So.
Ah. Max, wir müssen reden.
Ja. Mal wieder remote. Ich habe wieder funktionierende Technik, hoffe ich. Ich hoffe, die Audioqualität wird nicht ganz so scheiße oder wird deutlich besser sein als beim letzten Mal. Hab mir neue Hardware gekauft. Hab's noch nicht geschafft, die alte Hardware umzulöten. Also da ist der USB-Stecker, wirklich der USB-Stecker zerfallen. Und darum habe ich mir einfach einen neuen USB-Stecker gekauft und habe mir einen Lötkolben gekauft und will das mal reparieren, so lötkolbentechnisch. Aber was ich auch gleichzeitig gemacht habe, ich habe hier so ein neues Interface, weil ich gedacht habe, naja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das repariere und es dabei ganz bleibt. Und habe darum für 130 Euro oder sowas jetzt nochmal so ein neues Ding gekauft hier. Und das ist eigentlich ganz cool, weil es das, ja, ich, obwohl es stimmt nicht. Ich glaube, dass den Vorgänger, den ich davon hatte schon mal, der hat das auch schon, dass ich nämlich kein separates Netzteil oder sowas brauche, sondern ich habe genau ein Kabel, was zu meinem MacBook geht und dann habe ich eins zu meinem Headset und das erste Mal, dass ich hier nicht so einen ganzen Tohubabohu aufbauen muss, um einen Podcast zu machen. Das macht es echt ganz angenehm. Und dann wird das andere noch repariert und wenn es dann funktioniert, dann kann man daran, weil an dem, was ich jetzt habe, an dem Interface, kann man maximal 2 Sprechgarnituren anschließen und an dem anderen kann man dann wieder 4 anschließen, wenn das dann hoffentlich wieder geht, nachdem ich es repariert habe. Oder halt Schrott ist, je nachdem. Ich werde berichten.
Ja, so viele Leute haben wir ja selten im Podcast.
Das stimmt, aber sagen. Wenigstens das Potenzial hätte ich, die Möglichkeit hätte ich ja ganz gerne.
Ja, Max, du wolltest gerade erzählen, wie du Kim Jong-un aus dem Weg geräumt hast.
Das ist krass, oder? Wie der Typ einfach so, wie es so unklar ist, was aus dem Typen geworden ist.
So. Ja, also ich habe jetzt nur gehört, dass irgendwie seine Tochter oder was irgendwie, die wird jetzt so gehandelt als die Nachfolgerin.
Ja, irgendwie so, irgendwie jemand aus der Familie, ja.
Ja, aber, ja, genau.
Und er ist zu irgendeiner Parade nicht aufgetaucht oder irgendwie sowas, die ganz wichtig gewesen wäre. Und jetzt ist auch in Pyongyang wohl Word on the Street, dass es dem Dear Leader nicht so gut gehen würde.
Was machen wir da? Also ich mache mir Sorgen, ganz ehrlich.
Ich glaube, Trump kann nicht mehr schlafen.
Ja.
Der hat es ja letztes Jahr.
The Little Rocket Man. Wie geht das meinem Little Rocket Man?
Ja, genau. Oh Mann. Ja, der hat ja letzte Woche schon irgendwie so mal sowas gedroppt. Ich weiß nicht, ob aus Dummheit oder aus Kalkül, dass so, ja, wir wünschen ihm nur das Beste, so nach dem Motto.
Okay.
Und dass es ihm bald wieder gut geht. Und ich glaube, so alle haben gesagt, hä, was? Und vielleicht gab's schon Gerüchte so, dass das rumgehen würde, aber kann sein, dass er irgendwas aus dem Geheimdienstbriefing einfach rausgelassen hat.
Als ob er dazuhören würde.
Wenn es um Kim geht? Hallo?
Das war Nemesis, ja.
Das war nämlich das Nemesis. Das war so geil, dass der Präsident der Vereinigten Staaten einem Diktator gute Genesungswünsche wünscht und wie sehr er ihn mag und gleichzeitig die eigenen Medien basht. So, ja. Das war ein bisschen. Ich muss hier nochmal ein bisschen am Interface rumdrehen. Ich glaube, ich übersteuere nämlich ein bisschen hier die ganze Zeit über und das ist nicht so gut. So.
Ah. Ja, Max, was machen wir denn jetzt? Also wir sollten vielleicht für die Hörer, die das in 100.000 Jahren nochmal hören, diesen Podcast nochmal klar machen, dass wir immer noch in der Corona-Krise sitzen.
Ja.
Und ja, wie geht's dir so?
Okay. Also eigentlich ganz gut sogar. So, also bei uns ist so, wir haben uns so halbwegs drauf eingestellt, auf diese ganze Kolja, also mal zu Hause Nummer. Wir haben so einen Plan entwickelt, der hoffentlich für uns relativ okay funktioniert. Der sieht grob wie folgt aus. Also zum einen werden wir einen Arbeitstag verschieben. Das heißt, ich werde sonnabends arbeiten und werde dafür dann wahrscheinlich montags oder vielleicht mittwochs, wissen wir noch nicht genau, quasi nicht arbeiten. Was dazu führt, dass ich halt einen Tag habe, dass Sonnabend ich wirklich voll konzentriert arbeiten kann und Diana sich um Kolja kümmert und den jeweiligen anderen Tag dann ich. Und außerdem werden wir es wahrscheinlich so machen, dass wir irgendwie probieren, dass wir Diana wird die Stunden ein bisschen reduzieren und ich auch, dass wir nur noch 4 Tage die Woche arbeiten. sodass man das gleich für 2 Tage hätte, sodass man quasi dann Diana theoretisch von Montag bis Donnerstags arbeiten würde und ich dann von Mittwochs bis Sonnabends. Und dann hätte man immer noch einen gemeinsamen Tag und 2 Tage und 2 Tage hätten wir halt, wo wir beide arbeiten müssten. Und da wollen wir es dann irgendwie so hin organisieren, dass nämlich, wir haben es jetzt ausgemacht mit Freunden, die Kolja, also ein Kumpel, den er schon aus dem Kindergarten kennt, dass er mit einmal die Woche einen Tag lang zu denen geht und einen anderen Tag die Woche ist deren Kind dann bei uns. Und dadurch hoffen wir, das dann ein bisschen einzukriegen. Die haben sich letzte Woche schon mal getroffen. Das ist zwar, ich weiß gar nicht, ob das irgendwie erlaubt ist, in Anführungsstrichen, es war echt gut für ihn, dass er da mal wieder jemanden gesehen hat. Und
da wird dann die Corona-Polizei bei euch einreiten.
Nein, in Berlin gibt es jetzt eine offizielle Regelung, dass man bis zu 3er-Grüppchen bilden darf, quasi mit anderen Kindern. Also ich weiß nicht, ab wann die offiziell ist, aber im Geiste sind wir da auf jeden Fall safe. Und das ist, mal gucken, wie das alles geht. So aus dem Kindergarten, das erste, ein Kind aus seiner Gruppe wird jetzt demnächst wieder in den Kindergarten gehen, weil die Eltern halt jetzt nach der neuen Definition systemrelevant sind und so. Also da wird dann was passieren. Die Kindergärtnerin hatte die hervorragende Idee, dass man den Morgenkreis ja per Zoom machen könnte. Also jetzt hat Kolja jeden Morgen eine Videokonferenz, genau wie Mama und Papa. Und das war, glaube ich, ganz gut für ihn, weil er hat da mal so gesehen, so den anderen geht's auch so und hat seine Erzieherin wieder gesehen und sieht die ganzen anderen Kinder aus seiner Gruppe nochmal und sowas. Und das ist, glaube ich, schon für ihn ganz cool gewesen, das dann auch zu haben. Und dann kann er natürlich erzählen, was er so alles gemacht hat und so und was er für tolle Sachen hat und wie toll alles ist und so. Und insofern, ja, so weit, so gut. Und bei dir?
Ja, ich muss da ganz ehrlich gestehen, ich habe großen Respekt vor allen Eltern gerade. Ich traue mich gar nicht, mich zu beschweren, obwohl das natürlich auch für mich scheiße ist, aber diese Situation, okay, bei euch geht es sicherlich noch, weil es ist nur ein Kind, ne, aber ich stelle mir das so vor mit 2 oder 3 Kindern, das muss ja schon echt ganz schön krass sein, ne? Und dann, wenn du dann irgendwie vielleicht auch nicht so flexibel bist wie im Job, wie du und Diana das seid und so, das kommt ja auch noch hinzu, da seid ihr ja auch so ein bisschen privilegiert, ne? Trotzdem, ich will jetzt nicht sagen, also ihr seid, ich habe großen Respekt vor dem, was ihr leistet.
Ja, also es ist, ich muss sagen, ich bin lieber in meiner Situation als in deiner gerade. Also lieber mit ein bisschen mehr Stress, als so gar keine Kontakte so zu haben. Das ist insofern.
Ja.
I'm all right, ja.
Ja. Ja, und bei mir ist es halt so, ich hatte es jetzt gerade letztens getwittert, ich habe jetzt gerade gelernt, dass es so einen Zustand gibt, dass man sich zunehmend an eine Situation gewöhnt und sie gleichzeitig zunehmend unerträglicher findet.
Ja.
Also, dass das beides gleichzeitig geht, ja, irgendwie. Und das ist irgendwie so dieses paradoxe Wechselspiel der Gefühle. Oh so. Gott. Ich habe das Gefühl, ich komme so ein bisschen rein, ich hab mich so eingerichtet in der Situation, so hab so meine Routinen entwickelt, komme jetzt auch langsam wieder sozusagen zum Arbeiten. Das heißt, ich schaffe es jetzt produktiv zu sein, einigermaßen. Also ich bin noch nicht auf dem alten Stand und so. Aber immerhin so ein bisschen. Aber gleichzeitig merke ich einfach immer wieder in Situationen, dass ich einfach nicht, also dass ich das auch unerträglich finde und dass ich halt echt so einsam und komisch werde irgendwie so.
Ja,
so.
Ja, das glaube ich.
Ich weiß nicht, also das macht ja auch was mit einem, ne, irgendwie, wenn man so lange irgendwie die ganze Zeit alleine ist. Also es ist nicht so, dass ich halt überhaupt niemanden mehr sehe, ne, aber es ist so, also wir hatten uns ja jetzt am Wochenende im Park getroffen. Mhm. Aber ich meine ganz ehrlich, ich glaube, das war jetzt die einzige, Präsenzinteraktion in dieser Woche, die ich hatte.
Krass.
So.
Ja.
Ne? Und ich habe ab und zu noch andere, ne, ich treffe noch Leute so zum Spazierengehen oder so manchmal, aber das war jetzt zum Beispiel diese Woche war es so ein bisschen rar Und ich merke, das fehlt mir gerade so echt. Und
man muss das auch immer organisieren, ne? Das ist so ein bisschen, das ja, passiert ja, genau. nicht, sondern es ist wirklich sowas, was Organisationsaufwand bedarf.
Ja, ja. Und ja, also das ist so echt schwierig und aber ja. Ja, und das ist, und was mich so am meisten abfuckt, ist halt immer wieder dran zu denken, wie lange der Scheiß noch geht.
Ja.
Ne? Und wie lange es dauert, bis man da so eine Normalität wieder reinbekommt, auch gerade in der sozialen Interaktion. Ne? Und ich meine, ehrlich gesagt, so wichtig sind mir diese scheiß Läden jetzt nicht, die jetzt aufmachen. Und auch beim Friseur hatte ich Glück gehabt, dass ich halt sozusagen kurz vorher, also so einen Monat vorher war ich noch beim Friseur.
Und ich ging zum Friseur.
Ich kann auch ein bisschen aushalten. So, ne?
Bei mir ist es fällig, aber ich gehe nicht zum Friseur.
No. Ja, ist auch okay. Brauchen wir auch nicht, ne? Ist ja auch gut.
Ja.
Wir sehen jetzt eh alle aus, bescheuert aus mit den Masken und so.
Ja. Ja, das war so, als die letzten, haben wir dann, danach haben wir keinen Podcast gemacht, als so das angekündigt worden ist, so diese Lockerungsmaßnahmen und sowas. Und,
nee, das ist ja erst seit dieser Woche, ne?
Seit, ja, aber wann die angekündigt worden sind, das war letzte Woche, oder? Oder schon, ja, auf jeden Fall. Und das war, da hätte ich am liebsten geschrien, muss ich sagen. Also so klar wurde, dass Kinderbetreuung nicht mal erwähnt wird. Nennenswert. Also es wurde irgendwie, Merkel hat es in ihrer Pressekonferenz so in so einem Halbsatz gesagt, in dieser Leopoldina-Studie war es auch so in so einem Halbsatz drinne. Und als plötzlich so, ja, Friseure machen wieder auf und Autohäuser machen wieder auf und ja, und Oktoberfest, mal gucken, ob das klappt und so, und Nordrhein-Westfalen, die werden wahrscheinlich dann Gottesdienste wieder erlauben und überlegen auch größere Feierlichkeiten, aber nicht mal über sich gebracht, Spielplätze wieder aufzumachen. So, als ob auch nur irgendjemand sagen könnte, dass ein Risiko, dass ein Kindergarten nennenswert größeres Risiko wäre als ein Friseur. Und das war sowas, wo ich so wirklich, wirklich gedacht habe, so go fuck yourself. Wo ich so, also das war auf der einen Seite das Gefühl, so dieses, die öffnen was und die öffnen viel zu viel und die bringen Gefahr rein und das ist ein rein politisches Ding. Und auf der anderen Seite aber so, aber bei meinem konkretesten Schmerzpunkt, nämlich, dass mein Kind vielleicht hin und wieder mal ein paar soziale Interaktionen hat und dass ich gerne auch irgendwie arbeiten können würde, ohne da jedes Mal, ohne nebenbei das Gefühl zu haben, mein Kind zu vernachlässigen. Und bei uns geht das ja alles noch, aber ich frage mich so an die Familien, die halt einfach, wo beide arbeiten, beide nicht von zu Hause arbeiten können und die haben ein vierjähriges Kind zu Hause. Was sollen die tun? Wie sollen die 8 Stunden täglich ihr Kind alleine zu Hause lassen? Also Kolja war noch nie eine Sekunde allein zu Hause. Und also das geht eigentlich nicht. Das ist komplett, das ist, glaube ich, gesetzlich nicht erlaubt. Also dafür könntest du in den Knast gehen, wenn du das machst, wenn einem Kind dabei was passiert. Aber irgendwie wird das so, und in dieser ganzen Nummer wurde nicht mal irgendwie so wenigstens ein Appell an die Arbeitgeber doch darauf, Rücksicht zu nehmen oder sowas, oder weiß der Teufel was zu machen, sondern das wurde einfach so, ja, das ist jetzt halt so. Und auch bei den Schulen, die ja nun theoretisch so ein bisschen wieder aufmachen, aber ging es ja auch null darum, dass ein Kind vielleicht, wenn es alleine zu Hause ist, den ganzen Tag über doch mal eine warme Mahlzeit haben sollte, sondern es ging nur darum, wie die ganzen Prüfungen und oh Gott, dann machen die ja kein schriftliches Abitur, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, die Welt wird untergehen. Und auch da ging es dann eben null darum, irgendwie Kinderbetreuung aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen. Und das hat mir echt, das hat mich ein bisschen fassungslos zurückgelassen. Und ja.
Ich meine, du kannst ja sicherlich denken, ich war auch nicht sehr einverstanden mit den Maßnahmen. Aber irgendwie so richtig aufregen kann ich mich auch nicht irgendwie. Also es ist immer so, ne? Ich habe halt kein Geheimnis draus gemacht, dass ich da eine ganz bestimmte Strategie favorisiere, die ich gerne gesehen hätte, umgesetzt gesehen hätte, schon praktisch seit Anfang an.
Ja. Yeah.
Und ich habe halt fast sowas wie campaigned, ja, irgendwie,
ja, ja.
Also ich mit meinen bescheidenen Mitteln so auf Twitter versucht irgendwie dafür Stimmung zu machen, aber ich hatte halt das Gefühl, dass das einfach überhaupt nicht diskutiert wurde. Das war gab halt sozusagen, es gab halt einfach die Diskussion öffnen oder nicht öffnen. Ja. Mhm. Und das war die Diskussion, die geführt wurde. Und ich dachte mir, das ist doch die falsche Diskussion. So, ja, das ist doch darum. Ich muss das jetzt, glaube ich, nicht nochmal hier ausführen, aber ich war halt für diese Containment-Strategie, die, die dann auch relativ zu dem Zeitpunkt dann auch nochmal von diesem Helmholtz-Papier nochmal vorgeschlagen wurde, irgendwie, also beziehungsweise die haben halt drei Szenarien da sozusagen durchgespielt und vorgeschlagen, und eins davon war halt diese Containment-Geschichte. Und es war relativ klar, dass die Helmholtz-Wissenschaftler, Epidemiologen diese dritte Strategie, nämlich diese, ich glaube, sie haben es Ausrottungsstrategie oder so genannt. Also das heißt ja auch mal ständig anders. Suppression, Containment, Ausrottung, keine Ahnung. Jedenfalls also der Versuch halt wirklich so mit allem, was du hast, halt dieses Virus so klein wie möglich zu kriegen und dann halt gesellschaftliches Leben wieder zu ermöglichen.
Ja.
Und jedenfalls, ich habe das dann nochmal irgendwie sozusagen in dieser Debatte dann auch nochmal irgendwie versucht groß zu machen. Aber irgendwie kam da kein Momentum. Es gab auch keine, also bis auf diese Helmholtz-Leute gab es auch niemand, der das irgendwie sozusagen öffentlich in den öffentlichen Diskurs gebracht hatte. So nicht, obwohl das ja schon ein Gespräch war. Es gab dieses Strategiepapier von dem Innenministerium und so schon vor ein paar Wochen. Aber irgendwie in der öffentlichen Diskussion kam das nicht vor. Und ich habe mich gedacht, was ist denn da los? Und jetzt, ja, so, nachdem jetzt diese Öffnung beschlossen wurde, ja, stellt sich der Drosten hin, überall, schon in zwei Podcast-Folgen, im Fernsehen, bei der, im österreichischen Fernsehen, beim langen Interview mit Armin Wolf und im Guardian und überall stellt er sich hin und sagt, ja, also eigentlich hätte ich es gut gefunden, wenn wir diese Suppression-Strategie gemacht hätten. Ich denke mir nur so, ach ja, da habe ich mich echt über Drosten aufgeregt, so ehrlich. Warum der das nicht früher sagt, weißt du, so, ich meine, das ist jetzt der Corona-Papst in Deutschland, ja, irgendwie. Und ich glaube, er hat ein paar Andeutungen vorher auch schon gemacht im Podcast und in ein paar öffentlichen Geschichten, dass er das irgendwie für eine Möglichkeit hält, irgendwie, und aber jetzt kommt er damit raus und wirbt dafür, wo jetzt die politische Entscheidung schon getroffen ist, ja. Und ich denke mir so, Alter, also das ist so, da reg ich mich, ich reg mich da gar nicht über die Regierung auf, so, weißt du, weil der öffentliche Diskurs ist ja gar nicht stattgefunden. So, das gab gar keine Lobby für diese Geschichte. Obwohl es gab dieses eine Interview mit dem Helmholtz-Typen im ZDF war das, wo er sich sehr, sehr deutlich und sehr, sehr enttäuscht über diese die Öffnung geäußert hat. Aber dass diese Meinung, die kam, also meiner Warnung, ich habe natürlich auch nicht die ganzen Medien im Bild, aber ich habe das Gefühl, das kam überhaupt nicht vor.
Das kam tatsächlich nicht vor.
Öffnung oder nicht Öffnung.
Ja, ja.
Das war so, dass wir uns mit der Öffnung aber halt eine Option verspielen, die wahrscheinlich unsere beste Chance gewesen wäre, eine vernünftige Öffnung hinzubekommen. Ja, das wurde überhaupt nicht diskutiert.
Ah, naja, aber also ich bin immer mehr der Meinung, dass je länger ich drüber nachdenke, dass diese Suppression-Strategie, dass die nicht funktioniert hätte. Dass die von vornherein zum Scheitern verurteilt war. Also dass es zum einen, dass es, glaube ich, nicht geklappt hätte, die tatsächlich so stark durchzuziehen, dass man es hingekriegt hätte. Und ich weiß, da sind einige Leute, sind da anderer Meinung. Ich sehe es ja auch, ich habe ja auch also Mario Sixtus gesehen und so, der auch sehr stark dafür gekämpft hat. Und es waren ja schon durchaus einige, die auf Twitter steil gegangen sind, sage ich jetzt mal.
Ja, aber halt auch nur auf Twitter, glaube ich, habe ich das Gefühl.
Ja, ja, klar. Naja, es ist immerhin, ist ja immerhin irgendwo. Und also ich glaube, dass es, zum einen glaube ich nicht, dass es funktioniert hätte, weil, also es gibt ja jetzt, so als Beispiel, es gibt ja jetzt kommt ja raus, dass halt da beim RKI, dass hier diese Reproduktionsrate, dass die schon quasi bevor der richtige Lockdown stattgefunden hat und sowas bei knapp über 1 lag und dass die eigentlich nicht wirklich runtergegangen ist über den ganzen Lockdown hinweg, über die letzten Wochen. Und wo es ja nun einige Leute gibt, die sagen, ja, das hat ja eh nichts gebracht, so nach dem Motto. Und jetzt hat ja
Drosten. Was ja aber auch wieder Quatsch ist.
Ja, ja, klar. Und jetzt hat sich ja Drosten dazu geäußert. Und dessen Theorie fand ich da ganz, also was auch nur eine Theorie, also auch reine Mutmaßung von ihm war, ist jetzt nicht irgendwie wissenschaftlich belegt oder sowas, aber dass er halt sagt, naja, das wird schon was gebracht haben, aber das wird halt ausgeglichen worden sein von anderen Sachen, die halt nicht funktionieren, also die halt schlimmer geworden sind, was weiß ich was. Dass halt irgendwelche Altenheime plötzlich, dass es da rund gegangen ist oder in irgendwelchen Krankenhäusern oder sowas und in irgendwelchen Bereichen, wo du es nicht wirklich verhindern kannst, dass plötzlich so richtig so Hotspots waren. Und dass das, was wir halt dadurch, dass wir alle zu Hause geblieben sind und gar nichts gemacht haben und keine Schulen und so weiter und so fort, was wir dadurch halbwegs wieder gerettet haben, dass das dadurch ausgeglichen worden ist an anderen Stellen, wo es sich halt nicht verhindern ließ.
Und er hatte mehrere Ansätze, ja, zu erklären. Also es gab, also eine ist der zum Beispiel, er meint halt, glaube ich auch richtigerweise, dass vor den offiziellen Lockdown-Maßnahmen bereits schon sozusagen schon der private Verhalten schon längst angepasst war. Mhm. Ja, also es sind schon ganz viele Leute im Homeoffice geblieben. Es sind schon Veranstaltungen und so Sachen abgesagt worden, bevor überhaupt sozusagen da irgendwie Regulierungsgeschichten stattgefunden haben. Ich kann mich auch erinnern, ne, als ich hier nach Berlin kam, nach Bali, das war ja noch 2 Wochen vorm Lockdown, also vom offiziellen, ja. Oh, krass. Da war ja hier schon oder eine Woche, ich weiß nicht mehr so genau, aber auf jeden Fall, da war ja hier schon irgendwie der Verkehr fast zum Erliegen gekommen, die Leute sind zu Hause geblieben und so weiter und so fort. Also das ist, glaube ich, so ein Punkt, dass halt auf jeden Fall die sozusagen das Verhalten hatte sich schon angepasst und das kann man übrigens auch schon an Daten sehen. Es gab so Mobility Reports von Google und Apple und anderen. Da konnte man schon sehen, dass tatsächlich vor dem Lockdown in Deutschland schon längst die Mobilität eingeschränkt wurde oder eingeschränkt war, ja. Dann hatte er noch der hatte noch ein paar andere Theorien. Eine war so ein bisschen die spannendste, und zwar, dass es so war, dass sie ja so einen Boost hatten in Testing-Kapazitäten.
Ja, logisch.
Zwischenzeitlich. Und dann, der dann aber irgendwann sozusagen sich nicht mehr in den Zahlen abgebildet hat, weil dann sozusagen die Lücke geschlossen, durch mangelnde Testkapazität entstandene Lücke geschlossen war und dann halt sozusagen die Zahlen nicht mehr gleichmäßig weiter hochgegangen sind, was natürlich dann auch wiederum sozusagen in den, als Effekt in diese Rechnung des RKI reingeht.
Ja, logisch.
Und hat auch irgendwie die Epidemiologen gefragt, ob sie diesen Effekt da mal berücksichtigen könnten. Ja, jedenfalls, also es gibt verschiedene Theorien, warum das, die sind alle irgendwie auch mehr oder weniger schlüssig.
Wahrscheinlich auch eine Kombination.
Wobei du recht hast, ist natürlich, dass tatsächlich ab diesem Zeitpunkt, wo wir dann auf 1 waren und wir sind schon sehr lange auf 1, dann sozusagen mehr oder weniger eine lineare Kurve hast, also so einen linearen
Verlauf
hast. Dafür habe ich wiederum, gab es da letztens irgendwie eine chinesische Studie, auf die hatte Katharin hingewiesen, und beziehungsweise da war auch ein Interview von einem chinesischen Wissenschaftler, oder war das irgendwie auf jeden Fall so ein asiatischer, ich weiß nicht mehr, was das war. Ich glaube, ein Chinese war das. Oder Hongkonger, glaube ich, ja, um genauer zu sein. Und der meinte halt, was halt die europäischen Länder halt machen, ist sozusagen diese ganzen Social Distancing und Lockdown-Maßnahmen, die bringen aber nur so viel. Ja? Mhm. Damit kommst du auf 1. Ja? Ja. Das ist das, was er sagt. Damit kommst du auf 1. Um unter 1 zu kommen, musst du die Kranken isolieren. Das war seine Meinung. Also das ist sozusagen, das machen alle Länder, die halt sozusagen die Suppression-Strategie erfolgreich machen, ist halt wirklich gutes, ist halt wirklich die Kranken isolieren und sozusagen auch dafür sorgen, dass innerhalb der Familien keine Fälle halt weiter spreaden, dass und auch Quarantänemaßnahmen sozusagen dann kontrolliert werden auf die eine oder andere Weise. Also dass du halt wirklich, wirklich, wirklich ganz, ganz viel nochmal da reinsteckst, halt auch wirklich Fallisolation zu machen.
Ja. Ne? Yeah.
Und damit kommst du dann sozusagen auf diese Zahlen. Und ganz ehrlich, ich weiß ja auch, das habe ich ja auch mal gesagt, ich weiß nicht, ob das funktionieren würde, und habe auch mal gesagt, das ist ein wahnsinnig ambitioniertes Ziel, ne, so eine Suppression-Strategie. Und die kann total schief gehen. Das kann halt immer auch so ein Patient 31 geben, wie in Südkorea, ja. Die hatten das ja auch schon alles komplett und im Griff, schon ganz am Anfang, ja, und dann kam halt diese eine Frau, die dann halt irgendwie 1000 Leute eingesteckt hat. Yeah. So. Weißt du, und dann musst du halt nochmal
ran, ne?
Genau, aber ich meine, sie haben es jetzt wieder gut im Griff.
Ja, ja.
Trotzdem, ja, sie haben es trotzdem wieder eingeschlagen.
Na, ich.
Aber sowas kann halt passieren und sowas wird auch passieren und du musst halt sozusagen, das kann halt nicht wirklich sein, dass du es wirklich komplett ausgerottet kriegst, sondern es wird halt sozusagen so sein, dass du halt immer vorsichtig bleiben musst, dass du weiterhin, du musst dir wahrscheinlich die Grenzen geschlossen haben, du darfst keine größeren Veranstaltungen machen, und du musst halt einfach wirklich aware sein und du brauchst halt Einsatzteams, die innerhalb von Sekunden mit extra Rechten dann irgendwie an einem Ort sind und sofort alles abriegeln und sofort hingehen und ein Case Isolation machen. Du brauchst Tracing-Kapazitäten von Hunderten, Tausenden von Leuten. Das hat es übrigens Angela Merkel schon angekündigt, dass wir riesengroße Tracing-Kapazitäten haben. Sie meinte, ein Team pro 20.000 Einwohner.
Oh, und wie viele sind in dem Team?
Und es sind 5 Leute pro Team.
Wow.
Kannst du dir vorstellen, das sind 10.000 Leute. Ich habe das mal irgendwo ausgerechnet.
Ich habe irgendwo gelesen, ich weiß nicht mehr, wo das war, da noch so, dass die Bundesregierung plant, die Testkapazitäten auf 4,5 Millionen Tests hochzufahren.
Ja, also das ist die Frage, ob wir das hinkriegen.
4,5 Millionen Tests. Ja, aber genau. Im Augenblick sind es wie viel? 500.000 oder sowas? Und
ja, dazu sollten wir jetzt schon drüber sein.
Ich gucke ja hier mal TLDR, dieses TLDR News, dieses, was in erster Linie um britische Sachen, die kriegen es nicht hin, 40.000 Tests pro Woche zu machen. 40.000.
In den USA oder was? Oder?
In Großbritannien.
In Großbritannien, okay.
40.000 kriegen die nicht auf
die Wobei die doch mittlerweile besser geworden sind.
Nee, das ist jetzt ein paar Tage her. Die haben sich irgendwie diese Tests, diese massenhaft Tests aus China eingekauft, wo sie diese gekauft haben, so egal ob die funktionieren oder nicht. Und dann hat sich rausgestellt, sie haben nicht funktioniert. Dann haben sie irgendwie 20 Millionen für verblasen. Und jetzt haben sie die Testkapazitäten wohl für die 40.000. Sie testen aber nicht für die 40.000, weil es zum einen nicht hinreichend viele Testcenter gibt. Und zum anderen die Bedingungen, unter denen du, also selbst wenn du Krankenhauspersonal bist, musst du, und selbst wenn du Symptome zeigst, musst du trotzdem noch nachweislich Kontakt zu jemandem gehabt haben, der es auch hat oder irgendwie sowas. Also wirklich so rigorose Maßnahmen, sodass es einfach auch kaum Leute gibt, die überhaupt getestet werden. Also die Bedingungen erfüllt, um getestet zu werden. Und da finde ich hier so irgendwie so diese Testkapazitäten von weit über 500.000 pro Woche. Auch wenn ich davon in der Praxis nicht mitkriege, also ich glaube, ich würde nach wie vor einfach keinen Test kriegen. Wir können es jetzt vielleicht mal testen, ehrlich gesagt, weil Kolja hat einen roten Hals und hat sich über Halsschmerzen beschwert. Wobei ich glaube, es ist eine Allergie oder irgendwie sowas, also irgendwie Heuschnupfen.
Und Halsschmerzen ist, glaube ich, jedenfalls nicht in den Top-Symptomen für Corona.
Na, so Halskratzen. Das ist so eines der klassischen Symptome. Okay. Und naja, also ich glaube nicht, dass es hat, aber ja, mal gucken, wie das weitergeht.
Ja, mach das mal. Einfach, ich würde mich auch mal interessieren einfach.
Wie die Kinder reagieren.
Ja, nee, wie eure Erfahrung da ist.
Ja, ja.
Berichten.
Aber
willst du noch was? Ja, okay.
Genau, und also in der Praxis kriegt man davon nicht so viel mit und dann soll das halt auf 4,5 Millionen hochgefahren werden, was ja dann auch echt Kapazitäten sind, wo man dann, ich habe mal so überschlagen, wo man innerhalb alle halbe Jahre die gesamte Bevölkerung durchtesten kann. Und das wird hoffentlich dann, Maschinerie hochfahren, finde ich schon beeindruckend. Hier, es gibt einige Sachen, die ich jetzt inzwischen eher scheiße finde, wie sie laufen. Aber so dieses Ganze, dass da diese Kapazitäten hochgefahren werden und sowas, das finde ich schon nach wie vor ziemlich beeindruckend. Weil du meintest mit dem Tracing-Team für 20.000 Leute ein Tracing.
Muss man natürlich sehen, wie gut das dann funktioniert, ne?
Klar.
Also diese Leute musst du ja auch erstmal finden, ne? Dass die da irgendwie, die du rekrutierst, mit der Crew. Du hast jetzt schon ein bisschen Arbeitslose generiert jetzt durch Corona, die kannst du da irgendwie wieder einsetzen sozusagen.
Ja, ja, klar.
Aber ich habe keine Ahnung. Es ist jetzt jedenfalls das Vorhaben, was die Kanzlerin so gesagt hat oder das Ziel. Das kann natürlich auch alles nicht so gut funktionieren. Und selbst wenn sie die Leute finden, ist das ein wahnsinniger organisatorischer Aufwand, ja, irgendwie. Dann gibt es halt auch eine riesen steile Lernkurve, weil ich glaube tatsächlich, dass dieses Contact Tracing ist halt auch wirklich keine triviale Angelegenheit. Das ist, glaube ich, schon etwas, was du lernen musst.
Aber ich glaube, es gibt Leute, die werden da Naturtalente für sein.
Ja, natürlich, aber du wirst keine 10.000 Naturtalente
haben. Das stimmt, das stimmt.
Und jedenfalls ist es, das ist schon beachtlich, aber mal gucken, was daraus wird. Aber was ich sagen wollte, ist, mir scheint es so, ja, dass zumindest die Bundesregierung diese Containment-Strategien oder Teile der Bundesregierung diese Containment-Strategie zumindest im Hinterkopf gehabt hat, als sie solche, wenn sie solche Entscheidungen trifft, ne? Mhm. Also diese großen Tracing-Kapazitäten, Testkapazitäten und so weiter und so fort, dass sie halt zumindest diese Option haben. Mhm. Ich fürchte nur, dass wir uns diese Option jetzt verspielt haben, wenn jetzt jedenfalls die wie ich glaube, was jetzt passieren wird, dass wir jetzt sehen werden, dass die Zahlen wieder hochgehen.
Das ist auch meine
Meinung. Und dann nämlich das Problem ist nämlich, wenn du dann die Lockerung hast und dann nochmal wieder zurückschrauben willst, dann wird's halt doppelt hart, ja? Und zwar politisch und so und den Willen der Bevölkerung und dies und
das. Ja, naja, wenn die Leute sehen, dass die Zahlen wieder nach oben gehen, es steigt, glaube ich, auch die Bereitschaft, das wieder zu machen. Also das ist so ein bisschen. Also da bin ich bin halt bei diesem ganzen Containment, was halt für mich eigentlich nachher die Hauptfrage ist. Nehmen wir mal an, wir schaffen das in Deutschland, das auszurotten. Und dann? Weil in Frankreich wird es noch sein, in Österreich wird es noch sein, in Italien wird es noch sein. Wir leben halt in einem Land mit, und in Belgien wird es noch sein. Das ist ja auch sehr, sehr stark und Holland und so. Und wir haben nun mal sehr viele Nachbarländer überall auf allen Seiten. Und das hieße, dass wir die Grenzen wirklich dicht machen müssen. Und wirklich, also im Augenblick ist das ja eher theoretisch, dass du nicht reisen darfst. Also es gibt ja, du darfst nicht über die Grenze, aber es gibt ja, wenn du Berufspendler bist, dann darfst du rüber. Und wenn du Kraftfahrer bist, also LKW-Fahrer, dann darfst du auch rüber. Und in der Praxis ist das,
glaube ehrlich gesagt, das würde sich nicht groß ändern, weil klar, du hast halt immer noch Verkehr sozusagen mit Ausnahmegenehmigung. Das heißt aber, dass alle Leute, die Grenze übertreten, die sind sozusagen registriert. Wenn du jetzt dann nochmal irgendwie...
Na, du müsstest überall Grenzkontrollen hinmachen erstmal.
Nee, die sind schon am Start.
Du
hast überall Grenzkontrollen.
Nein.
Überall.
Nein.
Auf jeden Fall.
Das sind doch Feld.
Hast du keine.
Ach Quatsch, das ist doch, ich meine, es gibt doch Leute, die haben.
Ja, okay, du hast eine grüne Grenze natürlich nicht. Du hast natürlich keine Mauern oder so. Klar.
Ja,
ne?
Ja.
Also du hast, aber alle sozusagen, alle bekannten Wege werden kontrolliert, ja.
Ich meine, es gibt so Grenzen da, das würde mich mal interessieren, wie das da aussieht, da Richtung Holland.
Du kannst natürlich keine illegale Einreise kontrollieren, aber ich ehrlich gesagt, das würde so wenig, so gering sein, dass das nicht das Problem wäre.
Also es gibt so viele Leute, die einfach in einem Land arbeiten und im anderen wohnen oder die sogar, um ihr Grundstück zu verlassen, die Landesgrenze übertreten müssen oder sowas. Das halte ich für fast unmachbar, dass man für, sagen wir, ein Jahr lang diese Grenze komplett dicht macht und mit den ganzen auch privaten Schicksalen so von irgendwelchen Leuten, die dann halt vor 20 Jahren halt auf der anderen Seite der Grenze ihr Grundstück gekauft haben und dann plötzlich ihre eigenen Verwandten nicht mehr in die Nähe kommen können oder
so. Ich glaube aber, es ist wirklich schon so und die Leute, die das halt irgendwie übertreten und sozusagen, die sind schon alle registriert, die haben schon alle eine Sondergenehmigung.
Also ich habe neulich bei der
Tagesschau geschaut. Du glaubst doch nicht, dass die Leute sozusagen, die jetzt solche Probleme haben, wie du sie gerade beschreibst, jetzt alle irgendwie heimlich des Nachts irgendwie durch den Wald laufen?
Nö, die gehen einfach, was ich da halt gesehen habe, das war bei tagesschau.de, das war im Saarland da unten, und da war dann halt auf einer Brücke, war dann halt so ein bisschen Flatterband abgespannt und es war halt einfach runtergetreten. Die Leute sind halt einfach rübergelatscht. Und weil es halt so viele Stellen gibt und das halt nicht wirklich nennenswert kontrollierbar ist. Und dann gibt es natürlich so ein paar andere Leute, da war dann so ein schöner Fall dabei, so eine Story von jemand, der hatte seine Bäckerei auf der anderen Straßenseite und der wollte halt immer Baguette haben von dieser Bäckerei und dann hat er sich das halt per Angel rüberreichen lassen oder sowas. Also es sind natürlich so diese ganzen Geschichten. Aber ich glaube, da gibt's also so ein Fall, meine Schwiegermutter, die
hat. Was ich auch sagen würde, ist halt, du musst es nicht hermetisch dicht machen, weißt du? Wenn da irgendwie, wenn du halt unkontrollierte Einreise von jeden Tag 500 bis 1000 Leute hast, so, dann ist das nicht ein Issue. So. Den einen Fall, den du da vielleicht dann irgendwie in der Woche mal eintrittst, den findest du dann auch und den kannst du auch containen.
Na, da, also, das ist halt, na, weil in dem Moment, in dem die Leute was Illegales gemacht haben und quasi klar ist, dass sie sich das nur geholt haben können, weil sie was Illegales gemacht haben, sinkt natürlich die Bereitschaft, dann auch zum Arzt zu gehen. Und also ich kann mir vorstellen, dass es dann halt Leute gibt, die was weiß ich was schwarz irgendwie.
Das kann natürlich passieren, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du auf die trotzdem kommst. Selbst wenn da jemand sozusagen unentdeckt illegal da ist, der irgendwie mehrere Leute ansteckt, dann findest du über die Ansteckungsketten, weil die verfolgst du ja alle zurück.
Also das ist das eine große Problem, was ich sehe. Halt die illegalen Grenzüberschritte. Ich sehe aber auch, wie soll Import und Export funktionieren?
Funktioniert halt einfach für ein Jahr nicht, aber ich ganz ehrlich, da wird auch so nicht funktionieren.
Na doch, im Augenblick, also ich meine, aber wir brauchen ja zum Beispiel, Deutschland ist halt auch angewiesen, ich weiß nicht, wie es mit Lebensmitteln aussieht und so weiter, ob wir wenn du sagst, so, der funktioniert dann halt für ein Jahr nicht, dann hast du halt ein Jahr keine Normalität, dann ist die Wirtschaft sowieso, erstens ist deine Wirtschaft sowieso im Arsch, wenn
er wird halt in dem gleichen Maße funktionieren wie jetzt, so.
Im Augenblick funktioniert es ja noch relativ, das ist ja einer so der wenigsten Sachen, die noch relativ okay funktionieren, glaube ich.
Genau, ich sehe einfach, schau mal, wir können natürlich 1000 Eventualitäten hin und her diskutieren, aber ich ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass das was bringt. Ich sage nur, wir würden dafür eine Lösung finden, ja, und ich glaube, wofür keine Lösung finde, ist handelbar und, aber jetzt hier irgendwelche Eventualitäten hin und her zu diskutieren, dafür wissen wir beide zu wenig darüber.
Das stimmt, aber also ich glaube, solche Probleme wie, schaffen wir es, die Lebensmittel für die gesamte Bevölkerung für dieses Jahr heranzuschaffen, trotzdem, auch trotz hermetisch geschlossener Grenzen.
Es braucht keine hermetisch.
Naja, aber wenn du in dem Moment, in dem du anfängst, du brauchst sie geschlossen genug, geschlossener als jetzt. Du müsstest eine
möglichst kontrollierte sozusagen Immigration haben, ja.
Naja, aber die wäre ja, also wenn du wenn halt die ganzen LKWs, die dürften halt nicht mehr fahren. Du müsstest halt eine Alternative schaffen für diese ganze LKWs. Das müsste entweder.
Hatten über Twitter diskutiert. Ich
genau.
Kann mir, ehrlich gesagt, so, super Tausende von Möglichkeiten überlegen, wie man das lösen kann. Wie? Dass man irgendwie, dass man an der Grenze oder vorher irgendwie das umlädt auf Güterzüge, dass man die Fahrerwechsel macht, dass man die Trailer austauscht, dass man dies macht, dass man jenes macht. Also das sind alles keine unlösbaren Probleme, Max. Also das ist alles managebar.
Also das halte ich für wirklich so die gesamte Infrastruktur eines Landes, was Import und Export angeht, so von einem Tag auf den anderen Schnips umzustellen, halte ich für ein
unlösbares
Problem.
Das hat aber auch keiner gesagt. Das hat niemand gesagt, dass das über Nacht passieren soll.
Aber über einen sehr, sehr kurzen Zeitraum.
Das soll halt über den gleichen Zeitraum passieren, wie wir mal einfach 10.000 Contact Tracer anstellen. Oder 20.000. Also, das geht auch nicht über Nacht. Das geht nichts über Nacht. Da können wir uns total drauf einigen, weißt du? Aber der Punkt ist, und ich sage auch nicht, dass es halt, dass ich weiß, dass es funktionieren würde. Ich halte nur keins deiner Argumente für, das ist jetzt ein unlösbares Problem. Einfach. Das geht mir auch mal so auf den Sack bei solchen Diskussionen. Leute immer, ich finde es ja okay, auf Probleme hinzuweisen und zu sagen, okay, das ist problematisch, dafür brauchen wir eine Lösung. Aber immer diese komische Eigenschaft, irgendwo ein Problem zu sehen und zu sagen, okay, dann geht das ja nicht. Dann können wir es ja gleich vergessen. Weil ganz ehrlich, dafür musst du schon irgendwie einen physikalischen Grund nennen und nicht irgendwie ein logistisches.
Naja, aber logistische Probleme sind ab einem gewissen Grund physikalische Probleme. Wie physikalisch?
Bestimmt ein Problem, aber ganz ehrlich, das ist keins. Das geht mir übrigens auch bei der Tracing-App-Diskussion so auf den Sack, weil das ist nämlich genau der gleiche Effekt, ist nicht bei dir, aber bei anderen Leuten, dass die halt immer sozusagen, oder ganz, ganz viele Leute sagen so, ah, guck mal hier, da mit dem Bluetooth, da gab's ja diese, guck mal, da haben die das mal ausprobiert und das ist echt super schwierig, das kannst du vergessen. Sollten wir gar nicht anfangen, das vergessen, lasst uns das einfach vergessen. Und ich denke mir immer so, hey Leute, ja, es ist schwierig, es ist kompliziert, aber deswegen müssen wir es nicht vergessen, sondern deswegen sollten wir gucken, wie wir es lösen und darauf hoffen, dass wir es lösen. Und dieses Zerreden von jeglichem Ansatz immer damit, dass er vielleicht nicht funktionieren könnte.
Nee. Naja.
das finde ich einfach super produktiv.
Also ich finde, man
und echt
nee, also da muss
schädlich in der
Krise. Da muss ich jetzt mal widersprechen, weil ich meine, irgendwelche Lösungen zu forcieren, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht funktionieren, sagen wir jetzt einfach mal, ist auch schädlich. Weil es nimmt Kapazitäten, die man hätte. So, klar, wenn man es trotzdem schafft, irgendeine.
Nein, nimmt keine Kapazitäten. Diese scheiß Programmierer, die jetzt da drin sitzen, die würdest du sonst überhaupt für nichts.
Ich rede ja gar nicht von der Tracing ab. Ich rede ja von dieser öffentlichen Diskussion gerade um das Containment und so weiter und so fort. Das kostet auch Vertrauen, das kostet alles Mögliche. Und ich finde, dass man vorher wenigstens mal grob durchrechnen sollte. Ist das denn, also in welche Probleme würden wir denn kommen, wenn wir das probieren? Was müsste denn passieren, damit das funktioniert? Und dass man auf die Bedenken, die dann kommen, klar, Bedenkenträger ist immer leicht zu sein und so weiter und so fort, gar keine Frage. Und ich neige dazu, dann in solchen Gesprächen auch eher der Pessimist zu sein. Aber das ist halt auch trotzdem ein valider Punkt, der Pessimist zu sein, weil wenn das halt tatsächlich darauf hinausläuft, dass du erstmal feststellst, dass du erstmal 500 neue Bahnlinien schaffen müsstest und 100.000 neue Züge kaufen müsstest oder sowas, um das irgendwie halbwegs durchzuziehen, dann kann es sein, dass du dafür noch irgendeine Lösung findest, aber es kann halt auch einfach passieren, dass du sagst, nee, dann geht's halt einfach nicht, dann ist das nicht die Lösung. Und das finde ich in dem Zusammenhang und dieses Deutschland hermetisch abriegeln müssen, eben oder weitgehend abriegeln zu müssen, halte ich zum einen für ein politisch extrem problematisches Ding. Ich halte es für.
Wie, das ist schon der Fall.
Nö,
also ich gehe davon aus, dass es nicht stärker der Fall sein wird, als jetzt eh schon der Fall
ist. Doch, das müsste es sein, weil du müsstest halt, also du müsstest, wie gesagt, du müsstest den Güterverkehr einstellen. Oder beziehungsweise müsstest halt an der Grenze dann die Fahrer aus. Du könntest keine Berufspendler mehr haben. Du könntest keine, weil das sind ja mehr als 500 bis 1000 Grenzüberschreitungen. Das sind ja allein an einem Grenzübergang. Wenn da die LKWs rüberfahren, sind das ja deutlich mehr als 1000 Grenzüberschreitungen pro Tag. Und im Augenblick. Und das ist, also das müsste schon noch deutlich runtergefahren werden. Und klar, wenn du irgendwie eine Idee hast, wie man das hinkriegen kann, ohne weiter die Grenze runterzufahren, dann wäre das sicherlich, dann ist das, also wär das ganz cool, wenn du dafür eine Idee hättest. Ich sag nicht, dass deswegen jemand auf dich hören würde, klar. Aber ich finde, da auch zu sagen, also ich finde halt zu sagen, ja, man sollte das einfach probieren. Doing first, bedenken, wie war's? First, bedenken, second, hier dieser FDP-Spruch, halte ich da auch nicht für eine gute Lösung. Insofern, also ich verstehe, warum das sehr, sehr einladend wirkt, das zu machen. Mich würde auch mal interessieren, warum das nicht in der Öffentlichkeit stärker diskutiert wird. Also es muss ja Leute geben, die das, also es klingt ja ein bisschen so, als ob die Bundesregierung durchaus in die Richtung gedacht hat. Warum hat sie das denn wieder verworfen? Hatte das einen Grund? Das wär tatsächlich mal spannend, das zu erfahren, und das wäre sicherlich cool, wenn das ein bisschen transparenter wäre. Oder hat sie es tatsächlich niemals in Erwägung gezogen, was ich aber nicht glaube. Bist du noch da? Ich glaube nicht. Ich glaube, der Michi ist weg. Das ist natürlich doof. Ah, toll, jetzt habe ich die ganze Zeit mit mir selber geredet hier. Ah, muss nochmal anrufen. Super. Ha, damit habe ich aber ganz klar hier diese. Oh. Oh Mann. Bam, 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 bam. So, ruft noch an. Ach ja, siehst du, diesmal, so, ich muss mal schreiben, geh mal ran. Oder ruf mich an. Okay. So. Ja, das ist, also ich bin da bei weitem nicht so optimal. Also ich halte das für, ich meine Bedenken sind da größer, dass das funktionieren könnte. Und ja, darum, keine Ahnung. Und es ist, ich finde immer so, es wird, Südkorea wird gerne als Beispiel rangefahren, rangeschoben, wie es, wo es funktioniert hat, klar, oder wo es weitgehend funktioniert hat. Taiwan wird auch als Land rangezogen. Aber das sind halt praktische oder theoretische Inseln. Das ist, das halte ich so für ein, das, wir sind halt, also Taiwan ist eine Insel, Südkorea ist bis auf die Grenze zu Nordkorea eine Insel. Und ich glaube, sowas lässt sich halt wesentlich, also so Grenzverkehr lässt sich, also ja, du hast halt per Definition, du hast halt, die haben halt nur Flughäfen oder Wasserhäfen zum Ausland und da sind halt irgendwelche Formen von Einlasskontrollen in jedem Fall eh schon vorhanden. Incoming call, annehmen, so. Hallo, hallo.
Hallo,
hallo. Hallo.
Schalt mal wieder das Interface um.
Ja.
Sorry, keine Ahnung, was da los war.
Okay. Und weil
der Leitung geflogen.
Weil halt Südkorea und Taiwan Inseln sind, glaube ich, und Deutschland halt das genaue Gegenteil von einer Insel ist, halte ich das für zumindest, also ja, halte ich das für eine kritische Sache. Und verstehe, warum man da eher sagt, naja, vielleicht ist das kein Weg, der für uns funktionieren könnte.
Aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass das irgendjemand gesagt hat.
Nee, das hat niemand gesagt.
Sondern es wurde halt einfach nicht diskutiert.
Ja, ja, das habe ich jetzt auch gerade, als du weg warst, habe ich das gesagt. Warum das nicht von der Bundesregierung, also ich gehe davon aus, dass die das diskutiert haben, ich hoffe es zumindest, und dass sie es offensichtlich verworfen haben und mich würden die Gründe dafür interessieren und ja, es wäre gut, wenn die offen kommuniziert wären. Da stimme ich total mit dir überein. Also das finde ich sowieso, das sind so eine dieser Sachen, die mich auch so furchtbar aufregt, dieses, jetzt war neulich, es taucht ja immer wieder irgendwo irgendein Arzt auf, der sagt, nee, Masken bringt gar nichts. Und weil die Masken, wenn man die falsch absetzt, dann hat man viel mehr Virus, bla bla bla, whatever. Und wo ich so ein bisschen warum geht da nicht mal einer dieser Journalisten, der das ins Mikrofon diktiert kriegt, warum sagt er nicht, erklären Sie doch mal, was ist denn daran falsch? Und kann man denn nicht den Leuten beibringen, wie man Masken dann, falls es tatsächlich ein Problem ist, was ich nicht wirklich glaube, kann man den Menschen das dann nicht im Zweifelsfall auch beibringen, wie man Masken vernünftig absetzt? Und ich finde diese Verwischung von diesen, also dieses, dass es da halt ein sehr starkes, eben eine sehr starke Intransparenz gibt in diesem ganzen Prozess, finde ich auch sehr, sehr frustrierend. Ohne Frage. Ich glaube, das ist generell.
Bei den Masken bin ich mir mittlerweile sicher, dass es halt so ein typisches Kulturkampfding ist. Weißt du, das ist einfach etwas, was sozusagen in der europäischen Kultur, das gibt es nicht.
Ja.
Und deswegen wird es bekämpft. Und das ist halt, das siehst du ja immer so. Das siehst du halt in diesem ganzen Diskussion um vegan und so weiter und so fort. Immer wenn es sozusagen so eine kulturelle Neuerung gibt und sozusagen so ein, wir sollten doch alle X, ja, dann gibt es immer die Leute, die sich dann sozusagen mit Händen und Füßen wehren. Und das ist sozusagen so ein Reflex, glaube ich. Das ist so ein menschlicher Reflex, wenn es sozusagen so um so kulturelle Angelegenheiten gibt, erstmal dicht zu machen. Und ich glaube, ganz ehrlich, einer der Gründe, warum die Experten Drosten und so weiter und so fort am Anfang immer gesagt haben, ach, Masken bringen für die Bevölkerung gar nichts und so, lag an der Marktkonkurrenz, ne, irgendwie der Krankenhäuser zu den Privatkunden, dass sie Angst hatten, dass da jetzt die gar keine Masken mehr an den Start kommen. Das war eine der Erklärungen, aber ich glaube, ein weiterer ist tatsächlich genau dieser Reflex auch gewesen, ne. Das hat irgendwie Drosten auch in einem der frühen Podcasts auch so gesagt. Er meinte so, ja, das ist ja auch irgendwie auch nicht Teil unserer Kultur.
Ja, 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 ja.
Ist ja auch so konkret so gesagt. Und ich glaube, das ist halt dann auch so eine Sache, dass sich das, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, das müsste man nochmal recherchieren, aber wie das in Asien so ist, aber da gibt es halt auch so eine Maskenkultur, die sich, ich glaube, halt seit SARS entwickelt hat, ja, also nach diesem, also die hatten ja sozusagen mit SARS schon ihren Ernstfall der sie halt alert gemacht hatten und das und der schon in die Gesellschaft und in die Kultur eingegriffen hatten. Ich glaube, dass dort es in den asiatischen Ländern sehr, sehr viel normaler ist, auch schon vorher, ne, auch schon vor Corona halt mit Maske in der Öffentlichkeit rumzulaufen, lag an diesem SARS-Ausbruch. Aber ich müsste das nochmal genauer recherchieren, irgendwie, das war ja so 2003, ne, das heißt, es ist ja auch schon ein bisschen her. Aber wie so viele der Responses, auch gerade aus diesen asiatischen Ländern, liegt halt wirklich an diesem SARS-Ausbruch, den sie damals hatten.
Ja.
Und zwar das, und zwar auch, weil das halt alles noch im kulturellen Gedächtnis ist. Das Leben, also alle Leute, die erwachsen sind, ja, in diesen Ländern, die haben das schon mal erlebt, ja. Die haben hier ein Déjà-vu, die wissen einfach, was hier zu tun ist, die wissen von dem Ausmaß des Problems, die wissen wie dieses Problem sich verhält, ja, einer Epidemie. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Und weil wir westlichen Leute, die wir irgendwie sozusagen gemütlich in unseren Sesseln geschissen haben die letzten 100 Jahre, halt nicht mehr wissen, was das ist, so eine Epidemie, ja, seit der spanischen Grippe, haben wir das halt nicht mehr gehabt einfach, ne, und das ist, glaube ich, der Unterschied, also das konnte man ja auch so krass sehen, in den ersten Tagen oder den ersten Wochen, als das hier nach Deutschland kam, konntest du halt an den handelnden Leuten, an den Politikern, aber auch an Drosten und an den Experten und so fort, konntest du sehen, wie deren Vorstellungsvermögen jedes Mal auch erweitert werden musste. Mhm. Ja, ich meine, Drosten war am Anfang gegen Schulschließungen.
Ja.
Drosten war am Anfang, hat sehr vorsichtig irgendwann gesagt, ja, vielleicht sollten wir mal überlegen, ob wir Veranstaltungen, ob mit über 1000 Leute, ob das wirklich sein muss.
Ja.
Ne? So, das sollten vielleicht mal überlegen, so, ja, also, und ich meine, das ist jetzt der Corona-Spezialist der fucking Welt,
ja.
Und trotzdem hat er es völlig unterschätzt, so am Anfang, ja, und das ist halt, und ich glaube, das hat wirklich damit zu tun, dass so eine Epidemie einfach so ein Biest ist, dass du halt wirklich erlebt haben musst, und zwar nicht in einem Sinne von intellektuell verstanden, sondern halt wirklich erlebt haben musst, um es wirklich zu verstehen. Ja, und ich glaube, die asiatischen Länder, die haben es einfach wirklich verstanden, weil sie es erlebt haben.
Ja, nee, ich glaube, es gibt noch einen weiteren Grund. Ich glaube, es gibt einfach ein grundlegendes Missverständnis, welchen Zweck diese Masken haben. Und ich glaube nämlich, dass viele Mediziner, die so eine Ausbildung gemacht haben, ist jetzt meine Vermutung, dass die halt irgendwann mal gelernt haben, ja, Masken hast du in der und der Bedingung auf und dann setzt du die da auf und die können Folgendes leisten, die können folgendes Licht leisten und so setzt man sie auf und so setzt man sie ab und den Teil seines Körpers muss man schützen und so weiter und so fort. Und das geht natürlich, wenn du tatsächlich in diese Krankenhäuser drinne bist, wo halt Dutzende Corona-Patienten liegen und du halt sicherstellen musst, du gehst da rein und die Luft, die du atmen wirst, ist feindlich und ist voll, ist garantiert voll mit Virus. Und das, die andere Diskussion, die wir führen, soll man Masken auf der Straße fragen? Da geht es ja quasi darum, während ich noch nicht infiziert bin, dass ich trage eine Maske und wenn ich huste und unbewusst Coronavirus rauspuste, dass ich das dann halt nicht in der Luft verteile und dass dann halt das Ansteckungsrisiko sinkt. Und ich glaube, dass immer noch wieder irgendwo jemand aus seinem Mustopf kriecht, und halt diese ganze Diskussion, diese spätere nicht mitbekommen hat, dass es ja gar nicht um diese Schutzmasken geht, mit denen man sich selber vor irgendwas schützen soll, sondern dass es darum geht, seine Umwelt zu schützen und diese ganze Diskussion und der dann wieder so, als ob diese Diskussion einfach nicht mitgekriegt hat und die komplett ignoriert und dann halt wieder sagt, nee, Masken bringen gar nichts. Das habe ich auch immer wieder das starke Gefühl, dass das noch der Fall ist. Und das ist auch sehr frustrierend, weil ich kriege das auch so im Bekanntenkreis, kriege ich das mit, so auf Facebook und sowas wieder Leute. Ja, der Drosten hat auch selber noch gesagt, Masken bringen nichts. Ja, das stimmt, das hat er gesagt. Und
Da
hat er sich zum einen revidiert, aber zum anderen hat sich das halt auch auf andere Masken bezogen. Und es hat halt die Ausgangssituation, nämlich eine Maske, wenn ich die trage, mich selber schütze ich damit nicht, ich schütze die anderen damit. Was es umso fieser macht, wenn man irgendwie mit so einer Maske rausgeht, und dann halt irgend so, weißt du, so irgendwelche Manly Mans ankommen und einem so, du Weichei, hast ja Schiss vor dem Virus und weil die offensichtlich nicht mal kapiert haben, dass es gar nicht darum geht, dass ich in dem Moment, in dem ich diese Maske trage, gar nicht mich schütze, sondern eher sie. Und dass das so eine reine Höflichkeitsgeste auch eigentlich wäre, eine Maske zu tragen, jemand anders gegenüber. Und ja, das das ist halt, dadurch kommt halt auch viel Verwirrung. Und klar hat man da von Anfang an, aber ja, wir sind halt alle nicht trainiert gewesen darin. Wir sind nicht pandemietrainiert.
Man muss auch ein bisschen um die Ecke denken, um das halt zu verstehen. Dass halt irgendwie, dass das
total
wirklich eher die anderen schützt vor dir als und so weiter. Aber dass natürlich sozusagen die Wechselseitigkeit ja dann sozusagen auch deinen Schutz bedeutet. Das heißt also, wenn ihr beide Masken tragt, dann seid ihr beide geschützt. Aber nicht durch eure Masken, sondern durch die jeweilige Maske des anderen.
Genau, aber auch wenn ich halt, wenn ich jetzt eine Maske trage und dadurch meinen Beitrag dazu leiste, dass die Krankenhäuser in 2 Monaten nicht komplett überlastet sind.
Ja, genau. Ja.
Dann und ich dann mir in 2 Monaten vielleicht ein Bein breche, dann kann das Bein trotzdem noch behandelt werden, möglicherweise. Oder wenn ich dann selber vielleicht in der schlimmen Lage sein sollte, dass ich ins Krankenhaus muss, weil bei mir dann vielleicht doch der Coronavirus trotz aller Vorurteile irgendwann reingekommen ist. Und das finde ich, das ist auch eine schwere. Ich habe vorhin mit jemand auf Twitter diskutiert, der war so, ja, wir gehen immer noch alle ins Büro. Ich so, das ist doch Wahnsinn. Ja, na, bisher war ja noch keiner krank. Das ist, wenn der erste krank wird, dann gehen wir halt nicht mehr ins Büro. Ja, aber ja, wenn der erste krank wird, dann ist das ganze Büro schon krank. Und das ist den Leuten offensichtlich, es gibt wie viele Leute, die sagen, ja, wenn ich mich krank fühle, dann bleibe ich zu Hause.
Ist mittlerweile ist ja klar, 50% der Ansteckungen passieren, bevor die jeweilige Person überhaupt merkt, dass sie krank ist. Ne? Also
bevor sie Krankheitssymptome hat.
Genau, bevor sie Symptome hat, ne?
Das ist ja auch das Krasse, wenn du wirklich krank wirst, in dem Moment, in dem du krank bist, bist du quasi schon nicht mehr ansteckend.
Ja, also auf jeden Fall 3 Tage rein in die Krankheit, ja.
Ja, also es ist so, die Fälle, die ins Krankenhaus kommen, sind eigentlich kaum noch ansteckend. Das ist natürlich dadurch, dass sie dann da liegen und halt so viel da sind und dann halt doch was rauskommt und sie intubiert werden und weiß der Teufel was und dadurch werden sie natürlich doch wieder ansteckend für die anderen Leute. Und für das Personal, aber eigentlich ist das wohl so, dass ja im Großen und Ganzen man ist halt der Tag, der schlimmste Tag, der ansteckendste Tag ist der Tag, bevor man Symptome bemerkt.
Ja, Corona ist a bitch. Aber auf jeden Fall, ja. was ich sagen wollte, es ist, ich finde sowieso diese Effekte interessant, also beziehungsweise wie die Corona-Krise eigentlich, man muss halt systemisch denken lernen.
Ja.
Ne? Und das ist halt auch etwas, was super schwierig ist, weil es auch abstrakt ist, ne? Also beispielsweise, ich denke mir halt immer so, die Leute haben immer so total Angst, wenn sie so draußen sind und so vor Begegnungen, da ist ja schon wieder jemand mir 1 Meter zu nahe gekommen oder sowas. Und das ist halt, finde ich, auch so eine Fallacy, weil es geht ja gar nicht darum, dass der einzelne Kontakt so wahnsinnig gefährlich ist. Ne?
Yeah.
Erstens ist es überhaupt nicht gefährlich, weil solange du halt keine Risikogruppe bist, ist es sowieso nicht so wahnsinnig gefährlich, falls du dich wirklich ansteckst.
Da habe ich andere Geschichten zwischen gehört.
Es gibt Fälle, aber es gibt tatsächlich, statistisch ist es immer noch relativ klar, dass das nicht...
Du wirst wahrscheinlich nicht sterben oder musst sehr, sehr großes Pech haben, um dran zu sterben, aber sehr,
es kann trotzdem schlimm, es kann
sehr,
trotzdem
sehr ätzende
Scheiße,
Krankheitsverläufe ja. Oder auch schwächere Krankheitsverläufe mit bleibenden Schäden oder sowas scheint durchaus häufiger zu sein. Also ich sage nicht, dass das Ende der Welt ist. Es gibt weitaus schlimmere Krankheiten, wenn man es hat sozusagen auf der individuellen Ebene als Corona. Aber ja, okay, also ich will jetzt
nicht. Ja, und dann haben wir jetzt, glaube ich, wie viel haben wir jetzt, glaube ich, 40.000 aktive Fälle, ja, also kannst du ja ausrechnen, wie hoch die Chancen ist, dass du halt, also selbst wenn du dann sozusagen nochmal eine, wenn du nochmal eine Dunkelziffer von nochmal
genau.
Das Doppelte, also 80.000 oder so, selbst wenn du 80.000 aktive Fälle in Deutschland nimmst, so, kannst du dir die Chance ausrechnen, dass derjenige, der gerade an dir vorbeigegangen ist, Corona hat. Also so rein chancenmäßig. Dann, wie gesagt, Übertragungssituation, also eigentlich 15 Minuten in einem Raum sein und nicht irgendwie mal eben aneinander vorbeigehen. Ja, also das heißt also, ich glaube, also diese Idee, dass wir jetzt sozusagen alle total die Gefahr füreinander sind,
da draußen,
ist halt einfach Quatsch, ne?
Total.
Ich glaube, diese ganze Social Distancing-Nummer, die funktioniert deswegen, weil einfach sozusagen statistisch Kontakte reduziert werden und dadurch Ansteckungssituationen minimiert werden und dadurch sozusagen du einen aggregierten Effekt hast. Aber nicht, weil der Einzelne jetzt total gefährlich für dich ist.
Wir tun so, als ob der Einzelne total gefährlich für mich wäre oder für, also als ob der Einzelne total gefährlich für jeden anderen wäre, um zu verhindern, dass der Einzelne total gefährlich für jeden anderen wird.
Ja, wobei, ja, aber dann verstehst du, was ich meine? Muss man dann halt auch nicht sozusagen päpstlicher sein als der Papst, sondern wenn dann halt irgendwie jemand an dir vorbeikommt, heißt das nicht, dass du jetzt irgendwie eine Angst haben musst oder dass
das
du
stimmt.
jetzt irgendwie dich aufregen musst oder dass man da jetzt irgendwie, dass das jetzt ein Problem wäre oder so.
Ich
glaube, das ist
mich
einfach,
dann,
wenn wir uns einfach ein bisschen Mühe geben und oder es reicht ja sogar, wenn die meisten von uns sich ein bisschen Mühe geben und so, dann hat das halt schon den erwünschten Effekt so, ne?
Ich reg mich darüber gerne auf oder viel auf. Also gestern, was weiß ich was, wir waren in diesem Park, wir haben distanziertes Frisbee gespielt, also wir haben mit großem Abstand dazwischen Frisbee hin und her geworfen. Irgendwann kam ein Hund, hat meine Frisbee geklaut. Dann hat die Besitzerin von dem Hund die Frisbee wieder abgenommen und hat die mir wieder zurückgegeben und gibt die mir in die Hand. Und ich weiß, dass dieser eine Fall total harmlos ist und dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt durch diese eine kurze Bewegung infiziert worden bin, bei wahrscheinlich 1 zu 1 Million oder wahrscheinlich weniger liegt. Ich find's, es gibt im Wesentlichen bei dieser ganzen Krise, bei dieser Pandemie gibt's 2 Regeln. Wasch dir die Hände, halte Abstand. So, das ist im Großen und Ganzen. Also ich wüsste jedenfalls nicht, was man darüber noch hinaus nennenswert machen kann. Und das sind die beiden Regeln, die in meinen Augen existieren. Und wie viele Leute ich sehe, die entweder aus Ignoranz oder aus Unfähigkeit oder aus welchen Gründen auch immer nicht in der Lage sind, sich an mindestens eine dieser beiden Regeln zu halten. So, und ich mir passiert es auch ständig, gerade wenn ich irgendwie mit Kolja unterwegs bin oder sowas enger, dass ich irgendwie zu nah an jemanden rankomme und sowas. Und klar, das ist, da sage ich mir auch immer. Aber ich habe so das Gefühl, dass es halt wirklich und gerade dann irgendwelche Läden, was weiß ich was, wir waren vorhin bei so einem Eisladen.
Max, außerdem habe ich beobachtet, dass du dich ins Gesicht gefasst hast.
Was? Nein. Ich bilde mir ein, dass unwillkürlich tatsächlich ich mir quasi nicht mehr ins Gesicht greife. Ich weiß, dass ich mir früher ständig ins Gesicht gegriffen habe und ich habe das Gefühl, dass es mir einfach nicht mehr passiert. Zumindest so diese Momente, wo ich so, die ich dann so am Anfang, als Corona losging, wo ich dann so, ich habe mir ins Gesicht gefasst, dass die habe ich überhaupt nicht mehr. Vielleicht habe ich auch einfach gelernt, nicht mehr darauf zu achten, kann natürlich auch sein, aber was ich halt sagen, also wir waren vorhin in so einem Eisladen drin, und weil Kolja noch ein Eis war und dann, die hatten halt den halben Eisladen umgebaut und haben da alles abgesperrt, man konnte sich nicht hinsetzen und haben Markierungen auf dem Weg gehabt, dass man mindestens 1,50 Meter hält und so und diesen Abstand einhalten und weiß der Teufel was und dann gehen wir da rein und dann haben die da Plexiglas aufgehängt, damit man ihnen nicht ins Gesicht atmet und dann haben sie so ein Tablett, wo sie das Eis dann rüberschieben und das es einem nicht selber in die Hand geben müssen. Und dann hat dann eben Kolja nochmal irgendwie, ich hätte gerne noch ein bisschen Sahne auf mein Eis. Hatte das noch nicht mal in die Hand genommen. Dann hat die Verkäuferin das wieder zurückgenommen, hat dann noch ein bisschen Sahne drauf gemacht. Hier bitte, und drückt es ihm so in die Hand. Und wo ich mir dann denke, so, dieser ganze Aufwand und dann halt, das nicht auf die Reihe kriegen, weißt du, so das dann halt, und ich unterstelle dir nicht mal Böses oder so, es ist einfach sowas, oder wieder vorhin, wir waren am Sumter See und wir sind dann, und ich gehe mal wieder irgendwie ganz weit am Rand, und dann kommt da so ein Rentner-Ehepaar vorbei, die dann halt, da geht jemand am Rand, dann gehen wir wohl in der Mitte des Weges entlang, und sich quasi noch dafür bedanken, dass ich ihnen aus dem Weg gegangen bin. Und
ich so, weißt du, das kannst du einfach, du musst ihn einfach, wenn sie dann an dir vorbeigehen, einmal richtig schön anrufen. Sorry.
Das ging in ihre Richtung.
Es war bestimmt kein Corona. Ich hatte nur so ein komisches Halskratzen.
Ja, genau. Aber ich fühle mich nicht krank.
Ich fühle mich noch nicht krank.
ja, also das ist, ich habe das mal, irgendwann habe ich das mal tatsächlich, da weiß ich nicht, da hat irgendjemand so ein Spruch so irgendwie so, ja, das passiert ja eh nichts und so. Und dann habe ich so gesagt, naja, aber ich könnte sein, dass ich es habe. Und das war richtig so, das war so ein richtiger Moment, wo es dann so, what? Also wo die Augen aufgingen bei dieser anderen Person. Und das, und wo dann so, ja, das ist halt die Realität, es könnte jeder haben. Es könnte, jede einzelne Begegnung könnte die sein, bei der man es, bei dir, also jeden Tag holen sich so und so viele Leute, zum Glück nicht sonderlich viele, aber holen sich bei solchen Begegnungen, genau, holen sie sich Corona. Und die sehen nicht anders aus als wir. Die Leute, die es dann haben, die es übertragen.
Wieso, ich dachte, das sind alles diese Chinesen, dachte ich immer.
Ja, aber das darf man nicht laut sagen, das ist doch ein PC.
Ja, das ist echt krass. Also diese ganze, also ich weiß nicht, ist das immer noch so? Also gibt es immer noch diesen Corona-Rassismus?
Jede Wette gibt's.
Also am Anfang war es ja so wirklich so, dass man, also das haben ja ganz viele Leute, asiatisch aussehende Leute beschrieben, dass sie irgendwie in der U-Bahn waren und Leute haben sich da weggesetzt und sogar beschimpft teilweise und solche Geschichten und total krass. Aber mittlerweile ist es ja, sollte die Krankheit ja eigentlich entracified sein, eigentlich. So.
Ja, sie war ja nie. Also ich meine, hier
nicht wirklich, nee, aber ich meine, sag mal so, am Anfang war das halt sehr stark mit China assoziiert, weil das halt sozusagen der einzige große Ausbruchsherd war am Anfang, den man kannte. Und mittlerweile ist es ja wirklich überall, ne?
Also wie viele Leute trotzdem noch der festen Meinung sind, dass da eigentlich, also ich meine diese Bill Gates Verschwörung, dass Bill Gates das ja irgendwie gemacht hat, um reich zu werden, indem er uns eine Krankheit gibt und für Alter, die aber keine Medikamentation da ist. Hä? Also wie ist da das Potenzial? Also
ich fall tot um, wenn Bill Gates mal reich wird, das wird nie passieren, da bin ich nicht
sicher. Bill Gates.
Also der will reich werden.
Wie soll der jemals reich werden?
Also ganz ehrlich, also das leuchtet mir nicht ein.
Und irgendwie hängt immer noch.
Das wird er nie schaffen.
Irgendwie hängt immer noch George Soros mit drinne, weil der ist ja ein
das gehört halt einfach
Milliardär und irgendwie links und außerdem Jude. Also das sind ja schon mal drei Sachen.
Das ist die neue Weltordnung einfach. Das ist
ja, aber ich meine, heute war doch vor der Volksbühne wieder Demo und das ist doch dann, wir machen euren NWO-Scheiß nicht mit New World Order und so. Das hält doch die Leute nicht, bloß weil es jetzt schon seit längerer Zeit aus China, also bloß weil es ursprünglich oder jetzt klar sein sollte, dass es nicht, heißt das doch nicht, dass ich meinen chinesischen oder meinen chinesischstämmigen Nachbarn deswegen jetzt nicht angreifen darf, um Himmels Willen. Also es ist doch die Leute, die zu solchem Rassismus neigen, ich glaube nicht, dass die da jetzt einen großen Unterschied machen, bloß weil ein bisschen Zeit ins Land gegangen ist.
Ja, man darf auf jeden Fall nicht auf die Konsistenz ihres Weltbildes setzen. Das
funktioniert. Also, ja, das halte ich jetzt für, damit Logik kommen zu wollen, das halte ich jetzt wirklich für absurd. Was ist denn das für eine Verschwörung, dass die Leute auf Logik hören und auf Argumente?
Also ich glaube, es ist wirklich krass. Also ich habe keinen direkten Link dazu, keinen direkten Draht dazu.
Ja.
Ich bin ziemlich gut da drin, meine Kanäle relativ verschwörungstheoretikerfrei zu haben.
Ja.
Also weiß nicht, ob das liegt an meinen Facebook-Interaktionen. Eventuell entgeht mir da vom Algorithmus her auch echt eine ganze Menge. Aber zumindest auf Twitter schreibe ich mir das schon selber zu, dass ich da relativ gut filtere sozusagen. Ja. Aber mich erreicht das eigentlich nicht. Ich kriege das immer nur sozusagen so aus Schilderungen Dritter mit, irgendwie aus Medienberichten oder aus irgendwelchen Twitter-Threads, wo Leute sich damit beschäftigen. Aber so wie ich das mitbekomme, jedenfalls was die Leute erzählen, ist wohl diese ganze Verschwörungsgeschichte wirklich explodiert jetzt nochmal richtig durch Corona.
Also explodiert. Also was ich gesehen habe, ist, also ich habe so einen entfernten Bekanntenkreis von Leuten, bei denen das sowieso schon immer so ein bisschen vor sich hin schwelte. Ich glaube, das ist bei der Person, die ich jetzt konkret meine, ist das kein, also ich glaube nicht, dass die das selber ist, sondern das ist mehr so ihr soziales Umfeld, was dann hin und wieder mal so reinfringt. Und wenn man mit der redet, dann ist sie, ein bisschen, dann ist das ein, dann, also dann ist das auch gar nicht alles so. Und ich glaube, es ist auch kein geschlossenes oder wie auch immer. Also es ist, sie teilt sowas hin und wieder mal, aber irgendwie ist es überhaupt nicht konsistent oder irgendwie sowas. Und ich glaube, sie sieht das auch. Sie ist ja auch gar nicht bewusst der Tatsache, was für Widersprüche sie sich damit verfängt. Das ist so das eine. Das überrascht mich nur so mäßig. Aber ich habe es in einem anderen Fall heiß erlebt, da taucht das plötzlich bei jemandem auf, den ich so überhaupt nicht in so eine Richtung geschätzt hätte. Aber da war das dann auch nach 2 Tagen wieder vorbei. Also entweder hat diese Person hat die das dann wieder sein lassen und hat sich eines Besseren belehren lassen oder hat dann halt einfach gesagt, okay, dann poste ich das ja halt nicht mehr. Oder?
Also okay, stimmt, in meinen Menschen verlaufen sich manchmal auch so Leute, aber ganz ehrlich, die blocke ich dann einfach.
So. Ja, nee, also so auf Twitter habe ich nicht die nötige Reichweite, das jetzt, oder nee, da taucht das bei mir in den Menschen auch nicht auf, muss ich sagen. Also so dieses Trollgehabe.
Oder
auch
nur ganz selten, also so ich gehe da ja auch nie drauf ein oder so, ne? Aber andere Leute gehen dann halt sozusagen in den Threads drauf ein.
Ja, ja.
Und dann mache ich die dann drauf aufmerksam, hey, könnt ihr bitte das nicht diskutieren mit diesen Leuten?
Mhm.
Ja, weiß nicht. Also das Krasseste finde ich ja tatsächlich, dass diese Verschwörungstheorie, dass 5G Corona verbreitet, ne? Also
aber das ist doch bei jedem dieser neuen Standards ist das doch so.
Es tut mir so weh, das überhaupt auszusprechen. Wirklich, es ist richtig schmerzhaft. Und jetzt habe ich jetzt gelesen, dass die WHO tatsächlich dazu Stellung genommen hat und klargestellt hat, dass sich Viren nicht über Funkwellen verbreiten.
Ja, das würde ich anstelle der WHO auch machen, wenn ich die ganze Welt kontrollieren will, indem ich sie danach alle verchippe.
Ganz ehrlich, ich halte das für total kontraproduktiv, dass die WHO solche Sachen sagt. Ganz ehrlich, weil das validiert diese Aussage zu einem grammatikalisch richtigen Satz. Und das ist ja nicht, ja. Funkwellen übertragen Viren ist ein Satz, auf den man nicht antworten darf. Es ist ein Satz, auf dem man die einzige Antwort vielleicht noch ein Lachen wäre oder sowas, ja, oder einfach nur ins Gesicht fassen, wenn das noch erlaubt wäre. Aber das ist nichts, das man irgendwie auch widerlegen sollte, sondern das ist etwas, worauf, das ist eine Sache, auf die man sich nicht einlassen sollte. Das ist einfach nur Wahnsinn. Und die Leute, die das sagen, denen sollte man ihre Führerscheine entziehen, die sollten nicht mehr für sich sorgen dürfen, ja.
Naja, wenn du das machst, dann hast du nicht mehr allzu viele Leute, fürchte ich, übrig, die für sich selber sorgen dürfen. Also
viele Leute sind das nicht. Das sind nur ein paar Spieler.
Also wie viele?
Auch diese Leute dort vor der Volksbühne heute.
Ja, das sind
nur. Die wurden auch aus ganz Deutschland angekarrt. Das konntest du auch an den Dialekten sehen.
Aber wie viele? Aber wie viele Leute?
Das waren nur 130 oder was?
Ja, aber wie viele Leute an irgendwelchen Bullshit-Scheiß glauben? Wenn du mal mit ihnen drüber redest, ist schon beeindruckend. Also das ist so klar, das ist jetzt nicht exakt das, aber mit dem 5G finde ich auch das Lustige, wenn man sich, also es gibt Millimeter 5G, das ist quasi ein neuer Funkstandard, der ist tatsächlich komplett neu und es gibt halt ein etwas überarbeitetes Protokoll, wenn ich das verstanden habe, was im Wesentlichen ein Software-Update für LTE ist quasi. Und das ist das, was man meistens, was am meisten verbreitet ist, weil halt das andere, da muss man wirklich neue Sendemasten aufbauen und die muss man überall aufbauen, die muss man wirklich an jedem Block aufbauen, die muss man in Sichtweite haben. Also wenn man keine Sicht, also wenn man die nicht sieht, dann hat man von denen auch mit hoher Wahrscheinlichkeit quasi keinen Empfang. Und Darum sind quasi alle diese 5G-Masten, angeblichen 5G-Masten, die abgefackelt haben, sind keine 5G-Masten. Weil wenn es,
LTE, ne?
Wenn es aussieht wie eine LTE-Antenne, dann ist es keine dann ist es keine neue 5G-Antenne.
Ja, denke ich mir auch, ne?
Das hat
ausgerollt.
Dieses 5G, das, also wie gesagt, diesen Software-Standard, den brauchen sie im Wesentlichen anzuklacken, dann geht das. Aber dieses Millimeterzeug, ja, das gibt es im Wesentlichen, also es wird natürlich nach und nach aufgebaut, aber das gibt es halt in einer Handvoll Gegenden, Nachbarschaften irgendwo in einzelnen Ländern. Und das ist, ich hab ein paar Reviews davon gesehen, von den allerersten Telefonen, die da rauskamen damit und sowas. Das sind wirklich Leute, die müssen, wenn die hier stehen, wenn die 10 Meter weitergehen, haben die kein 5G mehr. Also, wenn ich hier auf der Straßenseite stehe, dann habe ich ein Gigabit, aber wenn ich da hinten hingehe, 20 Meter weiter in die Richtung oder dahinter hinter diesen Busch oder was auch immer, dann ist es plötzlich, habe ich nur noch ganz normales LTE. Und, also das ist, ja, aber wie gesagt, Menschen, red dir doch nicht ein, dass sich Menschen von Fakten überzeugen lassen, gerade solche Leute. Das hat, glaube ich, damit wirklich nichts zu tun. Absolut nichts. Und es ist ja auch, ich meine, wenn man mal drüber nachdenkt, wodurch ist unser Weltbild entstanden? Worauf basiert unser Weltbild? Es basiert darauf, dass wir Informationen, die uns andere geben, dass wir denen vertrauen. Und wenn wir anderen Informationen trauen, dann würden wir andere Sachen glauben. Und das sagst du ja auch selber, dass so die Leute, die halt sich immer für Skeptiker halten.
Es gibt schon sowas wie innere Konsistenz von Argumenten und Schlüssigkeiten und sowas.
Aber das ist doch. Ich meine.
Und ich bin eigentlich auch nicht der Freund von sagen, okay, man könnte solche Sachen jetzt alle sozusagen weg-educaten, so, ja. Also man könnte die jetzt nicht einfach weglehren durch, ja. weil die so einen Mangel an Wissen haben. Aber sowas wie, dass Viren sich nicht über elektromagnetische Wellen verbreiten sollte, also da, ganz ehrlich, wenn man das glaubt, dann hat man weder Viren noch elektromagnetische Wellen auch nur im Ansatz verstanden, ja. Und ich meine,
wie viele Leute haben schon Viren oder elektromagnetische Wellen im Ansatz verstanden?
Sie sollten das alle im Unterricht einmal gehabt haben. Zumindest.
Also dass ein Virus im Wesentlichen RNA oder DNA, wie auch immer man es nennt jetzt, also sind zwei verschiedene Dinge, aber sozusagen, dass Viren reine Informationen sind und ansonsten kein Payload mitbringen, also dass sie reine Informationen sind und sonst nichts, das ist mir auch erst vor sehr, sehr kurzer Zeit klar geworden. Und
das hast du definitiv im Unterricht, das hast du nur vergessen.
Ja, und, das kann durchaus sein.
Aber das ist doch der Punkt, ist doch, dass du trotzdem weißt, dass Viren irgendwie Organismen sind, die irgendwie physisch sind und dass die nicht über elektromagnetische Wellen
Naja, aber das setzt ja schon mal voraus, dass, also ich meine, das kann man jetzt einfach widerlegen, indem man einfach dir sagt, ja, du glaubst doch nicht ernsthaft, dass Corona von Viren übertragen wird. Ja, natürlich, ich bin auch kein Idiot. Ich sage, es wird von 5G-Wellen übertragen, nicht von irgendwelchen Viren. Fertig. Also das ist
Okay, das dann halt, du leugnest einfach, dass sozusagen das eine Virusinfektion ist. Oder glaubst du vielleicht grundsätzlich nicht an Virusinfektionen? Also ich weiß gar nicht, was ist denn überhaupt das Weltbild von denen? Also dass irgendwie alle Vireninfektionen vielleicht einfach nur eine Verschwörung von irgendwelchen Funkmasten sind oder so?
Ich meine, nimm Flat Earther hier. Wie sie im Nachhinein, wie es alles darauf basiert, dass die NASA ja eigentlich nur ein großes Scheme hat, um Milliarden einzusammeln oder Billionen einzusammeln und sich davon fettes Leben zu machen und hin und wieder mal eine Mondlandung zu faken und ansonsten das Geld für Koks und Nutten auszugeben. Und da sind ja intelligente Menschen dabei. Also das ist ja, ich kann es hier mal wieder nennen, es gibt ja Leute, die haben dann Software entwickelt, die wir dann alle auf unseren Telefon installieren sollen, mit denen wir nachweisen können, dass es gar keine GPS-Satelliten gibt, sondern dass das alles nur Funkantennen im Wald sind, weil ja, und die dann quasi, die das dann ausmessen wollen. Und wir haben ja mal über diese Netflix-Doku, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, gesprochen, die ja wirklich sich lange mit dem Thema auseinandergesetzt haben, die definitiv von denen sehr, sehr viele viel, viel mehr wissen über geostationäre Satelliten, über wie Nord-Südpol funktioniert, über diese ganzen Phänomene, Ebbe, Flut etc. pp. Als ich, die halt teilweise wirklich Experimente gemacht haben, um zu prüfen, um zu beweisen, dass die Erde flach ist. Und dann diese, also das sind ja Leute, die durchaus, denen ich ja, die sich ja, also denen man jetzt nicht unterstellen kann, dass sie keine Ahnung von der Materie hätten. Sie haben sich halt mit der Materie halt unter einem komplett anderen Gesichtspunkt damit beschäftigt. Und das ist, also das ist kein, ich glaube nicht, dass das ein Bildungsproblem ist. Oder es ist kein Bildungsproblem. Ja. Ich meine, dieser Typ, der sich da mit seiner Rakete hochgeschossen hat, der hat eine Rakete gebaut, der ist kein Idiot.
Ja.
Also er ist ein Idiot, weil er mal wieder so lange mit einer Rakete nach oben geflogen ist, bis er gestorben ist. Aber also der ist jetzt nicht so, dass der irgendwie so ein Hillbilly ist, der keine Zähne im Mund hat und nichts auf die Reihe kriegt, sondern es sind durchaus schlaue Menschen dabei. Und ich finde ja so auch, also so dieses Ganze, wie das Ganze befüttert wird und wie diese ganze, das sind psychologische Phänomene, das hat nichts mit Bildung zu tun, bin ich wirklich der festen Überzeugung. Und insofern halt.
Nee, du hast ja auch recht und ich bin ja eigentlich auch der Meinung, aber ich.
Aber ich verstehe den Frust. Halt,
ja, ich verstehe, also ich meine, ich verstehe nicht so, wie man so dumme Dinge sagt.
Diana, was Diana sagt zu dem Thema, ist halt, dass die Leute nicht damit klarkommen, dass es Ungewissheit gibt.
Ja, das stimmt. Ja.
Und sie wollen halt Experten haben, die ihnen die Wahrheit sagen können. Und was ist denn ein Experte? Und da ist ja was dran. Was ist ein Experte wert, der einem nicht sagen kann, wie es ist? Und
vor allem
das habe ich von jemandem wie Drosten, wenn der vor zwei Wochen das sagt, wie kann ich mich denn darauf verlassen, dass er das nicht wieder in zwei Wochen was eine andere Meinung vertritt, als er heute vertritt zu irgendeinem Thema. Und das ist ja ein total valider Punkt. Und dann halt sich Leute zu suchen, die ihnen sagen, so ist es.
Aber das ist wirklich interessant, ne? Weil ich, vielleicht ist das auch, das will ich das schon wieder auf Bildung oder sowas machen. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde tatsächlich, dass Drosten sich irrt und seine Fehler korrigiert und dass er Unsicherheiten immer zugibt und immer mit einbaut und sie auch immer kommuniziert, finde ich total reassuring.
Ja,
also das
total.
Macht mich ihm total viel glaubwürdiger in meinen Augen. Ne? Also es ist so, dass ich gerade in seinem ja, also ich bin ja kein Immunologe, ich habe keine Ahnung von Impfstoff, allerdings so, ich weiß nur, was man so als Virologe darüber weiß und weiß natürlich tausendmal mehr als wir oder so.
Yeah, ja, klar.
Und kann uns halt trotzdem ja ganz viele interessante Sachen erzählen. Und aber ich finde das halt total wichtig auch und gut. Es gibt auch dieses, gab auch ein schönes Video von MyLabs auch. Wieder. Da hat sie einen Virologen-Vergleich gemacht. Das fand ich ganz witzig. Es gibt sozusagen die Experten-Expertin ist jetzt und hat jetzt die Experten unter die Lupe genommen. Und da hat natürlich auch Drosten am besten abgeschnitten. Aber hatte dann auch eine ähnliche Argumentation. Warum? Ne? Also weil er halt sozusagen sehr, sehr nah an seinem Fach bleibt, dass er immer kommuniziert, wenn er out of depth kommt, wenn er Unsicherheiten hat, wenn er Sachen sagt, die vielleicht noch nicht hundertprozentig vom wissenschaftlichen Diskurs gedeckt sind, dass er das dazu sagt und solche Sachen. Also, dass er solche Dinge mitkommuniziert, hat sie ihm hoch angerechnet. Und das ist halt auch einfach der Punkt. Und aber ich kann mir auch, und ich verstehe schon, dass halt Leute dann sagen, ja, aber guck mal, ja, dieser andere Virologe, der tritt mit einer viel größeren Sicherheit auf und sagt, wir sollten jetzt mal alles aufmachen.
Mhm.
Und da können wir auch mal drüber reden. Ich meine, es wurde auch schon tausendmal drüber geredet, über Henrich Streeck und dieses ganze Heinsberg-Desaster, so, ja.
Ja.
Ich kann natürlich überhaupt nicht einschätzen, ob Henrich Streeck ein guter Virologe ist und ich denke mal, er wird schon fachliche Kompetenz haben, sonst wäre er nicht an der Situation, in der er ist. So, ja, aber ich glaube, man kann halt wirklich, wirklich sagen, dass er dort definitiv Scheiße gebaut. Zumindest was die Wissenschaftskommunikation angeht. Er hat da eine Studie gemacht in Heinsberg und die Studie ist noch nicht fertig und wir können nichts sagen über diese Studie. Und das ist auch, was Thorsten ja immer sagt, er kann nichts sagen über diese Studie, solange er die Paper nicht hat. Ja. Aber was er dann sozusagen mit welcher Nonchalance und welcher Sicherheit er da sich da in diese Pressekonferenz sagt und sagt, hier meine halbfertige Studie, die nicht repräsentativ ist für Deutschland, sagt ganz eindeutig, wir sollten jetzt die Maßnahmen lockern. Ja, also das ist unseriös, ja? Und das kannst du drehen und wenden, was du willst. Und wenn die Studie nochmal am Ende auch noch total super toll und gut ist und richtig ist und so weiter und so fort, das wird das alles nicht mehr ausmachen, weil das ist unseriös, ja. Und dann auch noch irgendwie im Vorfeld im Endeffekt diese gesamte Messaging schon von einer Agentur ausgearbeitet zu haben, bevor du die Studienergebnisse hast. Das ist einfach, sorry, das kann ich nicht.
Also das ist klassisches Conman-Verhalten. Wenn man das halt mit einem, also Conman kommt ja von Confidence, also so wie halt Trump, der halt von nichts eine Ahnung hat, aber das sehr, 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 sehr von sich selbst überzeugt rüberbringen kann. Und das offensichtlich bei hinreichend vielen Leuten Eindruck hinterlässt. Und die halt sagen, und was ja auch schwer ist, wenn man es an irgendwelchen sonstigen Merkmalen einschätzen kann, wer von den beiden hat recht, würdest du dann, wenn du keine Ahnung hättest, wenn du ein Alien wärst und Drosten und Trump würden gemeinsam auf einer Bühne stehen und würden über irgendwas reden, über Coronaviren. Würdest du dann dem Typen trauen, der da ein bisschen schmächtig dasteht und sagt, ja, ich habe ja eigentlich auch nur von dem Bereich so richtig viel Ahnung, oder würdest du dem Typen sagen, der so, also ich finde, wir sollten alle Bleiche saufen?
Also ich glaube, es kommt drauf an, ob ich ein Alien von einem zivilisierten Planeten quäre.
Ja, also, aber nehmen wir mal an, du hast jetzt von diesen Themen keine Ahnung. Ich meine, Religionen basieren im Wesentlichen auch darauf, dass wir haben seit 2000 Jahren keine Fehler zugegeben.
Ich wusste tatsächlich nicht, dass Conman von Confidence kommt, aber ja, das macht total Sinn, ja.
Ja, ja, das kommt von Confidence, man.
Ja. Misstraut Leuten, die total von ihrer Meinung überzeugt sind.
Ja.
Das ist, glaube ich, eine gute Mache. Also das heißt mit anderen Worten, hört auf, WMR zu hören.
und ich gehe noch darüber hinaus. Fangt an, euch in Zweifel zu stellen, wenn ihr total von eurer Meinung überzeugt seid.
Das auch, ja.
Weil das ist auch für sich selber ist das auch, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man das zerbricht einen natürlich dann irgendwann ab einem gewissen Punkt auch, wenn man da, also es ist natürlich auch, man muss auch eine Balance mitfinden. Also es gibt halt auf der einen Seite gibt es halt die Idioten, die halt niemals irgendwie bereit wären, Fehler einzugestehen und so weiter und so fort, aber es kann natürlich auch, und ich würde sagen, Drosten tickt manchmal ein bisschen in die Richtung. Und ich kenne es auch von mir, dass es dann halt auch so überhand nimmt, dass man dann irgendwann, dass man sich selber gar nichts mehr glaubt.
Weißt du, Max, ich hatte gerade eine Idee, ich glaube, wir brauchen einander, weil wir uns immer ständig widersprechen und sozusagen, wir sind sozusagen das Korrektiv, das uns immer wieder verbietet, mit unserem Ego davon zu galoppieren. Mit unseren Meinungen.
Ach, also mein Ego klein zu halten, schaffe ich auch alleine inzwischen ganz gut. Erschreckend.
Das merkt man die manchmal nicht an.
manchmal läuft es dann doch wieder frei. Das stimmt. Also klar. Aber so.
Nee, aber verstehst du, was ich meine? Also ich glaube, dass unsere Streits halt auch recht heilsam sind.
Ja.
Für uns beide. So
natürlich.
Ne? Weil es halt, also ich glaube, es gibt halt Leute, die sich nur mit Leuten umgeben, die ihnen nicht widersprechen, so. Und wenn wir für uns etwas reklamieren können, dann ist das, dass wir das nicht tun.
Ja, ich bin jetzt gerade in einer Position, dass ich so an der Arbeit dass ich ein bisschen in so einer Lead-Position bin und in einem Bereich, von dem ich eigentlich erklärtermaßen keine Ahnung habe. Also ich bin da, ich habe von anderen Sachen, die machen.
Virologie oder was?
Ja, genau, ich bin jetzt Virolog.
Du bist jetzt Chef der Virologie. Ja. Ich habe keine Ahnung.
Ich nehme noch mal einen Schluck Bleiche. Hat mir jemand gesagt, der sehr viel Ahnung zu haben schien, dass das gut sei.
Nee, so wie bei hier IT Crowd, wo so erste Folge, wo Jen beim Interview ist und Head of IT und so, ja, I know clicking, scrolling.
Ja, also ich glaube auch, dass ich das gut kann, aber ich habe halt so, also ich glaube, und ich glaube auch, ich werde gut darin, aber ich muss halt auch, und das ist auch lustig dann jetzt plötzlich, dass ich dann halt in der Situation bin, dass ich jetzt mit Leuten reden muss, die dann glauben, dass ich das alles besser wüsste als sie und denen ich explizit sage, ihr wisst, du weißt davon mehr als ich, ich probiere gerade von dir zu lernen und die es einem trotzdem nicht glauben. Also in anderen Bereichen habe ich dann wieder mehr Ahnung und ich glaube, ich traue mir auch zu, das schnell zu lernen und ich traue mir auch dazu mit meiner Erfahrung und so weiter und so fort. Das ist glaube ich so bei diesem ganzen Studienzeug, wenn jetzt mal wieder irgendeine Studie durch die Landschaft gelatscht wird, finde ich dann den Drosten dann halt wiederum sehr überzeugend, dass der halt dann so, was weiß ich was, über diese Studie, dass halt irgendein Virus, wie war das, irgendeine Entwicklung des Coronavirus ist 720 mal so ansteckend oder irgendwie sowas wie die Ursprungsvariante. Und das ging mal irgendwie so für einen halben Tag lang, ging das so durch Twitter und alle haben sich furchtbar aufgeregt und sind furchtbar explodiert. Und dann hat der sich mal kurz dazu geäußert, naja, die Studie ist einfach Schwachsinn. Vor allem
die Interpretation der Studie war auch Schwachsinn, weil es war nur sozusagen in Laborbedingungen hat sich ein Virusstrang so und so viel mal mehr in der, obwohl du hast recht, die war auch in sich flawed, die Studie.
Die war in sich flawed und sie haben auch, die Studie war auch falsch, dieses 720-fach, das haben die dann durchaus drin gehabt, das war nicht nur die Interpretation des Ganzen, sondern die haben halt einfach eine schlechte Studie gemacht und er hat gesagt, ja, hätte das irgendein Doktorand von mir gemacht, dann hätte ich freundlich gesagt, links und rechts um die Ohren gehauen. Also hat er es natürlich nicht gesagt. Ich sage das jetzt mal so.
Hätte sie nochmal ins Labor geschickt.
Ich hätte sie nochmal ins Labor geschickt, dass sie es nochmal machen sollen. Weil offensichtlich die Studie einfach kaputt war. Und das ist halt das. Und dafür braucht man halt Erfahrung. Und das ist selbst was wahrscheinlich Leuten aus dem Fach, die noch nicht so viel Erfahrung haben, die da leichter für anfällig sind und sowas. Und
ich wollte gerade noch was sagen zu deiner Situation, nämlich sozusagen als Führungskraft jetzt kommunizieren zu müssen, dass du ja weniger Ahnung hast von dem Thema als die Leute, die unter dir sind. Ich glaube, das kann tatsächlich psychologisch auch echt schwierig sein, weil ich glaube, dass du auch als Mitarbeiter halt sozusagen eine Führungsposition, du willst, dass die führt und dass du willst, selbst wenn sie weniger Ahnung hat, willst du das Gefühl haben, dass sie sozusagen viel Ahnung hat. Und das siehst du halt jetzt momentan an diesen Zustimmungswerten für Trump, ja.
Ja.
Obwohl es so offensichtlich ist, dass er von nichts eine Ahnung hat, nur Scheiße baut, ja. Du siehst in diesen Zustimmungswerten einfach diesen unbedingten Willen der
Bevölkerung. Hast du mich gerade mit Trump verglichen?
Ich dachte, ich mache das elegant. Dann fällt das nicht so auf.
Hast du gesagt, ich bin präsidential?
Du willst, dass deine Führungspersonen Ahnung haben.
Ja,
und,
ja, ja.
Und du willst es unbedingt, ja, weil sonst fühlst du dich unsicher.
Mhm. Aber so geil sind die Zustimmungswerte für Trump doch gar nicht mehr.
Ja, 40%.
Ich weiß nicht, also es ist jetzt,
Sind nicht Zustimmung, sind nicht super im Sinne von jeder andere Präsident, wäre das der Tiefpunkt, ja?
Ja, aber, ja.
Sie sind halt innerhalb des Trump-Spektrums sind sie halt.
Aber ich glaube, selbst da sind sie jetzt mal, also sie sind zwischendurch mal wieder kurz hochgeschossen und haben jetzt gerade, also ich finde es ja so lustig, diese Presseerklärung, die er da jeden Tag gehabt hat jetzt, oder diese... Diese One-Man-Show, die hat er jetzt ja, mal gucken, ob er das durchhält, hat er jetzt ja gesagt, dass die nicht mehr stattfinden, weil die Medien ja seine tiefgründigen Analysen immer dann falsch interpretieren, indem sie 1:1 ausstrahlen und dann halt einfach das wiedergeben, was er gesagt haben und dadurch alles kaputt machen.
Fake News Media, ja.
Also da hat er ja quasi jetzt angekündigt, dass das jetzt nicht mehr stattfinden wird. Und ich glaube, der Grund dafür ist, dass jetzt selbst bei ihm durchgedrungen ist, dass das für ihn nicht sonderlich geil ist. Aber wer weiß.
Ja, also, aber ich meine, also bisher war es eigentlich ja immer relativ gut zu sehen, dass halt alleine Media Coverage korreliert mit Zustimmungswert.
Ja.
Und ich glaube, es könnte vielleicht daran liegen, dass jetzt tatsächlich einige Sender jetzt gesagt haben, wir covern das nicht mehr.
Na, ich glaube, also was wohl tatsächlich seine Zustimmungswerte bei den über 65-Jährigen sind wohl das erste Mal nennenswert eingebrochen.
Nein, die sind alle weggestorben. Das ist das.
Naja, oder die halt sich denken, oh, der will gerade mein Leben opfern. Und
ich habe keine Ahnung, ja.
Ja, das ist. Also. Ich halte es immer noch für wahrscheinlicher, als es jemals möglich sein sollte, dass Trump nochmal Präsident wird oder Präsident bleibt. Aber ich habe Hoffnung, dass das vergehen wird. Aber wir werden es sehen. Ich habe keine Ahnung.
Ich will nochmal ein Thema nochmal ein bisschen.
Ich bin gerade sehr froh, dass wir nicht mehr in den USA leben im Augenblick. Also
das glaube ich wohl, ja. Das glaube ich, ja. Das glaube ich wirklich.
Obwohl es in Kalifornien, glaube ich, wirklich besser ist. Aber
ich wollte ein Thema wirklich nochmal ein bisschen, bevor wir hier zu weit in die Zeit reingehen, wollte ich ein Thema nochmal genauer ansprechen, und zwar die Corona-App, weil ich mich damit jetzt die letzten Tage auch echt sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt habe.
Ich nicht, sehr gut. Dann mach mal.
Genau. Also es gab jetzt, ja, wie vielleicht Leute, die zumindest auf Twitter unterwegs sind, mitbekommen haben, eine sehr, sehr krasse Diskussion um diese Corona-App, die letzten Wochen, kann man sagen, Corona-Tracing-App. Und ich fand diese Diskussion aus verschiedenen Hinsichten spannend. Ich will vielleicht erstmal ganz kurz meine Position dazu definieren. Ich glaube, wir haben da im letzten Podcast auch schon ein bisschen drüber geredet. Da habe ich das eigentlich auch schon ein bisschen angerissen. Also ich bin, ich sag mal so, vorsichtig optimistisch, was den Prospekt auf so eine Corona-App angeht. Das ist so ein bisschen ähnlich, wie ich das mit dieser Containment-Strategie auch handhabe. Also halt auch so ein, ich weiß nicht, ob es funktioniert, ja, und ich bin total offen für Argumente, warum es nicht funktioniert. Und es gibt unglaublich viele mögliche Argumente, die man bringen kann, warum es nicht funktioniert. Und die sind, glaube ich, auch, soweit ich das sehen kann, alle mehr oder weniger valide. Manche haben sich aber auch schon wieder in Luft aufgelöst, das muss man auch noch dazu sagen. Hat sich ja viel getan die letzten Tage. Aber auf jeden Fall, es gibt eine große Chance dafür, dass das einfach totaler Bullshit ist, mit dem wir reden, der am Ende völlig irrelevant ist und am Ende nur eine Fußnote von eine reine Kuriosität sein wird am Ende dieser Corona-Krise, wo man sagt so, und dann haben die da wochenlang über diese bescheuerte App rumgegangen, und als sie dann rauskam, hat die halt null funktioniert und es sind so ganz viele Ressourcen reingeflossen und man hat alles umsonst. Und so. Das halte ich alles total für möglich. Völlig, völlig möglich, ja, halte ich das. Aber ich bin der Meinung, erstens, dass kein Argument existiert, das halt wirklich letztbegründbar sagt, dass das nicht funktioniert. Und zweitens, dass wir es auf jeden Fall deswegen auch probieren sollten, bevor wir so eine App totreden, sage ich mal. Ja? Weil das ist ein großer Punkt, und das hat ja auch Ulf Burmeier in Lage der Nation immer wieder betont, ist ein wesentlicher Faktor des Erfolgs dieser Apps wird natürlich die Akzeptanz sein, und deswegen sollten wir in diesem Diskurs um diese App auch vorsichtig sein, halt self-fulfilling prophecy mäßig diese App totzureden, bevor sie überhaupt eine Chance gehabt hat.
Okay. So.
Genau, also having said that, ja, gab es jetzt eine sehr, sehr interessante Diskussion darüber, wie diese App jetzt genau strukturiert sein sollte. Und da gab es eben zwei konkurrierende Ansätze, nämlich die dezentrale und die zentrale Variante, um das kurz klar zu machen, die dezentrale App will alles auf dem Telefon machen und nur einen dummen Server, der mehr oder weniger so ein bisschen Daten durchleitet. Die zentrale Variante will eigentlich sozusagen so ein dummes Telefon haben, das nur so ein dummer Sensor ist, und die gesamte Logik und alles soll auf dem Server stattfinden.
Mhm.
Ja? Und das ist so ein bisschen grob gesagt die zwei Paradigmen, die da diskutiert worden sind. Am Anfang, genau, es gab halt sozusagen dieses PEPPT, das Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing Projekt. Das habe ich jetzt dieses Akronym auswendig gelernt.
So, oh, wow.
So rein habe ich mich reingenötet.
Okay.
Ja, auf jeden Fall. Die am Anfang zumindest so getan haben, als würden sie sowohl als auch sozusagen dezentrale und zentrale Ansätze formulieren und sozusagen eher so ein allgemeines Framework definiert haben, worum es gehen sollte, wie die Funktionsweise passieren sollte und irgendwie kompatibel zu beiden Systemen waren. Dann gab es das DP3T,
ja. Ja, und schon fällt das Fachwissen wieder auseinander.
Naja, jedenfalls dieses Projekt, das halt sozusagen als eine, am Anfang als Referenzimplementierung von PEPPT galt,
mhm,
und dort auch als sozusagen unter Projekte sozusagen offiziell aufgelistet wurde als eine mögliche Implementation dieses Ansatzes, dann aber halt irgendwann rausgeschmissen wurde, kommentarlos aus der Webseite, und sozusagen die beiden Parteien sich zerstritten haben, und dann wurde klar, dass tatsächlich die Macher von PEPPT, was da unter anderem vor allem dieser Chris Booth war, der so ein enger Berater auch der Bundesregierung ist, der sitzt so im Digitalrat, dies, das, und der war so ein bisschen der Treiber des Projektes, dass der halt eigentlich doch eine zentralistische Version, also das heißt eine serverbasierte Version, favorisiert. Dann gab es natürlich den alles entscheidenden und für Leute, die sich so ein bisschen mit Digitaltechnik auskennt, eigentlich sozusagen, da war eigentlich schon alles klar, als eben Apple und Google mit einer gemeinsamen API an die Öffentlichkeit gegangen sind. Hallo, wir haben das hier mal einfach mal uns Gedanken gemacht und das einfach mal implementiert. Und die haben halt sehr, sehr klar und deutlich den dezentralen Ansatz implementiert.
Mhm.
Und damit war eigentlich für alle Beobachter eigentlich klar, dass das jetzt ein dezentraler Ansatz wurde.
Ja.
Weil, ne, irgendwie Android und Apple haben zusammen einen Marktanteil von, in Deutschland, keine Ahnung, 99% oder so.
Wahrscheinlich
so. Jedenfalls Smartphone.
Ja.
Smartphone-Markt, und das heißt mit anderen Worten, an denen geht nichts vor dran vorbei. Vor allem gab es ja schon im Vorfeld immer das Problem, dass halt vor allem die iOS-Geräte, dass man da keine Bluetooth, konnte man nicht mit Bluetooth einfach in die Welt lauschen, ohne dass die App im Vordergrund lief, ne?
Ich glaube, lauschen kann man schon, aber senden kann man nicht.
Man kann lauschen, aber nicht auf alles Mögliche, verstehst du?
Ja, ja,
du kannst halt bestimmte IDs kannst du sozusagen festlegen, und da kann auch im Hintergrund lauschen, aber du kannst nicht sagen, lausch doch mal, was da so läuft oder so.
Ja.
Das kannst du halt einfach im Hintergrund nicht machen.
Aus nachvollziehbaren Gründen, weil Apple will halt verhindern, weil halt das massenhaft genutzt wird, um Leute zu tracken.
Genau, logischerweise. Das ist auch ein Security- und Privacy-Ding,
genau,
auf jeden Fall. Und
darum haben sie es halt abgeschaltet.
Genau. Irgendwie kann man das aber wohl irgendwie bei Android umgehen, oder zumindest hatten sie diese Probleme nicht so massiv dort, weswegen jetzt aber die Bundesregierung und vor allem auch Frankreich offiziell dann angefangen hat, Druck auf Apple auszuüben, zu sagen, hallo Leute, schöne API habt ihr da, aber das interessiert uns eigentlich gar nicht. Wir wollen, dass ihr uns Zugriff sozusagen direkt auf die Hardware-Ebene von Bluetooth gebt,
ja,
für unsere App, damit wir unsere, wie Frankreich das so schön gesagt hat, unsere europäisch souveräne Lösung bauen können. Und das ist halt wirklich interessant, dieser Streit, ne? Weil du hast jetzt plötzlich sozusagen diese zwei Parteien, du hast auf der einen Seite Apple und Google, du hast auf der anderen Seite Deutschland und Frankreich, und Deutschland und Frankreich argumentieren tatsächlich mit Souveränität, das heißt also etwas sehr, sehr, ein sehr, sehr nationalstaatliches Konzept, ne? Also um ganz kurz zu erklären für die Hörer, was Souveränität ist. Souveränität ist im Endeffekt sozusagen die Selbstbestimmung von Staaten, kann man eigentlich sagen, ja, also so ein bisschen so dieses Wir verbitten uns, dass andere Staaten in unser Territorium hineinregieren. Ja, das ist sozusagen Souveränität. Es gibt natürlich unter verschiedene in der Politikwissenschaft unterschiedliche Souveränitätskonzepte und Theorien. Eine sehr, sehr populäre davon ist von dem Staatstheoretiker Carl Schmitt, der sagt halt, souverän ist, wer den Ausnahmezustand verhängen kann.
Ne? Mhm.
Und das heißt also mit anderen Worten, was er damit meint ist, jeder Staat ist ja eigentlich erstmal eine gesetzliche Ordnung. Ne? Das heißt, du hast jetzt sozusagen Regeln, ja, irgendwie, und diese Regeln werden gemacht und an diese Regeln wird sich gehalten. Aber er sagt halt sozusagen, souverän ist nicht, wer die Regeln macht. Souverän ist nicht, wer die Regeln durchsetzt. Ja, das ist sozusagen, das ist für ihn nicht die Definition von Souveränität, sondern souverän ist, wer diese Regeln außer Kraft setzen kann.
Mhm.
Wer die Macht hat, diese Regeln außer Kraft zu setzen. Und das ist interessant, weil du hast jetzt sozusagen diese Situation mit Google und Apple, die sozusagen ein Regelsystem aufgebaut haben. Die haben gesagt, okay, pass mal auf, wir haben diese API, das ist sozusagen so ein Regelsystem, ja. Und oder auch der Zugriff auf Bluetooth und so weiter und so fort, gibt es ein Regelsystem für. Und jetzt klopfen halt Deutschland und Frankreich an und sagen, hallo, wir wollen aber eine Ausnahme.
Mhm.
Ja, also das heißt sozusagen, konntest sozusagen diesen Souveränitätsbegriff dort direkt sehen. Ja, also die wollten halt sozusagen ihre eigene Souveränität dadurch begründen, indem sie in den Betriebssystemen von den Herstellern von Apple und Google sozusagen eine Ausnahme begründet bekommen. Mhm. Ja, das heißt, das wäre sozusagen die Durchsetzung ihrer Souveränität gewesen. Eure Telefone funktionieren auf unserem Staatsgebiet und deswegen können wir die Ausnahme bestimmen. Ja? Und deswegen ist es, glaube ich, nicht ganz irrelevant für, sag ich mal, einen politikwissenschaftlich machtpolitischen Engel, dass sie das nicht durchgekriegt haben.
Mhm.
Denn tatsächlich haben sie es nicht durchgekriegt. Deutschland und Frankreich sind jetzt eingeschwenkt. Also sie haben jetzt
Frankreich auch, das heißt, ich wusste nur, dass Deutschland dann jetzt
ja, also Frankreich wird das nicht.
Richtung,
also ich ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob das Frankreich jetzt offiziell schon so gesagt hat, aber ganz ehrlich, ohne Deutschland werden sie es natürlich nicht machen. Ne? Mhm. Also wenn sie jetzt nicht alleine irgendwie.
Vermutlich nicht. Wohl, ja.
Weil bei den Franzosen kann man natürlich.
Also ich halte das auch gar nicht für so unwahrscheinlich, dass Apple da sagt, ja, okay, dann mach das halt. Also das ist also, dass sie das können, dass die Entitlements dir geben könnten, um im Zweifelsfall zu sagen, okay, diese App hat halt mehr Zugriff auf dieses ganze Bluetooth-Zeug. Das würde mich keine Sekunde überraschen, wenn es das sogar schon im System gäbe. Aber dass es so eine Ausnahmeregelung gibt für einzelne Apps, die dann trotzdem mehr können, das passiert relativ häufig mal. Insofern, also auch die Uber-App hat irgendwelche besonderen Entitlements und sowas. Also die Uber-Watch-App zumindest hatte die und so. Also es gibt schon einige Sachen, die, wo dann irgendwelche einzelnen Apps, also wenn da so ein Staat ankommt und sagt, hey, damit wir hier diese App, die wichtig ist, damit wir, von der wir glauben, dass sie wichtig ist, um unsere Bevölkerung vor Krankheiten zu schützen, kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass Apple da auch eingeknickt wäre vor Deutschland und Frankreich oder auch allein nur vor Frankreich.
Ich glaube ganz ehrlich nicht, und zwar aus einem sehr bestimmten Grund. Also ich glaube dir, dass es sozusagen solche Entitlements gibt, aber
yeah.
Dass sie es in diesem Fall nicht gemacht haben. Erstens, weil sie ja schon eine Alternative angeboten haben. Sie haben
ja
schon eine API entwickelt, ne? Das heißt, sie sagen, wir haben, wir geben, im Endeffekt sagen sie ja, ja, wir geben euch Zugriff auf das, was ihr wollt, aber unter unseren Bedingungen, ne? Das ist ja das ist die API. Also ihr müsst über diese API gehen.
Mhm.
Das heißt also mit anderen Worten, das sehen sie bereits schon als diese Art von Konzession. Das zweite ist, dass halt tatsächlich dieser zentrale Ansatz sehr, sehr problematisch wäre und natürlich auch komplett außerhalb der Bestimmung und der Kontrolle von Apple. Das heißt mit anderen Worten, da würde jetzt irgendwie dieses komische Deutschland würde jetzt irgendwas bauen, was dann sozusagen über ihre Schnittstelle dann irgendwie irgendwelche Dinge macht, die sie nicht unter Kontrolle haben und die vielleicht, die problematisch werden und die vielleicht irgendwie auch schief gehen können und vielleicht sogar schief gehen werden. Und sie wissen, dass wenn das passiert, also wenn da was schief geht, dass das trotzdem zurückfällt. Ja? Also ich glaube, Google und Apple haben beide ein wahnsinnig großes Interesse daran, dass das Ding nicht schief geht, sondern dass das Ding auch wirklich sozusagen in der Security und in dem Datenschutz sozusagen sauber läuft, weil nur so wird das nicht ein PR-Desaster für sie.
Also das, da bin ich mir, also ich glaube, dass das Apple, dass das keine, also dass sie das entwickelt haben bei Apple und Google, dass das tatsächlich keine Concession ist, sondern ich glaube, ich gehe davon aus, das sind Leute innerhalb der entsprechenden Firmen, die gesagt haben, hey, wir müssen hier was machen und wir könnten das so und so machen und dieses Protokoll, das erscheint uns eine gute Idee und darum sollten wir das machen und dann haben sie halt das okay bekommen. Also dass das gar nicht so, sondern dass das tatsächlich so ein Versuch ist, proaktiv, guck mal, wir zeigen hier, wie wir helfen können, damit das gut wird. Ist ja dann genau. Im Zweifel so eine gute PR für sie und so weiter und so fort. Also ich sehe das jetzt nicht so als, hey, wir kommen euch, meinetwegen, dann kommen wir euch halt ein bisschen entgegen, sondern das ist sozusagen das Angebot dieser beiden Firmen an die Welt. Und das ist ja auch eine gute Sache, dass sie gleich das gleiche Protokoll entwickeln, dass es untereinander kompatibel ist und so. Das klingt ja wirklich nach der pragmatischsten, besten Lösung, die zunächst erstmal relativ frei von Politik ist. Dass es zurückfällt, also das ist so ein PR-Desaster wird, das kann es auch so noch werden. Das hat im Zweifelsfall...
Ja, das könnte man doch trotzdem noch schief gehen.
Im Zweifelsfall, dass irgendwo ein Telefon anfängt zu brennen und dann sagt jemand, da war 5G dran schuld, weil da Corona eingebaut war.
Aber ganz ehrlich, letztes Wochenende hat jetzt PepPT endlich mal seine Specs veröffentlicht oder zumindest ansatzweise. Und es wäre garantiert, die Katastrophe beim zentralen Ansatz, das wäre einfach garantiert gewesen.
Ja.
Also es ist wirklich so grauenhaft, du hast da diesen Server, der wirklich alles macht. Also der sollte die Keys generieren, der sollte die Identitäten checken, der sollte... der sollte die Überprüfung der Kontakte machen, da wären alle Daten zusammengeflossen, der hätte alle Schlüssel gehabt, du hättest sozusagen diesen one single point of failure gehabt und wie ich gesagt habe, also die Devices wären nur noch dumme Sensoren gewesen für diesen Server, für so einen allwissenden Server, das wäre wahnsinnig schief gegangen. Also zumindest gibt es da halt sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie das wahnsinnig schief gegangen wäre.
Also ich finde, aus Sicht des Softwareentwicklers macht dieser zentrale Ansatz Sinn. Ich lasse jetzt mal diese ganzen Privatsphäre-Aspekte und so weiter, lasse ich jetzt mal bewusst außen vor. Aber so, wenn es mir darum geht, schnell eine Lösung auszurollen und schnell auf dieser Lösung iterieren zu können, dann ist so ein zentraler Ansatz und möglichst viel Logik, möglichst viel der Logik und möglichst wenig im Client zu haben, ist genau der Ansatz, der es leichter macht. Weil du nämlich halt nicht, du musst halt nicht die Software auf so und so viele Millionen oder Milliarden Devices deployen, sondern du musst dir halt nur auf diesem einen Server deployen, wenn du eine Änderung machst. Und das geht potenziell natürlich viel, viel schneller. Du hast auch ein viel, viel besseres Auge darauf, was läuft gerade ab, was läuft gerade schief, was geht gerade daneben. Einer der Gründe, warum zum Beispiel so Messenger wesentlich populärer im Augenblick sind als E-Mail, liegt daran halt, weil E-Mail kannst du nicht mehr gut verbessern, weil es halt so viele Implementierungen gibt und du kannst halt nicht diese ganzen Implementierungen. Dagegen, wenn du diesen Messenger unter Kontrolle hast, dann kannst du halt da sehr, sehr schnell iterieren und kannst halt Verbesserungen oder Veränderungen vornehmen. Das müssen ja nicht mal eine Verbesserung sein. Aber und aus der Perspektive verstehe ich diesen zentralen Ansatz und halte ihn in dieser aktuellen Situation fast für den einzig gangbaren, weil je nachdem, wer das macht, also diese Datenspende-App hier vom RKI, die hat beim letzten Mal hat sie noch nicht einmal Daten hochgeladen gehabt und jetzt kam irgendwie vor 2 Wochen kam ein Update raus und seitdem crasht die App, sobald ich sie aufmache. Und sie haben seitdem auch ein paar Updates gemacht, aber die crasht immer noch bei jedem Start und ich habe denen jetzt neulich mal eine E-Mail geschickt, so hey, ist das ein bekanntes Problem?
Aber so wäre das, wenn das Chris Buß machen würde, ganz ehrlich. Also
das ist
Ja, also Max, normalerweise würde ich dir total recht geben.
Ne? Ja.
Also ich habe da schon Texte drüber geschrieben, wo ich gesagt habe, die Leute, die sich immer für dezentrale Ansätze einsetzen, die übersehen halt folgende XYZ und so. Und da argumentiere ich eigentlich immer genauso wie du. In diesem speziellen Fall muss ich aber sagen, dass sich die Lage hier sehr, sehr anders vorstellt. Erstens, weil es zwei zentrale Akteure gibt, die sich bereits einig sind, die bereits eine gemeinsame API rausbringen.
Die
halt 99% haben. Das heißt, du hast bereits eine zentrale, auch die dezentrale Lösung ist in gewisser Hinsicht zentral, weil die Software sozusagen von den zwei Major Playern sozusagen entwickelt und gemeinsam über die Betriebssystems-Updates sozusagen rausgeschickt werden. Ist sozusagen, hast du sozusagen strukturell schon diese Zentralisierung eigentlich drin, jedenfalls was das Software-Deployment angeht. Das zweite ist, dass sie halt einfach auch schon wahnsinnig weit sind. Ja? Also die haben halt eben diese API schon.
Absolut,
die halt schon einfach komplett sozusagen die ganze Logik, die Kryptografie und so weiter und so fort, alles schon durchaus gearbeitet haben.
Auf den ganzen Teil haben, komplett geschissen. Das ist einfach
Lass mich kurz mal zu Ende elaborieren.
Ja.
Also was sie halt, sie wollen, dass halt tatsächlich noch im Mai soll diese API ausgerollt werden.
Ja.
Und das heißt, die sind dort schon wahnsinnig weit und das heißt, und wenn du dir diese API genau anschaust, dann hat die gesamte Logik und die gesamte und das gesamte Management von dem ganzen Kram alles schon integriert. Das heißt mit anderen Worten, die App, die du noch entwickeln musst, ja, die ist relativ dumm.
Mhm.
Das ist relativ einfach. Du musst im Endeffekt nur noch sozusagen so ein bisschen die API-Calls ansprechen und das Ganze nochmal auf den Server senden sozusagen. Und der Server selber ist wiederum auch ziemlich dumm. Der leitet im Endeffekt nur diese Tageskeys durch. Also ich kann vielleicht nochmal ganz kurz, ich glaube, du hast ja auch nicht so richtig damit beschäftigt. Ich kann kurz mal erklären, wie der Google-Apple-Ansatz passiert. Der ist auch tatsächlich von diesem dezentralen Protokoll informiert worden. Also die haben sich daran orientiert und das sagen sie auch. Also die Idee ist halt, dass auf den Devices halt in einem bestimmten Abstand halt so sogenannte Tageskeys, also so ungefähr alle 24 Stunden, so ein Tageskey generiert wird, so ein kryptografischer Key, aus dem dann sozusagen diese Beacons, also sozusagen diese Strings sozusagen, die sie dann aussenden werden, halt alle 10 Minuten rausgeneriert werden, ne? Und diese Beacons werden halt alle 10 Minuten ändern sich und werden halt immer sozusagen distribuiert. Und die anderen Telefone sammeln die dann halt ein, also nach bestimmten Kriterien, ne, irgendwie was so Abstand und Zeit angeht, werden die dann sozusagen angenommen und sozusagen liegen dann auf den gegnerischen Telefonen, kann man sagen.
Mhm.
Und was dann passiert, wenn du halt positiv getestet wirst, ist, dass du halt diese Tageskeys, also nicht die Beacons, sondern die Tageskeys an einen Server schickst, deine eigenen Tageskeys an die Server schickst, die dann sozusagen distribuiert werden an alle Telefone und die können dann sozusagen auf den Telefonen
an alle Telefone.
An alle Telefone, genau.
Okay.
An alle Telefone und diese Tageskeys werden dann sozusagen, können dann von diesen Telefonen lokal auf den Geräten selber halt mit diesen eingesammelten Beacons sozusagen geguckt werden, ob die matchen.
Also wenn ich innerhalb des Gebiets sozusagen pro Tag jetzt sagen wir mal 10.000 neue Fälle habe, dann würde jedes Telefon, was daran teilnimmt, für jeden, sagen wir mal, es nehmen 100% teil, würden 10.000 von diesen Tageskeys empfangen und die alle einmal durch exerzieren?
Mehr als 10.000, weil du müsstest ja gucken, dass...
Achso, halt, es sind ja, es sind ja nicht nur 10.000 Fälle.
Es sind ja und wahrscheinlich so 14 Tageskeys pro Fall.
Genau,
Fall,
also ne? So 10.000 mal 14 sind 140.000 ungefähr, sagen wir mal.
Und 140.000, genau. Also natürlich musst du halt an diesen Leuten vorbeigegangen sein. Ne? Also du musst deren Keys, deren Beacons eingesammelt haben. Also du musst denen nahe gekommen sein. Es muss ein Kontakt stattgefunden haben. Ne?
Ja, aber nee, Moment.
In deiner Gegend.
Ja, ne? Aber wer, also irgendjemand muss ja den Match machen und muss sagen, so, diese beiden Beacons sind sich gegenseitig begegnet.
Genau, das machen die Telefone.
Also, das würde ja bedeuten, dass auch jeder wirklich alle Daten empfangen muss.
Wie alle Daten?
Na, dass jeder, also das, was ich gerade gesagt habe, dass jeder muss dann alle Tageskeys von allen Infizierten empfangen.
Genau. Also die gehen halt sozusagen alle auf den Server. Kannst du dir vorstellen, eine riesengroße JSON-Datei. Oder riesengroß, so grob, weiß nicht, wie groß sie wird, aber auf jeden Fall eine JSON-Datei, die du halt sozusagen runterlädst und dann halt sozusagen die Abgleiche
machst. Vielleicht mal, also 140.000 sagen wir mal jetzt. Ich würde mal sagen, so ein Key, der wird dann 2000 Bit lang sein. Das sind, jetzt müsste man schnell rechnen können, 2000 durch 8. Es sind
glaube ich, 16-Bit-Keys, aber ja.
16-Bit-Keys? Aber für den Beacon, nicht für
den Beacon.
Für den Beacon, aber für den eigentlichen Key sozusagen. Also der Beacon wird ja nur generiert.
Warte mal. Ich weiß es nicht mehr.
Der eigentliche Key wird wahrscheinlich ein bisschen länger sein.
Nee, die kosten 128 Bits, glaube ich, die Beacons. Und die Tageskeys auch, glaube ich. Aber egal, ich weiß
nicht mehr. Nur 128 Bit, okay. Ja, auf jeden Fall, wenn das könnten schon so 50, 60 Megabyte werden, würde ich mal so. Also jetzt schon mehr als nichts.
Genau. Genau, also die würdest du irgendwie, keine Ahnung, alle paar Stunden würdest du dann diese 50 Megabyte runterladen.
Naja, das war jetzt, wenn es pro Tag gerechnet wäre, aber ja, okay. Und dann musst du halt durchrechnen, dann musst du für jeden diesen Tageskeys musst du durchgehen und musst halt alle Beacons berechnen und musst halt gucken, ob einer von diesen Beacons in deiner Datenbank ist. Das ist schon mehr als nichts.
Genau, also das, ich glaube, das wird schon auf jeden Fall ein bisschen Akku drain, da kann man von ausgehen. Aber auf jeden Fall, das wäre sozusagen dieses Modell, das heißt, alles wird sozusagen auf diesem Telefon stattfinden. Das Gute daran ist halt sozusagen, dass halt die Beacons und die Tageskeys sozusagen unabhängig voneinander distribuiert werden. Und das heißt mit anderen Worten, wenn du eins von den beiden hast, hast du eigentlich nichts, ne? Sondern du brauchst halt immer beides und dieses beides funktioniert halt nur auf dem Telefon, das passiert nur auf dem Telefon, dieses Matching. Weswegen natürlich auch das Datenschutzding halt relativ gut da durchgesetzt ist. Also schon ganz elegante Lösung so, ne? Und das Gute ist daran, dass sozusagen darin eigentlich schon die gesamte Logik drinsteckt, ja?
Ja.
Du brauchst sozusagen dann nur noch sozusagen, also in Anführungsstrichen nur noch, das ist natürlich immer noch eine Menge Arbeit, aber halt nur noch sozusagen das Identitätsmanagement und die Durchleitung, also wahrscheinlich irgendwie brauchst du einen Registrierungsprozess für die Devices, für die App, ne, irgendwie, und dann musst du aber eigentlich nur noch, ich glaube, diese Tageskeys kannst du auch komplett offen einfach distribuieren, ne? Kannst einfach einen Webserver hinstellen, der das einfach offen.
Musst du ja. Ich meine, wenn ihr an jeden Client ausgeliefert werden, dann sind sie ja offen.
Genau, eben.
Das ist ja die Definition von Offenheit, klar.
Und deswegen ist das jetzt nicht wahnsinnig aufwendig. Wenn du dabei dagegen jetzt überlegst, was du alles machen müsstest für eine zentrale Lösung, ja, da müsstest du sozusagen. Klar, da müsstest du erstmal diese ganze Infrastruktur von Key-Generierung, also das PEP-PT-Protokoll sieht das dann so vor, dass tatsächlich der Server für dich ständig neue IDs generiert und so ein bisschen so wie so TAN-Nummern, ne, irgendwie dir für die nächsten 4 Tage deine Beacons vorgeneriert, die du dann sozusagen runterlädst und dann versendest, bis du die aufgebraucht hast, um dir dann neue zu holen und so weiter und so fort. Also das müsste der alles machen. Er müsste halt auch ein sehr, sehr kompliziertes Identitätsmanagement machen. Da haben die auch so ein paar Sicherheitsgeschichten sich überlegt, die auch so ein bisschen interessant sind. Ja, mit Proof of Work und so ein Kram. Also das heißt, wenn du dann die Device dann irgendwie neu anmeldest, dass du dann irgendwie ein Proof of Work machen, dass dann die Device irgendwie ein Proof of Work machen muss, bevor du da irgendwie eine gültige Kennung bekommst und solche Geschichten und hast du nicht gesehen. Dann hast du dann musst du halt ein Mitteilungssystem machen, das sozusagen das Messaging musst du halt auch noch alles organisieren, ne, irgendwie von wegen, hallo, du bist jetzt, also genau, das Matching machst du natürlich auch auf dem Server.
Klar.
Das heißt also, du musst sozusagen einen Rückkanal auch organisieren, sozusagen, du musst einerseits die Beacons hinschicken und den Rückkanal auch noch organisieren und dann musst du das Matching auf dem Server machen und dann musst du das Messaging auf dem Server machen, das heißt, du musst die Push-Notifications raussenden und so weiter und so fort. Das heißt also, in dem Fall habe ich das Gefühl, kann ich es natürlich nicht quantifizieren, aber
yeah,
das Gefühl, dass diese serverbasierte Lösung, vor allem wenn ich mir überlege, dass eine deutsche fucking Behörde oder so ein deutsches Startup dran sitzt, weit viel, 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 viel aufwendiger und viel, viel weiter weg wäre.
Also ich meine, so dieses, dass der Server tatsächlich diese Keys generiert, das klingt mir jetzt ehrlich gesagt nach einer ziemlich dummen Idee. Warum soll nicht der Client die Keys generieren? Das ist total albern. Also ich meine, ich könnte
hat mich auch gewundert.
Ja. Also das klingt mir jetzt auch nach einer scheiß zentralen Lösung, muss ich jetzt auch mal sagen. Also
ich glaube, das hätte man besser machen können, das stimmt.
Zum einen klingt es mir danach, zum zweiten ist jetzt so ein bisschen, hey, da laden mal hin und wir, ich würde alle paar Stunden mal einen Push schicken, hier, ich schicke dir mal alle Keys, die ich, oder alle Beacon-IDs, die ich gesehen habe, und dann sitzt halt irgendein Server dran und muss dann halt einen Datenbankabgleich machen. Ist jetzt auch nicht so wahnsinnig kompliziert, und so einen dämlichen Push-Notification-Server aufzusetzen, das ist schmerzhaft, aber es gibt mehr als genug fähige Leute in diesem Land, die das können. Ich sage nicht, dass die bei diesen Firmen aber arbeiten.
Du musst ja auch die Scale bedacht.
Ja, aber der Scale.
Ich glaube, sowas gibt's in Deutschland auch nicht.
Doch.
Was in so einem Scale aufgebaut haben.
Ich meine, wie viel Push-Notification müssen da jeden Tag durchgehen? Das sind ein paar 10.000. Das ist lächerlich. Also, das ist wirklich.
Und für Android und für.
Ich meine, du hast halt nur so und so viele Fälle für Deutschland pro Tag. Sagen wir im Augenblick sind es halt, sind 10.000 pro Tag, und die haben dann eben zu 10 Personen Kontakt gehabt, dann hast du da 100.000 Push-Notifications, die du rausschicken musst. Das ist kein Problem. Das ist wirklich kein Problem. Also da gibt es...
Ja, jetzt nicht von Traffic-Last, aber schon logistisch.
Das ist kein Problem. Also da gibt's, was ich aber, und Also ich sage nicht, dass diese zentrale Lösung, so wie sie angedacht ist, keine scheiß Lösung ist. Und ich sage, also und wenn man und dagegen Apple und Google arbeiten zu wollen, also diese API auf die Beine zu stellen, halte ich für das eine Problem. Was ich für das wesentlich größere Problem halte, sind eben diese ganzen kleinen Seiteneffekte. Und halt rauszukriegen, welcher Kontakt ist relevant und welcher Kontakt ist nicht relevant, das allein vernünftig rauszukriegen zwischen irgendeinem XYZ-Phone und dem Phone und wie misst man dann die Laufzeit und wie kriegt man raus, haben die jetzt saßen die auf einer anderen Seite der Wohnungswand? Also es kann ja sein, dass ich sitze gerade mit dem Rücken ich sitze auf meiner Couch, die steht, mein Rücken ist zur Wand. Es könnte sein, dass auf der anderen Seite der Wand jemand sitzt, der infiziert ist, und mein Telefon glaubt jetzt, wir wären im selben Raum und hätten gerade regen Kontakt, und ich würde plötzlich eine Nachricht kriegen, hey, so ist krank. Und obwohl ich diese Person mit dieser Person schlicht und ergreifend nie in einem Raum war oder vielleicht auch nie in der Nähe. Und das sind halt alles so tausende kleine Probleme, und da hat Apple und Google natürlich weitaus mehr Erfahrung, weil sie dieses Business seit Jahren machen und darüber wissen und dafür APIs schon haben und weiter und so weiter und so fort. So, ohne jede Frage. Ich finde aber zum Beispiel an dieser dezentralen Lösung, das ist halt per Definition eine komplett freiwillige Lösung. Wenn du halt so eine Push-Notification, also wenn dein Gerät dir ausrechnet, hey, du hattest Kontakt zu jemandem, der Corona hatte, dann kriegst du halt diese Nachricht angezeigt, und wenn du dich dazu entschließt, die zu ignorieren, zu sagen, mir doch egal, dann ist das eben so. Und das halte ich für ein Problem. Was ich für fast das noch größere Problem halte, die entsprechenden Behörden haben nicht mal die Möglichkeit, also nicht nur, dass sie nicht rauskriegen könnten, wer danach nicht zum Arzt gegangen ist, sie können nicht mal nachzählen, wie viel Prozent der Leute, die solche Notification kriegen, gehen denn nachher zum Arzt. Wenn du davon ausgehen kannst, das sind halt 90%, dann kann es ja durchaus sein, dass du kein Problem hast. Aber weil du nicht...
Wobei die jetzt gesagt haben, dass sie auch beim dezentralen Ansatz halt auch Reportings machen werden. Also wobei das halt auch statistische Reportings sind. Also so hier, wie heißt das, mit der... mit dieser Datenmesh Privacy Methode.
Ja, es gibt so eine Methode, die habe ich. Ich kann ja mal probieren, die zu erklären. Das ist total simpel. Also das ist die
haben,
ja,
haben wir auch schon dreimal erklärt hier in
Podcast. Genau. Also dieses
vergesst gerade den Namen nicht.
Also. Du schickst eine Notification.
Differential Privacy.
Also. Differential Privacy. Genau. Basiert halt darauf, sagen wir mal, die Frage ist, hat jemand einen Button geklickt? Ja, nein. Und dein Telefon schickt prinzipiell diese Information, hat Max auf diesen Button geklickt, ja oder nein? Allerdings, in 50% aller Fälle beschließt die App, ich lüge. Und zwar, ich würfle jetzt einfach eine neue Antwort, und ich schicke gar nicht, ob Max wirklich diese Antwort geschickt hat, dieses Ja, Nein, ob er den Button geklickt hat, sondern ich denke mir einfach irgendwas aus. Dann kann die Person, die diese Nachricht empfängt, Kann dann halt nicht mehr sagen, hat Max jetzt diesen Button geklickt, ja, nein, weil die Wahrscheinlichkeit ist 50%, dass die Information einfach gelogen ist. Aber wenn ich halt 1 Million Antworten habe, kann ich halt davon ausgehen, hey, die statistisch gesehen, die Hälfte dieser Antworten sind einfach gelogen. Und dann kann man das quasi als Rauschen rausrechnen und hat dann trotzdem eine valide Antwort, so und so viel Prozent der User haben diesen Button geklickt. Das ist dieses Differential Privacy. Ist, finde ich, ein furchtbar, das gibt es bestimmt auch noch einen Schicker mit irgendwelchen absoluten Werten, weil das funktioniert, so wie ich es gerade beschrieben habe, funktioniert es nur für Booleans. Ja. Aber das funktioniert bestimmt auch irgendwie für Zahlen und so. Also, dass man dann irgendwie, wie viel Grad Fieber hat denn eine Person gehabt oder irgendwie sowas?
Ja, oder wie viele X?
Einfach, wie viele, ne, Kontakte, also, hat denn jemand gehabt? Und dann kann man halt sagen, ja, ja, 50% ja, aller Fälle ist das gelogen, und dann kann man das halt irgendwie alles statistisch rausrechnen. Und ja, das, also wenn das natürlich dann alles drin ist, dann kann man damit natürlich so sicherlich, also ich meine, ich bin jetzt kein bei weitem kein Experte, wie gesagt, ich habe mich nur mit diesem Thema auseinandergesetzt, insofern jeden Bedenkenpunkt, mit dem ich hier gerade ankommen kann, jeder halbwegs talentierte Mensch, der ähnlich viel Ahnung hat wie ich, wäre auch die gleichen Fragen gekommen und hätte sie auch gestellt und hat hoffentlich eine befriedigende Antwort darauf gefunden. Aber ich kann verstehen, woher dieses Bedürfnis kommt, eine zentrale Lösung haben zu wollen. Die Karten sind jetzt gelegt, wo Apple und Google das gemacht haben, ohne Frage. Und vielleicht ist es auch zum Besten so. Ich halte es aber, ich finde, Tim Pritlove, der hat einen schönen Thread zu dem Thema gemacht, wo der halt
der hat auch einen schönen Podcast dazu gemacht. Sein weniger bekannter Podcast, Unsere kleine Welt, UKW.
Ja.
Da hat er halt jetzt im letzten Podcast mit Pavel, also UKW hat sich jetzt tatsächlich zu einem sehr hörenswerten Corona-Podcast entwickelt, muss man sagen. er macht praktisch nur noch Corona auf dem Kanal. Und da sitzt er halt sehr, sehr häufig auch mit Pavel Meyer unterwegs, so der mal irgendwie seine Zahlenspielereien, also Pavel ist ja auch ein witziger Nerd, der eigentlich auch so ein Unternehmer ist, der war auch in einer Piratenpartei, auch hier in Berlin im Abgeordnetenhaus und so. Ich finde den immer ganz witzig, so, ne? Er ist halt schon echt so ein richtiger Nerd-Dude, so, aber halt auch irgendwie, der ist schon ganz schlau. Und vor allem ist er halt auch so ein zahlenobsesster Typ, der halt so seine eigenen Corona-Statistiken halt macht und seine eigenen Funktionen errechnet und sich in diese ganze Epidemiologie richtig so reingenördet hat und jetzt halt irgendwie so die Epidemiologie mit seinen Nerd-Ideen irgendwie aufbohrt und sagt so, ja, das RKI macht ja das und das, aber ich habe mir jetzt noch was ausgedacht, wie ich jetzt mit einer Sinusfunktion die Schwankungen pro Woche irgendwie normalisieren kann und solche Geschichten.
Okay.
Wie ganz witzig. Also, ich weiß natürlich selber nicht so richtig, wie ernst man seine Sachen nehmen kann, aber ich finde sie immer ganz gut begründet, deswegen finde ich das immer ganz cool, was er da so macht. Naja, jedenfalls, Pavel macht da immer so seine Zahlenspielereien, aber im letzten Podcast hat Tim eine sehr, sehr, sehr coole und sehr, sehr detaillierte Aufschlüsselung nochmal dieses ganzen zentral versus dezentral Ansatzes nochmal durchgespielt, auch anhand von, er hat sich auch wirklich richtig reingelesen in die PPT-Specs und so, das habe ich gar nicht gemacht zum Beispiel. Ich habe nur in diesen Apple und Google-Ansatz reingeschaut und das DP3T-Projekt ein bisschen reingeschaut und so. Und da schlüsselt er das alles nochmal genau auf. Ist jetzt eigentlich auch egal, weil, wie gesagt, der Drops ist gelutscht, ne? Die zentrale Lösung ist ja sowieso draußen, aber das kann man sich auf jeden Fall anhören. Podcast-Empfehlung.
Auf jeden Fall ist es nicht so ein, also es ist, ich hatte das Gefühl, es wurde auf Twitter auch gerne wie so ein, das sind nur die, die unsere Privatsphäre zerstören wollen, so nach dem Motto. Und die Gefahr ist natürlich da. Dass das passiert. Aber ich glaube, das ist tatsächlich nicht der einzige Punkt. Und ich glaube auch nicht, dass das der Grund ist, warum Leute im Augenblick gerade diese zentrale Ansicht verteidigt haben. Und es gibt sicherlich eine Menge Ego-Scheiß dabei, ohne jede Frage. Aber es gibt auch gute Gründe, diese Lösung gut zu finden. Aber ja.
Also ich kann mir wirklich auch gute Gründe überlegen und die du genannt hast, die würde ich auch unterschreiben. Also du hast ja eine ganze Menge, also wenn du halt alles sozusagen auf dem Server hast, dann hast du den gesamten Graphen, wer wen trifft, ne? Also nicht mit Identitäten, erstmal pseudonym, Aber zum Beispiel anonym kann man das schon mal nicht mehr nennen, weil du kannst das, glaube ich, du hast dann, wenn du sozusagen den gesamten Graphen hast, kannst du auch relativ einfach mit wenigen zusätzlichen Daten anfangen, da De-Anonymisierungsattacken auf viele.
Ja, klar.
Und deswegen würde ich das eher als Pseudonym bezeichnen. Aber auf jeden Fall, du hast halt natürlich unglaubliches Wissen. Du kannst halt gucken, wie viele Kontakte gab es, wie viele mögliche Matches gibt es, wie viele von denen werden tatsächlich gemeldet, wie viele Leute von denen sind dann wirklich krank, und solche ganzen Controlling, also solche ganzen Reporting-Geschichten sind natürlich auch ziemlich wertvoll. Wobei es aber auch keinen Epidemiologen gibt, der bisher schlüssig erklären konnte, wie ihm das jetzt hilft. So, ne? Also das ist natürlich auch schwierig. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es da Use Cases gibt und dass es irgendwie wertvolle Daten sind, die beim dezentralen Ansatz nicht anfallen. Aber die haben den Case dafür wirklich schlecht gemacht, muss man einfach sagen. Ja?
Also das fände ich jetzt gar nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel nehmen, also schon allein in der Vorhersage. Du kriegst ja da bei diesem zentralen Ansatz, ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht, das ist bei dem dezentralen Ansatz auch drin, kriegst du ja nicht nur die Zahl der Kontakte mit jemandem, der es hatte im Endeffekt raus, sondern du kriegst ja auch die Zahlen der Kontakte im Generellen, die der hatte raus. Und wenn du da noch einen gewissen Ortsbezug da drin hast, dann ist das auf der einen Seite Privacy Nightmare, ohne jede Frage. Aber dann ist das auch, dass du zum Beispiel sagen kannst, ha, wir stellen hier fest, in dieser Region des Landes haben die Leute noch zu viele Kontakte. Aus welchem Grund auch immer. Und dann kann man sich das genauer angucken. Und dann kann man im Zweifelsfall halt sagen, ja, für die und die Region machen wir jetzt noch, nehmen wir mal an, die gehen alle in denselben Supermarkt oder weiß der Teufel was. Und der hat halt einen total schmalen Eingang, obwohl er eigentlich einen breiteren Eingang haben sollte oder sowas. Oder da finden irgendwelche illegalen Partys statt oder weiß der Teufel. Können ja beliebige Gründe sein. Und du kannst dann halt auf einer lokalen Ebene oder kannst dann halt mit diesem Wissen, was du potenziell daraus ziehen kannst, natürlich ganz anders agieren und musst dann so einen Lockdown, das ist ja so ein bisschen auch die von Drosten so ein bisschen erhoffte Situation, dass man eben mit so einer App so einen Lockdown nicht nur irgendwie fürs ganze Land jetzt alles auf oder alles zu, sondern das dann halt auf einer sehr, sehr regionalen Basis, so hey, also könnte dann theoretisch sowas sein wie ich hier im Prenzlauer Berg, muss jetzt erstmal wieder für eine Woche komplett, darfst das Haus nicht verlassen, aber du in Kreuzberg, bei dir ist das noch okay, weil halt nur hier der Hotspot ist und nicht bei euch oder sowas. Und, und da finde ich, ist es jetzt sich zumindest nicht schwer, sich Fälle vorzustellen, wie mehr an Informationen schlicht und ergreifend da hilfreich sein kann. Und gerade in so einer Situation, also das ist natürlich bei sowas, muss ich jetzt auch dazu sagen, sich vorzustellen, wie Information sinnvoll sein kann und wie viel dann nachher tatsächlich davon sinnvoll ist. Das sind immer zwei komplett verschiedene Paar Schuhe, die oft sehr wenig bis gar nichts miteinander zu tun haben. Also ich kann mir immer sehr, sehr viel vorstellen, aber nachher stellt irgendjemand raus, nee, die Daten taugen gar nicht dafür oder sowas. Oder und
aber auch andererseits, es gibt noch ganz andere Use Cases, an die noch gar keiner jetzt gerade denkt. Ne? Das gibt's ja auch immer.
Sowohl böse als auch gute, eben.
Ja.
Und das ist ja das Problem. Und du hast halt genau. die eine Variante, die dezentrale, basiert halt sehr, sehr stark darauf, die ist für genau diesen einen Use Case gedacht und sie basiert auf hat eine extrem hohe Freiwilligkeit, nämlich jedem ist es frei, das zu ignorieren. Und bei diesem zentralen Ansatz hast du halt, okay, wir haben die Daten jetzt erstmal und wenn wir in einem Vierteljahr feststellen, dass wir eigentlich von Anfang an hätten das mit rauslesen wollen, dann haben wir vielleicht die Chance, das tatsächlich noch rauszulesen. Was halt bei diesem dezentralen, da sind diese Daten halt schon lange gelöscht. Ja. Und
nee, ich stimme dir total zu. Also und ich glaube, wenn ich jetzt sozusagen nur von dieser Warte aus gehen würde, würde ich sogar auch sagen, ich würde den zentralen Ansatz befürworten, weil der einfach wahrscheinlich im Zweifelsfall einfach effektiver ist,
ja.
Was die Seuchenbekämpfung angeht. Und ich meine, ich habe ja so ein nicht so enges Verhältnis zu Privacy-Geschichten. Und deswegen würde ich dann eher das sagen, aber der Punkt ist, mein Interesse ist in allererster Linie, dass das funktioniert, das System. Mhm. Und wichtiger dafür, dass es funktioniert, ist nicht, dass wir alle Daten haben, sondern dass möglichst viele Leute mitmachen. Und das heißt also, Akzeptanz ist, glaube ich, einer der wichtigsten Faktoren überhaupt. Und in der gesamten Datenschutz- und Aktivisten- und Hacker-Community wäre ein zentraler Ansatz nicht durchsetzbar gewesen.
Ja, auch da muss ich sagen, jein, weil es kann nämlich sein, wenn nur 10% der Leute die zentrale App sich installiert hätten, dass aus den Daten trotzdem so genug Informationen rauslesbar ist, dass man damit die Seuchenbekämpfung als Ganzes besser machen kann, als wenn man so, sagen wir mal, also 10-mal so viele Leute hat, die dezentrale Lösung einsetzen.
Aus 10-mal der man so vielleicht, viel wie 10% ist 100%, ne?
Ja, ich habe jetzt, also ich, okay. ich will sagen, in dem einen, also wir werden aus der dezentralen Variante werden wir keine Daten sammeln oder nicht nur sehr begrenzt Daten sammeln können, die uns, und ich glaube, das ist in dem Fall auch sehr, sehr wichtig, halt, wir haben ja irgendwann mal hier auch einen Podcast, ich habe es mir nie angeguckt, dass der Staat ja auch Sensorik braucht, dass ja ein Staat auch eben ist, du musst irgendwo Straßen bauen, aber du musst ja auch wissen, wo du diese Straßen baust, und um zu wissen, wo man Straßen bauen sollte, muss man halt wissen, wo ist denn besonders viel Verkehr, der jetzt auf andere Straßen umgeleitet werden müsste oder Wasserleitung verlegen oder sowas. Also Staat braucht ja auch Sensorik, und ich glaube, die Frage ist, inwieweit betrachtet man diese App als reines Informationstool, was halt, oh, ich hatte Kontakt, ich sollte vielleicht was machen, oder eben als Sensorik-Tool für den Staat. Und das ist halt das Problem. Sobald man irgendwie einen Sensor in der Hosentasche einer Person hat, ist das halt per Definition immer Privatsphäre relevant und kann missbraucht werden. Und das sehe ich. Aber ich bin
ja, kann natürlich auch sein. Ich meine, man muss da vielleicht nochmal erklären, die Idee der dezentralen App funktioniert ja auf diese Weise, ne? Also du hast halt diese App immer irgendwie und die sammelt die IDs ein, und ab und zu kriegst du dann vielleicht eine Notification. Hallo, du warst in den letzten, keine Ahnung, 3 Tagen, hattest du einen Kontakt zu jemandem, der sich am Ende als Corona-positiv herausgestellt hat, und ja, das ist dann auch eine gute Frage, was dann passiert. Also wahrscheinlich sinnvoll wäre es dann, wenn die App dann irgendwie dir klare Handlungsanweisungen gibt, ne? Also zu sagen, hier ist eine Telefonnummer, die kannst du anrufen, Gesundheitsamt, von deinem Gesundheitsamt, hier ist oder irgendwie eine Hotline, die dich an dein Gesundheitsamt weiterleitet, was weiß ich. Hier ist ein Link, den du anklicken kannst, oder hier ist vielleicht gleich irgendwie eine 5-Schritt-Anweisung, was du jetzt tun kannst und so weiter und so fort, ja. Am besten, ideal wäre es natürlich, wenn sofort irgendwie so ein PCR-Taxi vorbeikommt, das halt dir, oder dass du einfach rufen kannst, dass der dann vorbeikommt und dir einen Abstrich macht und so, und du dich bis zum Testergebnis.
Und dich mitnimmt, bis das Ergebnis da ist.
Und dadurch dich erstmal einquarantinisierst, bis das Ergebnis da ist, so, ne? Und ja, also sowas halt, ne? Irgendwie, und da muss man natürlich dazu sagen, egal wie du das System designst, das wird auf jeden Fall falsch positive geben. Und ich könnte mir fast sogar vorstellen, dass es in jedem Fall mehr falsch positive als richtig positive gibt, ganz ehrlich. Kann ich mir fast gar nicht mehr vorstellen, dass es nicht mehr falsch positive gibt, weil natürlich willst du dir so eine App auch eher übervorsichtig als untervorsichtig eingestellt haben.
Ja. Was okay sein kann, wenn die Auswirkungen für mich nicht so schlimm sind. Wenn für mich ein False Positive heißt, ich gehe jetzt in ein Hotel, nimm nichts mehr mit, sag deiner Familie nicht mehr Tschüss, du bist jetzt für 2 Wochen in ein Hotel, bis die Quarantäne vorbei ist, dann ist meine Bereitschaft, das zu machen, natürlich sehr, sehr gering. Wenn tatsächlich, hey, wir schicken dir ein Abstrichtaxi vorbei und du kriegst innerhalb von 3 Stunden kriegst du das Ergebnis, wie dein PCR war, und dann sagen wir dir, ob du in Quarantäne musst oder ob du deines Lebens weiter, dann ist natürlich meine Bereitschaft, das zu tun, dramatisch höher.
Ja, und es gibt gute Argumente zu sagen, okay, ich sag mal so, wenn du jetzt irgendwie ein prekär beschäftigter Worker bist, der jetzt irgendwie, keine Ahnung, seinen Delivery-Job macht, ja, und du dann plötzlich sozusagen so eine Notification kriegst, die ist nicht wirklich in deinem Interesse in dem Moment.
Ja,
ne?
Die ist in niemandes Interesse.
Ja, natürlich. Und das muss man auch bedenken, so.
Also ich meine, wenn mir, nehmen wir mal an, ich bin der prekär Beschäftigte und mein Chef guckt mir in dem Moment über die Schulter, während ich diese Notification, und der sagt mir, ich feuer dich, wenn du diesen Link anklickst.
Mhm.
Und ich meine, diese Aussagen gibt's ja, diese Leute. Es gibt ja diese Fälle, wo offensichtlich irgendwelchen Mitarbeitern gesagt wird, haltet doch die Schnauze, wenn ihr irgendwas von mitkriegt und so, und tut doch so, als ob nichts passiert wäre.
Ja,
und so
es gibt ja sogar immer noch Chefs, die sagen, pass mal auf, ja, du fühlst dich vielleicht krank, ist mir scheißegal, komm jetzt hier in die Arbeit.
Ich meine, wir hatten bis, das sollte ab...
Das gibt's immer noch, ja.
Ab, das ist ab letzten Montag, das hat mich, also ich meine, das haben sie dann nochmal verschoben, weil dann offensichtlich sie hatten ja eingeführt, dass man Krankschreibungen machen konnte, also dass wenn man quasi Grippesymptome hatte, dass man einfach beim Arzt anrufen konnte und sich krankschreiben lassen konnte. Und das wollten sie ja eigentlich zu letzten Montag aus wieder rückgängig machen, dass wenn du quasi krank...
Haben sie nicht, oder was?
Haben sie dann im Endeffekt, haben sie sich dann doch nochmal umentschieden, nachdem so ein
das öffentlicher... Das war eine Lobbyismus-Geschichte vom Arbeitgeberverband.
Ja, offensichtlich.
Das muss man sich wirklich merken.
Und also das, es hat sich nichts seit März an der Situation geändert. Das ist genau so eine dumme Idee, sich mit Corona in einen Warteraum zu setzen oder wie auch immer, wie es vor einem Monat war. Und es gibt nichts, was dafür spricht, dass man diese ganze Sache jetzt einfach sein lässt, sondern es ist halt rein, ja, wir haben festgestellt, dass die Arbeitnehmer, ich würde mich mal interessieren, ob die wenigstens Belege dafür vorgelegt haben, weil woher wissen denn die Arbeitnehmer, ob die Leute nicht tatsächlich vielleicht gesagt haben, normalerweise hätte ich damit jetzt noch nichts gesagt, aber ich weiß, dass Corona daraus rumgeht und ich will keine Gefahr für meine Kollegen sein, also lasse ich mich jetzt mal lieber krank schreiben, was eine rationale, sinnvolle Entscheidung ist. Na klar, entdecke ich bei mir viel mehr Symptome, seitdem ich weiß, dass Corona rumgeht, die Corona-Symptome sein könnten. Ich sage meiner Frau, hey du, heute habe ich Kopfschmerzen, heute habe ich einen Kratzen im Hals, einfach damit sie auch im Zweifelsfall Bescheid weiß, und sie macht das Gleiche mit mir. Man achtet natürlich mehr drauf und natürlich hat man da mehr False Positives. Und ich kann mir niemand erzählen, dass die Arbeitgebergemeinschaft da irgendwie, ja, wir haben hier diese wissenschaftliche Studie, da haben wir das dann ausgerechnet und wir haben das mit eingeplant und dass die Leute das machen, das ist ja auch alles richtig, aber trotzdem haben wir hier 30% Anstieg in, sondern die haben einfach, ja, wir haben das Gefühl, dass das irgendwie schon ausgenutzt wird, also wird das jetzt wieder abgeschafft. Ich finde das ganz lustig, heute hat ja Hubertus Heil angekündigt, dass er, wenn das kommt, Das wird Auswirkungen haben, dass bis zum Herbst einen Gesetzesentwurf vorstellen will, dass man ein Anrecht auf Work from Home hat, also auf Homeoffice.
Okay, das muss aber, das funktioniert ja nicht in jedem Beruf.
Ja, also das ist halt, wenn das geht in deinem Job, dass du dann ein Recht darauf hast, auf Heimarbeit.
Das wäre auch echt krass, ja, das wäre krass.
Und der Arbeitgeberverband hat schon gesagt, also das will keiner von unseren Arbeitnehmern, dieses Gesetz brauchst du gar nicht versuchen, das wollen die alle gar nicht. Wenn das durchkommt und wenn das nicht ein totaler zahnloser Tiger wird, dann wird das mehr mit dem Immobilienmarkt machen als sehr viel anderes vorher, weil das wird echt spannend. Also ich diskutiere öfters mal mit Diana darüber und sowas und ich kriege das auch so mit, was so in verschiedenen Firmen mitläuft und so Firmen, die halt vorher, wo halt Homeoffice vorher undenkbar war, die jetzt nach 3 Wochen Corona sagen, also dieses große Büro, wofür haben wir das denn eigentlich? Das kostet ja nur unnötig Miete und es funktioniert auch so perfekt.
Ja, ja. Das wird auf jeden Fall passieren, ne, glaube ich. Ich hoffe auch darauf, dass halt jetzt ganz viel Bürofläche frei wird und dass natürlich, dass auch die die Coworking Space Mieten senken wird.
Und was das natürlich auch dann dazu führen wird, in dem Moment, in dem man tatsächlich mehr Homeoffice machen kann, und das habe ich auch schon öfters in diesem Podcast gesagt, in dem Moment, in dem ich die Option sage, na, ich brauche nicht mehr jeden Tag ins Büro, sondern ich brauche nur einmal die Woche ins Büro, kann ich natürlich für dieses eine Mal in der Woche auch einen deutlich weiteren Fahrweg in Kauf nehmen.
Und dann würdest du sogar duschen für diesen einen Tag.
Dann würde ich vielleicht mir sogar eine Hose anziehen. Also ich will mich jetzt noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber maybe könnte ich sogar. Oh Gott, ich habe es bisher noch nicht einmal geschafft, seitdem ich jetzt in den letzten 2 Wochen oder sowas morgens beim Stand-up per Zoom nicht die Schlafanzughose noch angehabt zu haben.
Echt, ja?
Ja, ich habe jedes Mal, ich habe jedes Mal einfach mein Shirt ausgezogen, also mein Schlafanzug ausgezogen und mein Shirt und irgendwie mir rasch ein sauberes Shirt angezogen und ich hatte immer die Schlafanzughose an. Das eine Mal hatte ich vergessen, die Tür zuzumachen und dann wollte ich gerade gehen, die Tür aufmachen und so, scheiße, dann sehen die jetzt gleich alle, dass ich zur Tür, wenn ich zur Tür gehe, dass ich eine Schlafanzughose habe. Ich nehme mir jetzt mal, ich wollte mir morgen mal einen Wecker stellen, damit ich es wirklich mal schaffe, dann auch halbwegs pünktlich fertig zu sein. Ja, und das sind dann halt so Sachen, die es plötzlich, also wenn das durchkommt, also ich glaube, es wär super sinnvoll aus verschiedenen Gesichtspunkten. Ich glaube, es wäre auch übrigens für die Arbeitgeber auf Dauer, zumindest für die, die damit vernünftig umgehen können, wäre das auch super sinnvoll, weil das hat auch einen Haufen Vorteile für die Arbeitgeber. Man könnte es auch mal ein bisschen gemein formulieren, wenn ich nämlich remote arbeite, heißt das nämlich, dass, hey, mein Arbeitgeber lässt mich die Büromiete für meinen Arbeitsplatz zahlen. Was ja im Endeffekt tatsächlich dann so ist, wenn ich dauerhaft remote arbeite und der kein Büro mehr für mich anmieten muss. Aber auch so eben, wenn halt, also dass man zur Grippesaison jetzt nicht unbedingt jeden Tag zur Arbeit fährt, ist ja auch generell eine gute Idee einfach, wenn es nicht nötig ist. Und ja. Dass man damit vielleicht den öffentlichen Nahverkehr dann entlastet und nicht halt sich jeden Tag eine Dreiviertelstunde damit verbringt, irgendwo in der Bahn rumzustehen und sich von anderen voll husten zu lassen. Also das macht ja durchaus auch Sinn, das zu machen. Also das ist, ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, was davon übrig bleibt.
Ja, das ist sowieso auch die große Frage, an der jetzt ja viel rumspekulieren. Was ist sozusagen die Post-Corona-Zeit? Was ist so absehbar an Trends? Was wird sich halten? Was wird die Kultur verändern? Unsere Einstellungen zu bestimmten Dingen? Auch echt eine sehr, sehr spannende Diskussion, finde ich, ganz ehrlich. Ist natürlich alles sehr, sehr spekulativ.
Klar.
Aber ich mag immer spekulative Geschichten.
Logische
Prognosen. Ich habe jetzt heute eine Prognose rausgegeben für Post-Corona und zwar die ist relativ offensichtlich. Also Post-Corona wird es weniger Restaurants geben. Das wird natürlich erstmal allein dadurch passieren, dass halt einfach eine Menge pleite geht jetzt und dann halt auch einfach nicht wieder aufmacht, wenn Post-Corona am Start ist. Aber ich glaube auch langfristig wird sich das nicht wieder auf das alte Niveau erholen. Denn ich glaube, dass sich halt eine ganze Menge Leute, die jetzt zu Hause eingeschlossen sind, das erste Mal überhaupt anfangen zu kochen und lernen zu kochen und auch vielleicht so ein bisschen Gefallen daran finden zu kochen. Nicht alle natürlich, aber halt ein paar, ne? Und halt sich Skills aneignen und das vielleicht nicht schlecht finden. Dann hast du natürlich den Trend, den du vorhin gerade schon angebracht hast. Wahrscheinlich wird nach Corona zumindest ein oder andere Unternehmen irgendwie gar nicht mal sein Büro aufmachen, sondern halt Homeoffice auch weiter behalten. Irgendwie, das sind auch Leute, die tendenziell eher kochen, als auswärts zu essen, zumindest zur Mittagszeit. Und ich habe eine zweite Prognose gemacht im gleichen Tweet und habe gesagt, Prognose 2, es wird bessere Restaurants geben. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, weil Restaurants halt sozusagen so ein bisschen so ein Mission-Creep haben werden, also im Sinne von, die Mission wird nicht einfach nur sein, irgendwie irgendwelche arbeitende Leute irgendwie satt zu kriegen, sondern sozusagen die Idee des Luxus und des Erlebnis beim Restaurantbesuch wird halt wieder eine größere Rolle spielen. Gleichzeitig werden aber auch die Standards erhöht werden, nach denen man Restaurantsbesuche beurteilt, weil man natürlich auch selber kochen gelernt hat, ne? Das heißt also, wenn man schon mal essen geht, dann will man auch wirklich was Geileres haben, als was man zu Hause macht, ne? Und das muss natürlich auch um Klassen besser sein.
Ja.
Und deswegen glaube ich halt, dass langfristig es weniger Restaurants geben wird und diese Restaurants aber besser werden.
Da bin ich mal sehr gespannt drauf, weil ich muss sagen, ich für mich, also was ich festgestellt, also worauf ich mich nach Corona wieder freue, ist mich einfach in einen Kaffee zu setzen und einen Kaffee zu trinken. Und zwar, also ich kann jetzt auch losgehen und mir den gleichen Kaffee holen und den mit nach Hause nehmen oder den irgendwo unterwegs schlürfen. Aber so einfach so dieser Moment des Aussteigens, mich hinsetzen und also ich habe eine ganz andere Appreciation, also ein ganz anderes, ja, für Cafés und Restaurants, weil es eben nicht nur um das Essen geht, sondern weil es auch um die Atmosphäre geht und weil es auch um das Ganze drumherum geht. Also das, da freue ich mich drauf, wieder mal in ein richtiges Restaurant zu gehen. Ob ich das so häufig mache oder ob wir das häufig machen wie vorher, das weiß ich nicht.
Kleiner Interlude, ich glaube, bevor die Restaurants sozusagen so normal wieder richtig aufmachen, wird es draußen Restaurants geben. Also ja. Sozusagen Außenflächen werden, glaube ich, jetzt im Sommer, ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt im Sommer Außenflächen bespielt werden schon wieder. Also Restaurants aufmachen, aber nur draußen.
Da bin ich mal gespannt drauf. Ja, das, was ich ja zum Beispiel so merkwürdig finde bei Kindergärten, es gibt ja Outdoor, also Waldkindergärten. Die gibt's, das sind einfach Kindergärten, wo halt, ich kenne Freunde von uns, die bringen ihre Kinder morgens nicht in den Kindergarten, sondern die bringen die zum Bus, zur Bushaltestelle.
Setzen sie an der Autobahnraststätte.
Sie setzen an der Autobahnraststätte. Nee, sie bringen sie zu einer Bushaltestelle und da ist dann halt ein Bus und der bringt die Kinder dann in den Wald und dann sind die ganzen Tag über, egal ob Winter, egal ob Sommer, dann sind die den ganzen Tag über draußen. Und was zu Corona-Zeiten jetzt gerade im Sommer eigentlich absolut ideal ist.
Hättet ihr mal die richtige Choice gewählt, ne?
Ich weiß aber nicht, ob die nicht auch zugemacht sind. Diese Kindergärten. Ja, stimmt, ja. Weil im Augenblick, das finde ich an dieser Situation gerade, die wir gerade haben, so exorbitant unbefriedigend ist, dass es so wenig kreative Lösungen gibt. Also zum Beispiel, was ich vorhin schon erzählt habe, Diana und ich, wir werden uns halt so ein bisschen überlappen. Wir werden halt das Wochenende werden wir halt für mich wird es ein Arbeitstag werden, für Diana nicht, und dadurch werden wir uns halt Zeit so ein bisschen stretchen. Das hätte man ja im Kindergarten auch machen können. Man könnte ja sagen, okay, bei uns im Kindergarten sind halt irgendwie 20 Kinder. 20 Kinder sind zu viel, aber 7 Kinder wären okay, sagen wir. Also macht der Kindergarten 6 Tage die Woche auf. Zwei Tage die 7 Kinder, zwei Tage die 7 Kinder, dann hat er 6 Tage die Woche auf, dann ist wenigstens ein bisschen was geholfen. Aber das gibt es nicht, sondern es ist halt irgendwie gerade, vielleicht kommt die ja noch, vielleicht kommen ja solche kreativen Lösungen noch, aber im Augenblick habe ich das Gefühl, dass es halt einige gibt, die machen können, was sie wollen und die es einfach nicht dürfen. Also egal, wie viele Vorsichtsmaßnahmen sie beachten, egal, wie sinnvoll es wäre. Also man könnte ja argumentieren, dass so ein Draußen-Kindergarten, so ein Waldkindergarten für die Kinder sogar, dass da das Risiko geringer ist, dass sie Corona kriegen als zu Hause. Und ich glaube, das wäre nicht mal so weit von der Hand zu holen. Aber es ist halt im Augenblick einfach, es ist nicht argumentierbar. Und auf der anderen Seite hast du aber eben sowas wie Autohäuser, die dürfen eben einfach wieder aufmachen. Und ja, die müssen theoretisch irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen machen, aber ich glaube da ehrlich gesagt nicht so richtig dran. Und das, finde ich, ist gerade so eine sehr unbefriedigende Schwarz-Weiß-Denke, die da existiert. Und so was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Also das finde ich,
ja, stimmt. Also das finde ich auch, also so kreative Lösungen, das ist eigentlich genau der Punkt, weswegen ich ja auch immer so ein bisschen mittlerweile zunehmend allergisch auf Leute reagieren, die halt jegliche Form von innovativer Idee immer so abschmettern, weil ich halt immer denke, das brauchen wir jetzt einfach. Wir brauchen jetzt kreative Lösungen, wir brauchen jetzt neue Ansätze, wir müssen auch Dinge ausprobieren, wir müssen auch uns erlauben, Dinge auch scheitern zu können.
Ja, das auf jeden Fall.
Und wir müssen, Kreativität geht halt auch immer mit Scheitern einher, ja, ne? Und das ist einfach unvorhersehbar. Und deswegen sind so Besserwisser, sag ich mal, nicht total falsch, aber halt nur so begrenzt hilfreich manchmal.
Nee, ich finde so diese kreativen Lösungen, die müssten dann halt idealerweise nicht gleich im großen Stil ausprobiert werden, sondern die müssten halt auf kleiner Ebene erstmal ausprobiert werden. Und dass man irgendwie mal guckt, hey, funktioniert das denn in dem Bereich? Was natürlich jetzt bei Corona auch sagenhaft schwer ist, muss man halt auch sagen, weil im Augenblick ist die Gefahr, dass überhaupt irgendwie ein Kind durch deinen Kindergarten tapst, was Corona hat, nahe null. Wie willst du da überprüfen, ob deine Variante, einen Kindergarten aufzumachen, ob die besser funktioniert als die vom Nachbarkindergarten? Klar, das ist halt alles auch kompliziert. Das ist halt, darum gibt's halt auch so viele Studien zu, warum kriegen Kinder das weniger, ja oder nein? Das ist halt auch so eine Frage, die super schwer zu beantworten ist, weil halt du kannst dich nicht neben so ein Kind stellen und warten, bis es Corona kriegt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es Corona kriegt, ist halt zum Glück nach wie vor exorbitant gering. Und darum kann halt niemand im Augenblick wirklich, wirklich gut diese Studien fahren. Und darum ist das halt alles immer noch so im Verwuscheln, ob das jetzt der Fall ist oder nicht.
Wobei, das fand ich jetzt interessant in dem Interview von dieses Wochenende war das im österreichischen Fernsehen mit Drosten.
Ah, okay, das habe ich nicht gesehen.
Und mit Armin Wolf.
War das gut?
Das war ziemlich gut, ja. Also das war echt ziemlich gut. Vor allem hat echt Drosten fast einen Rand abgesetzt, dass halt immer noch nicht in diesem Bereich halt so wenig Studien gibt.
Ja.
Und dass er auch selber da ungeduldig ist und auch nicht versteht, warum wir noch nicht mehr wissen, was jetzt mit Kindern ist und wie die jetzt übertragen und wie nicht. Und dass wir überhaupt noch so wenig über Übertragungswege wissen. Und wobei er dann auch eine ganz gute Erklärung dafür hatte, also zumindest für Deutschland, dass die Gesundheitsämter einfach komplett überfordert sind. Also im Endeffekt wäre das sozusagen so jetzt momentan, wäre das Aufgabe der Gesundheitsämter, halt wirklich nicht nur einfach Fälle zu reporten, was sie sowieso schon auch irgendwie immer noch ziemlich schlecht machen,
ja.
Irgendwie mit einem ziemlichen Timelag und so, und sondern halt auch wirklich auch zu forschen und zu gucken, welche Ansteckungssituation gibt es denn jetzt? Und die Fälle, die wir haben, wie sind die zustande gekommen? Wann sind die zustande gekommen? Wir wissen ja bei einem Großteil der Fälle noch nicht mal, wann die zustande gekommen sind. Ja, das wird ja noch nicht mal richtig abgefragt. Und da gab es auch von Pavel, in dem UKW-Podcast von Pavel auch einen schönen Rand dazu, dass er halt auch sagt, irgendwie, es ist eigentlich unglaublich, dass wir noch so wenig Daten haben, ne? Und dass das Berichtswesen da immer noch nicht auf Vordermann gebracht ist, nach so vielen Wochen, die wir jetzt schon damit arbeiten und wo eigentlich klar ist, wie wichtig das ist, ja, und wie wichtig schnelle Daten und korrekte und detaillierte Daten sind für solche Sachen, um halt informierte Entscheidungen zu treffen über solche Sachen wie Öffnung und was können wir jetzt machen, was können wir nicht machen. Allein, dass wir halt diese Frage mit den Kindern, da gibt es ja auch sehr, sehr unterschiedliche Studien mit sehr, sehr unterschiedlichen Ergebnissen, welche Rolle Kinder in dieser ganzen Geschichte spielen. Also alle sind sich einig, dass Kinder sag ich mal, von schweren Verläufen relativ selten betroffen sind, dass aber gleichzeitig ist relativ strittig, wie stark sie die Krankheit weitergeben. Es gibt Studien, die sagen, genauso wie Erwachsene, es gibt Studien, die sagen, eigentlich überhaupt nicht und ja, so eine richtige conclusive evidence gibt es da noch nicht so richtig. Und
worüber sich aber alle relativ einig zu sein scheinen, dass es nicht stärker ist als bei Erwachsenen. Also diese Theorie von die Kinder als Virenschleuder lässt sich da einfach nicht halten.
Nee, stärker sicherlich nicht, ne?
Ja, aber auch das hätte ja sein können. Und wenn du halt argumentierst, dass Kindergärten geschlossen bleiben müssen, weil die halt alle Virenschleudern seien, weil die also sich nicht an einfache Hygienemaßnahmen halten kann. Ganz ehrlich, wie viele 65-Jährige ich in den letzten Tagen gesehen habe oder ältere Leute, die sich nicht an einfache Abstandsmaßnahmen halten können, da ist mein Vierjähriger weiter. Also das ist
Ich habe auch überlegt, dass man halt jetzt mittlerweile statt okay Boomer einfach sagen, okay Risikogruppe.
Ja, wobei es gibt auch, ich finde mittlerweile sieht man es, mittlerweile hat man fast, wenn man irgendwie so irgendwo spazieren geht, hat man fast ein Auge dafür entwickelt, wer wird einem jetzt nicht auf den Weg gehen? Wer wird es nicht mal versuchen? Wer wird sich nicht mal der Tatsache bewusst sein, dass es ja theoretisch die Möglichkeit gäbe, sich gegenseitig einen Abstand, Mindestabstand zu halten? Das finde ich immer wieder weit. Und das sind nicht nur irgendwelche alten Leute, sondern das sind auch gerne mal irgendwelche 20-Jährigen mit Bier oder irgendwie sowas.
Ich habe jetzt auch schon von Leuten gehört, die jetzt schon wieder heimlich Partys machen, so am See und solche Geschichten und so. Mm. Ich bin ja eigentlich auch ein Verfechter zu sagen, okay, Leute, die Ansteckungsgefahr ist draußen, glaube ich, wirklich radikal viel geringer als drin.
Ja.
Aber trotzdem würde ich jetzt, sage ich, so Sachen wie Partys oder so, das kann man gerade nicht bringen. Ich meine, ich kann das verstehen auf so eine Art, weil ich war ja auch mal jung.
Ja.
Kann mich jedenfalls noch dran erinnern. Und ich weiß, wie Hummeln man im Arsch hat, gerade wenn es dann so Frühling wird und die Sonne draußen ist und man hat, sag ich mal, noch ein ausschweifigeres Party-Netzwerk und Freundennetzwerk, als ich es gerade habe, die halt auch natürlich alle so drauf sind. Und ich kann dann auch den Drang total verstehen, gerade bei jungen Leuten zu sagen, so, oh, ich will jetzt aber auch raus und das Leben genießen und ganz ehrlich, ich will es eigentlich auch. Ich hätte mich so auf die Festivals gefreut, Max. Ich wollte
Ernsthaft?
so auf die, ja, ich
Okay.
wollte, ich hatte schon, ich hatte ein Fusion-Ticket und ich wollte auch noch auf die Bucht der Träumer und ich wollte, ich hatte Bock auf irgendwie Party machen und
Ja, das ist.
auf die Republika habe ich mich natürlich auch gefreut. Und ja.
Ich habe neulich hier Nation of Gondwana heißt das, oder?
Ja, war ich letztes Jahr, glaube
Ja,
ich, ja.
die haben ja irgendwie getwittert, so, ja, wir müssen uns erstmal von dem Schock erholen, dass wir ja im Juni unser Festival nicht stattfinden darf. Wo, als ich diesen Tweet gesehen habe, so, wow, da muss man aber schon wirklich eine ganz ordentlichen Abstand zur Realität gehabt haben, um ganz gut was geraucht haben, um noch die Hoffnung gehabt zu haben, dass man irgendwie Anfang Juni noch ein Festival machen kann.
Ja, andererseits, ich habe tatsächlich noch vor ein paar Wochen auch noch gedacht, noch nicht hundertprozentig, war ich mir noch nicht hundertprozentig, ob wirklich alle Festivals ausfallen,
Ja.
weil es gab halt einerseits so ein bisschen so die Überlegung, dass ja das Virus so ein bisschen in seiner Ausbreitung durch Witterungs- und so Sommereffekte gebremst wird. Und gleichzeitig hast du halt sozusagen so diese Draußensituation, die ja sowieso nicht so wahnsinnig gefährlich ist. Und da hatte ich schon so eine kleine Hoffnung, zumindest vor ein paar Wochen noch irgendwie, dass eventuell Festivals im Sommer noch irgendwie stattfinden. Unter vielleicht irgendwie Auflagen oder was weiß ich, Sicherheitsvorkehrungen und aber du hast schon recht, also mittlerweile glaube ich da auch nicht dran, weil Abstandsregeln sind in so einem Festival einfach nicht, das funktioniert nicht, ne? Also das kann man vergessen.
Also
Und
spätestens auf.
da wird's also trotz draußen und allem wird es da hunderte von Ansteckungen
Ja.
geben, ne? Also auf so einem Festival, das ist nicht auszuschließen und das ist relativ sicher. Und deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das irgendwie stattfinden wird.
Also ich wäre dieses Jahr mehr überrascht, wenn ich noch mal ins Büro gehe, als wenn ich nicht noch mal ins Büro gehe.
Also ich war schon im Büro.
Ja, aber also bei uns ist das gerade im Augenblick das einfach zu. Ich dürfte es nicht mal betreten, wenn ich wollte. Also ich habe das Verbot, das Büro zu betreten gerade. Und für mich gibt es halt keinen Grund, dahin zu gehen. Und im Augenblick habe ich auch kein Bedürfnis. Also ich sehe im Augenblick nicht, das ist so das Nächste, weil als so mit diesen Kindergärten ist, dann die Kindergärten, ja, die machen dann ab August sollen die dann wieder in Normalbetrieb übergehen. So war, was soll sich im August exakt geändert haben gegenüber der Situation zu heute? Was soll da, was glaubt ihr denn, was bis dahin passiert sein wird, was es ermöglicht, dass man die Kindergärten wieder in den Normalbetrieb überführt, was es jetzt gerade unmöglich macht? Und ich glaube, ich glaube, es gibt keinen rationalen Grund dafür, warum man sagt, ab August dürfen die Kindergärten wieder aufmachen. Sondern das ist einfach das halt, naja, irgendwann müssen wir die Kindergärten haben, sagen wir ab August. Und wenn, selbst wenn sie ab August wieder aufmachen würden, ich weiß nicht, ob es passiert, halte ich es nach wie vor für sehr wahrscheinlich, dass sie dann spätestens im September, Oktober, November wieder dicht machen, wenn die Grippesaison wieder losgeht. Und falls bis dahin nicht ein Impfstoff bereitsteht. Also im Augenblick, ich gehe davon aus, das wird sich auf die eine oder andere Art wird sich das hier noch fortsetzen, dieses ganze Social Distancing, bis wir im großen Stil einen Impfstoff haben, einen guten Impfstoff. Und also einen guten Impfstoff im Sinne von einem Impfstoff, der für hinreichend viele Leute verfügbar ist und halt hinreichend große Teile der Bevölkerung durch immunisiert sind. Vorher wird sich daran nicht viel ändern, glaube ich.
Der Impfstoff wird auf jeden Fall das, ja, das ist die große Hoffnung, ne?
Aber es gibt, auch da hat ja Drosten, ich weiß nicht, hast du den letzten Podcast von ihm gehört? Der
Ja,
war
habe ich
für
schon
seine
gehört, ja.
Verhältnisse geradezu euphorisch, was diese Hoffnung auf diesen einen Impfstoff da, der dann gerade in China getestet wird, angeht. Weil das halt ein
Ja,
sehr.
euphorisch, er meinte halt, das wäre halt ein guter Kandidat, vor allem auch für Schwellenländer und Entwicklungsländer, weil der halt relativ einfach auch zu produzieren sein.
Weil er überall auf der Welt einfach produzierbar ist. Mhm. Also hier in Deutschland wird ja gerade ein Virus getestet, das ist ein sehr komplexer Virus, ein sehr komplexer Impfstoff. Und das ist halt so der simpelste Ansatz, wie man einen Impfstoff entwickeln kann, was da die Chinesen gerade machen, nämlich einfach irgendwie Totviren zu spritzen und haben damit wohl scheinbar bisher, mal gucken, wie viel davon da hängen bleibt, ganz gute Ergebnisse bisher. Und wenn das funktioniert, dann hätten wir vielleicht schon ein bisschen früher einen Impfstoff. Aber er hat auch gesagt, was ich auch spannend fand, er wurde ja gefragt, so, was glauben Sie, Anfang nächsten Jahres haben wir da einen Impfstoff? Und er meinte, na, wir werden eine ganze Latte von Impfstoffen haben Anfang nächsten Jahres. Oder quasi next year, also jetzt um diese Zeit nächstes Jahr. Und
er hat ja auch dafür plädiert, schon relativ früh auch Regularien zu lockern für Tests und so Geschichten. Ich finde, das ist eine so Notsituation, warum nicht, ne? Wenn man damit Leute, die sich so mit Impfstoffentwicklung auskennen, sagen, sind auch mal vorsichtig und sagen so, pass mal auf, vielversprechende Kandidaten können halt auch aussortiert nur werden, noch in der späten Phase, wenn es irgendwelche Komplikationen gibt, irgendwelche Nebenwirkungen, und du musst überlegen, ne, also wenn du so einen Impfstoff hast, der halt für Corona ist, der halt einfach mal für 7 Milliarden Menschen sozusagen funktionieren sollte, ja.
Ja.
Wenn du da auch nur 0,1%, ja, wenn du nur 0,1% irgendwelche schlimmen Nebenwirkungen hast, dann kannst du den eigentlich schon in die Tonne kicken.
Dann hast du fast schon eine höhere Rate, als du durch Corona selbst hast.
Genau, ja. Und deswegen da kann halt noch viel schief gehen.
Ja, natürlich, ja. Natürlich. Also es ist jetzt, also wie gesagt, er war für seine Verhältnisse, fand ich geradezu, also ich fand schon erstaunlich, wie positiv er das Ganze da beschrieben hat. Wie er auch kritisch war, so warum das, also so nach dem Motto, warum ist denn dieser Ansatz auch nicht auch hier probiert worden? Einfach diesen dead simple Ansatz zu machen, erstmal bevor man hier irgendwie einen Hightech-Impfstoff probiert zu entwickeln. Mal gucken, was dabei rauskommt. Aber das ist so im Augenblick meine, also ich stelle mich darauf ein, dass wir diesen Sommer über hier irgendwie in dieser Bude festsitzen werden. Und ich gehe davon aus, dass, also ich glaube nach wie vor, ich halte es für immer unrealistisch, dass der Kongress irgendwie Form.
Kongress wird nicht, nee,
auf jeden Fall. In einer vergleichbaren Form stattfinden.
Du musst ja sehen, das ist ja sozusagen schon wieder die Winterwelle, ne?
Ja.
Also davon kannst du ja ausgehen, dass es definitiv im Winter nochmal eine zweite Welle gibt, ja? Und der Kongress, also der, wir reden vom CCC-Kongress natürlich, der war ja immer schon eine Virenschleuder.
Ja, das war ja die Kongressgrippe, das war ja schon immer das Ding.
Ja.
Und wenn es dieses Mal die Kongressgrippe Corona wäre, wäre nicht so geil.
Never ever wird dieser Kongress stattfinden, da bin ich mir ziemlich sicher. Also da halte ich es wirklich für eher wahrscheinlich, dass im Sommer nochmal irgendwie Sachen stattfinden, wobei ich da auch nicht dran glaube, aber das halte ich für wahrscheinlicher, als dass der Kongress stattfindet, weil der fällt halt direkt in diese Grippesaison und da geht natürlich irgendwie, da wird Corona definitiv, also da macht es wirklich Sinn, sich nochmal in die Geschichte zu schauen, in die spanische Grippe, ne?
Ja.
Die spanische Grippe ging 2018 los, im Frühjahr 2018 sozusagen, und hat dort schon für bestimmten Bereichen gewütet, das war schon was so, aber das war eigentlich noch, da hat noch keiner drüber geredet, das war noch nicht im Bewusstsein angekommen. Es war dann erst sozusagen im Winter 2018/2019, wo dann so richtig
19/18/19, ich glaube, du hast gerade 2018/19 gesagt.
Also genau, 19/18/19, so, ja.
Okay.
Ja, so wollte ich das sagen.
Ja, ja.
Da kam dann sozusagen die zweite Welle, und die zweite Welle war halt wirklich die verheerende. Ja.
Ja.
Vorher war halt, das war halt so ein, waren halt regionale Ausbrüche. Und das hat ja auch der Drosten nochmal irgendwie in den vorletzten Podcast gesagt, irgendwie, dass der Gefahr jetzt besteht, dass in dieser Phase, wo wir jetzt sozusagen so eine Ausbreitungsgeschwindigkeit von R gleich 1 haben, dass der Virus zwar nicht total abgeht, aber sich halt diffundiert in die Bevölkerung, in die Region, sozusagen überall halt irgendwo so ein bisschen ist, ja. Und wenn dann die zweite Welle kommt, dann halt sozusagen überall gleichzeitig ausbricht.
Genau.
Dass man dann halt auch nicht mehr irgendwelche regionalen Cluster hat, die man noch irgendwie isolieren könnte, sondern wo dann plötzlich sozusagen einfach,
überall
einfach den ganzen Scheiß hast, überall, ja. Mhm. Und das ist halt sozusagen so ein bisschen die Gefahr der zweiten Welle. Und die zweite Welle, die wird, die war auf jeden Fall bei der spanischen Grippe die eigentliche Welle.
Hm.
Es gab auch noch eine dritte Welle, die war dann auch noch krass, aber nicht mehr ganz so krass wie die zweite. Also das hat sozusagen auch, das ging 2 Jahre sozusagen, kann man eigentlich sagen, irgendwie mit der spanischen Grippe. Und ja, also ich glaube, was wir jetzt gerade erleben, ist sozusagen der Ausläufer. Wir laufen gerade sozusagen raus aus der ersten Welle und spätestens im Herbst geht die zweite Welle los. Ja.
Aber ich finde es eigentlich auch, also wenn ich nicht selber auf diesem Planeten leben würde, sondern wenn ich das, mir das Ganze von oben so quasi aus unter dem Mikroskop das Ganze angucken würde, würde ich es ja, glaube ich, ganz spannend finden, wie so menschliche Mechanismen funktionieren. Wie halt so, obwohl jeder es gesagt hat, so hey, ja, es könnte sein und ja, und wir sehen es erst später, hast du dann halt so Leute wie zum Beispiel den Trump vom Rhein hier, Armin Laschet, also so,
das ist von, schon ein bisschen fies.
Ist schon ein bisschen fies, aber auch nur, also ich weiß nicht, ich finde es halt so dieses, ja, wir müssen jetzt schon anfangen, über neue Maßnahmen zu diskutieren, bevor wir überhaupt die Auswirkungen der aktuellen Maßnahmen wissen. So, wohl, go fuck yourself. Also wirklich so dies, aber wie groß diese Bereitschaft ist, also wie viele Leute jetzt auch, eigentlich auch intelligente Leute auch plötzlich anfangen, solche Plattitüden rauszuhauen und zu sagen, so, also allein so Sätze wie diese 6 Intellektuellen jetzt, die hier im Spiegel da gefordert haben, dass man ja, ich habe den Artikel selber gar nicht gelesen insofern, aber so.
Ja, ja, Juli C. und so.
So dieses, dass man kann auch alles nicht sein, wir müssen doch jetzt, dass man kann doch, also. Ja, die Realität ist nun mal so wie, also es ist ein bisschen so wie sich im Stau drüber aufzuregen, dass man jetzt nicht die Höchstgeschwindigkeit fahren darf. Ja, wir müssen doch jetzt einfach mal anfangen, die Höchstgeschwindigkeit wieder zu fahren. Ja, wir stehen im Stau. Ja, aber
hallo,
hier darf man 100 fahren, fahr jetzt 100.
Hallo, du bist hier in Deutschland.
Ja, ja, aber
das ist kein guter Vergleich. Da werden alle Leute wieder
so sagen, ja, da muss man doch 100 fahren dürfen. Ist doch egal, ob da ein Stau ist. Wenn da jemand vor einem steht, dann muss man halt weiter, dann fährt man halt so lange hinten rein, bis man wieder 100 fahren darf. Ich finde das so rein von der, und obwohl, das finde ich halt das Irre gerade, und das war was mich letzte Woche, als dann so diese, als ich dann plötzlich, also hier durch die, also wir haben, wann war das, am Dienstag oder am Montag, waren wir, hatten Freund Geburtstag gehabt und hat halt gesagt, hey, wollt ihr hier in den Park bei uns um die Ecke kommen? Wir stellen Kuchen in die Mitte und lassen 1,5 Meter Abstand und wir prosten uns dann mal gegenseitig zu. Und in dem Park, ich weiß nicht, ich habe mindestens 3 so Picknicks gesehen, die so aus 7, 8 Leuten, ich habe in diesem Park noch nie ein Picknick vorher gesehen. Noch nie. Und plötzlich siehst du diese Leute, die plötzlich diesen dringenden Drang haben, draußen mit ihrem erweiterten Freundes- und Bekanntenkreis zu picknicken. Und das natürlich ohne jegliche Abstandsregeln einzuhalten. Und
ach Max, lass sie doch.
Senioren, die und es ist das sind so Momente, die mich, wie gesagt, es gibt 2 Regeln. Hände waschen, Abstand halten. Und unser scheiß Leben hängt davon ab. Und sie kriegen es trotzdem nicht auf die Reihe. Ich oh. Menschheit.
Nein, Max, ich finde, das machst du wirklich einen Fehler. Schau doch nicht auf diese individuellen Handlungen. Oh, sondern schau
ja,
einfach,
vielleicht.
Dass insgesamt in der Gesellschaft die Kontakte reduziert wurden, und zwar massiv reduziert worden, und freudig darüber.
Das stimmt.
Und wenn die einzelnen Leute, wenn du dann einzelne Beispiele siehst, wo das nicht passiert, dann ist das kein Beinbruch, sondern dann ist das einfach, dann sieht das einfach sozusagen als statistisches Dithering, ja. Das ist einfach irgendwie, das ist einfach Anomalie. Und, und das ist einfach sozusagen, sieh das als Rauschen, ja, irgendwie.
Aber du hast dann so eine Phänomene, die kippen dann irgendwann mal. Weil es natürlich, wenn ich da als einziger Idiot mit einer Maske durchrenne, dann frage ich mich natürlich auch irgendwann, bin ich jetzt der Idiot oder sind die Idioten? Und wenn sich wenn das stark genug kippt, dann bist du plötzlich in einer Situation, wo es alle machen. Und was ich natürlich auch sagen muss, ich habe diese Idioten im Park gesehen. Wen man aber nicht sieht, sind die 95% der Leute, die halt brav zu Hause bleiben und halt nicht draußen sind.
Vor allem, was du nicht siehst, sind die 70%, die halt jeden Tag nochmal fucking in ihr normales fucking Büro fahren und dort mit ihren Kollegen am Schreibtisch sitzen. Den ganzen Tag und reden. Und das ist einfach eine Realität, die einfach draußen nicht sichtbar ist, weil sie sich halt in Büros abspielt. Aber wir wissen, dass 70% der Leute nach wie vor ins Büro fahren.
70%?
70%. Also ich, ehrlich gesagt, ich weiß nicht mehr, wo ich das gesehen habe, aber ich hab diese Zahl irgendwo gelesen. 70% der Leute fahren nach wie vor ins Büro.
Wow.
Und das heißt mit anderen Worten, ich bin der Meinung.
Ja. Yeah.
Wenn es Ansteckungen gibt,
yeah,
dann passieren die in diesem fucking Büro.
Ja, das ist sowieso, das ist,
ja. Und nicht da draußen im Park, weil da jemand picknickt.
Das stimmt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich eigentlich hier nochmal, am Anfang fand ich beeindruckend, als dieses ganze Corona-Zeug losging, wie viele Firmen bereit waren, so quasi schnell von jetzt auf gleich, okay, ihr könnt von zu Hause aus arbeiten. Und das dann plötzlich haben möglich gemacht haben. Und ich weiß auch von vielen Firmen, vielen Leuten, die in solchen Firmen gearbeitet haben, dass sie gesagt haben, wow, ich rede mir ja seit Jahren den Mund fusselig und plötzlich geht's einfach. Und, oder wird dir vorgeschrieben. Weißt du, seit Jahren sage ich möchte gerne mehr von zu Hause. Nein, das geht nicht. Und dann plötzlich kriegt man sagen, ab morgen musst du von zu Hause arbeiten. Okay. Das ist nicht das eine Ding. Aber ich finde jetzt krass, wie wenig da jetzt im Nachhinein noch nachkommt. Also bis auf die paar Firmen, die das so ganz am Anfang gleich probiert haben umzusetzen und das dann wahrscheinlich auch geschafft haben, habe ich das Gefühl, dass da auch nicht nachkommt. Und ich habe auch das Gefühl, dass jetzt von Seiten der Bundesregierung oder von Seiten der Politik praktisch kein Druck in irgendeiner Form aufgebaut wird, das doch mal gefälligst zu erweitern. Und man könnte ja auch sowas machen wie, hey, für jeden Mitarbeiter, den ihr habt, der von zu Hause aus arbeitet nachweislich, da müsst ihr erstmal 10% weniger Einkommensteuer zahlen. Was ich wahrscheinlich von alleine rentiert.
Sozialversicherung oder sowas.
Ja, irgendwas kriegst halt einen Rabatt, wenn deine Leute von zu Hause arbeiten und wenn du das irgendwie nachweisen kannst. Dann gibst du den Arbeitnehmer dann auch noch was, dann ist der sofort auch motiviert von zu Hause arbeiten. Und plötzlich wäre auch noch der hinterletzte Laden plötzlich, glaube ich, in der Lage, seine Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten zu lassen. Und diese ganzen Sachen, die jetzt angeblich alle nicht gehen, die wären plötzlich gar kein Problem mehr. Aber das passiert irgendwie nicht. Das finde ich echt tragisch. Also es ist, wie gesagt, mein Kind darf seine Freunde nicht sehen, aber dass irgendwie, weil irgendwie der Chef seinen Mitarbeitern nicht zutraut, dass sie nicht arbeiten, wenn sie zu Hause sind, dann ist das okay, dass hier das ganze Großraumbüro sich jeden Tag 8 Stunden zusammensetzen muss. Das finde ich echt hart.
Ja, das stimmt. Ich würde sagen, wir müssen langsam mal zum Ende kommen und ich wollte mal eine Sache loswerden.
Wir haben 3 Stunden, ja?
Wir haben 3 Stunden schon, ne? Ich glaube, wir sollten auf jeden Fall nochmal von der allgemeinen und politischen Ebene nochmal runtergehen auf die persönliche Ebene, weil ich glaube, dass wir alle, und das ist eigentlich auch eine interessante Geschichte, dass wir das wirklich mal für alle feststellen können, dass wir alle mit der einen oder anderen Art und Weise wirklich zu schaffen haben mit der Situation. Und dass wir alle irgendwie unsere Coping-Mechanismen finden. Klar, es gibt auch immer die Leute, die kommen super geil mit der Situation klar. Und ich kenne auch ein paar Leute, die genießen das geradezu, wie das jetzt gerade ist, hier läuft. Ja? Irgendwie zu Hause zu sein, nicht so viele Leute zu sehen und in Ruhe sein Ding zu machen, irgendwie total drin aufgehen. Gibt es auch, will ich gar nicht bestreiten, ne? Aber die meisten von uns haben definitiv mit Problemen zu kämpfen und sei es irgendwie, dass sie halt irgendwie überfordert sind mit der Situation, so viele Dinge gleichzeitig machen zu müssen, sich um alles selber zu kümmern müssen, sei es einfach einsam zu sein und niemanden zu haben und niemanden mehr zu sehen, keine Berührung mehr und keine Nähe mehr zu spüren. Und ich glaube, ich bin nicht wahnsinnig gut da drin, selber mit dieser Situation klarzukommen, aber ich glaube, Wir müssen erstens alle nachlässig mit uns selbst sein, also beziehungsweise wir müssen nicht nachlässig, sondern was ich
Nachsichtig.
sagen will, nachsichtig, na genau, das wollte ich, das habe ich gesucht. Nachsichtig mit uns selbst sein. Wir müssen uns selbst zugestehen, dass wir nicht die super Männer und Frauen sind, die in dieser Situation die volle Leistungsfähigkeit haben und uns auch nicht daran orientieren müssen, irgendwie jetzt, keine Ahnung, noch Chinesisch zu lernen oder ein Buch zu schreiben oder so, obwohl, wenn ich jetzt gerade versuche, ein Buch zu schreiben. Also das heißt, sozusagen nachsichtig mit uns selbst zu sein, aber auch nachsichtig mit anderen zu sein, weil wir müssen uns dabei reflektieren, dass halt alle anderen auch in dieser Situation sind und dass wir alle in einer neuen Situation sind und dass wir das nicht alle perfekt managen werden und dass wir eine Freundlichkeit und vielleicht so eine so einen tendenziellen positiven Bias gegeneinander entwickeln, dass wir davon ausgehen, dass unser Gegenüber immer auch das Beste versucht und dass wir davon ausgehen und dass wir sozusagen Good Faith mäßig ja irgendwie davon ausgehen, dass alle ihr Bestes versuchen, mit dieser Situation umzugehen, dass es manchmal mehr und manchmal weniger gut funktioniert. Und dass wir nachsichtig sind, auch mit anderen Leuten. Ich glaube, das ist wichtig, weil das natürlich auch dann wiederum so einen aggregierten Effekt hat, wo alle sich dann insgesamt ein bisschen besser fühlen. So, das wollte ich nochmal loswerden.
Ich probier's. Ja, Michi, ich werde nicht mehr andere Leute anpullen. Also. Ja, ich, also es ist, manchmal gelingt es mir, manchmal gelingt es mir nicht. Aber das ist
Genau,
tatsächlich.
das gehört aber auch dazu, ne? Also verzeih dir auch, wenn du intolerant gegenüber anderen Leuten bist. Ja, also verzeih anderen Leuten, aber verzeih dir auch, wenn du es nicht verzeihen kannst.
Aber das ist tatsächlich auch einer der positiven Überraschungen, die bisher diese ganze Krise mit sich gebracht hat, dass ich das Gefühl habe, zumindest, vielleicht ist es ja auch ein rein subjektives Gefühl, dass die Leute dazu eher bereit sind, ganz allgemein. Die man auf der Straße sieht, der Postbote, dass halt dass ein bisschen diese Ausnahmesituation gerade die Menschen auch ein bisschen nicht ja ein bisschen nachsichtiger werden lässt. Sicherlich auch nichts, was für ewig anhält.
Und es werden weiterhin Dinge schief gehen, ne? Und das ist auch der Grund, warum ich mich trotz, obwohl ich so wahnsinnig für diese Containment-Lösung war, ich konnte mich nicht wirklich drüber aufregen und ich kann mich auch nicht über die Bundesregierung aufregen, weil ich schon sehe und fühle, dass die alles Mögliche versuchen und dass die in einer wirklich, wirklich sehr, sehr schwierigen Situation versuchen zu navigieren in einem Nebel, den wir alle nicht durchschauen. Und natürlich machen die da Fehler und vielleicht ist es auch gar kein Fehler, vielleicht habe ich auch den Fehler, vielleicht mache ich auch den Fehler, ja, irgendwie mit meiner Perspektive. Und wir wissen es einfach fucking nochmal nicht, ne? Und deswegen, es bringt auch nicht, sich über. Ich glaube, es ist nicht die Zeit, sich aufzuregen. Vielleicht auch einfach so. Ja, also es ist, ich glaube, man sollte argumentieren, wenn man glaubt, dass man da einen Punkt hat und dass die Situation in die eine Richtung gehen sollte, lieber als in die andere Richtung, sollte man tun. Man sollte sich nicht über Leute aufregen, die eine andere Meinung haben, weil ich glaube, in dieser derzeitigen Situation und mit dem wenigen Wissen, das wir haben, kann die eine Meinung genauso richtig sein wie die andere. Ja, und
Nein, kann sie nicht, weil meine Meinung ist richtig. Hallo?
ja.
Was,
Verstehst
worüber redest du hier die ganze Zeit?
Wir fahren alle nur auf Sicht, ja, und Fehler werden passieren. Das ist einfach völlig klar, dass Fehler passieren werden und im Nachhinein werden wir sowieso alles viel besser wissen, ja. Aber einfach ein bisschen nachsichtig sein. Mit sich selbst, mit den anderen und mit allem. Mit der Situation, mit der Gesamtsituation. Und dann ist es auch, glaube ich, entspannter für einen selbst auch einfach.
Ja, Ja, das ist eigentlich eine der, das macht zu einem, wenn auch in einer sehr furchtbaren Zeit dann, oder ja, hoffentlich, vielleicht ja gar nicht so furchtbaren Zeit. Ich meine, bisher ist es ja auch, wenn das, wenn's
schau mal, ne, genau, auch mal rüber gucken nach Italien, nach Spanien, nach Frankreich. Das, was wir hier durchmachen, das ist ein Kinderspiel.
Ja, im Augenblick. Noch, mal gucken, wie lange noch.
Gegenüber den, was andere Länder durchmachen, die haben richtigen Lockdown, ja?
Ja.
Das, was wir haben, ist gar kein Lockdown, ja? Ich meine, wie gesagt, ich war jetzt mit Max, Diana und so weiter, wir waren jetzt irgendwie Frisbee spielen. Das ginge in Frankreich gar nicht, ja? Da kommst du gar nicht raus. Da darfst du pro Haushalt eine Stunde draußen sein. Und zwar nur mit einem berechtigten Interesse. Ja, also wie einkaufen oder was weiß ich.
Ja, also es ist.
Also genau. Also auch die eigene Privilegiertheit auch in dem Moment auch mal ein bisschen reflektieren, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, ja. Irgendwie, was habt ihr, was andere nicht haben? Welche Möglichkeiten habt ihr, die andere Leute nicht haben? Auch gucken, welche Möglichkeiten habt ihr, anderen Leuten zu helfen? Leuten, die weniger privilegiert sind, eure Zeit zu schenken, eure Möglichkeiten zu schenken und so weiter und so fort. Also, genau. Also, ich wollte nochmal darauf hinweisen, einfach ein bisschen sehr, sehr bewusst mit dieser Situation umzugehen, was einen selbst angeht, was sein Gegenüber angeht, was die andere Leute angeht, was die eigene gesellschaftliche Situation angeht, was die gesellschaftliche Situation Deutschland versus andere Länder angeht, wie privilegiert wir sind. All diese Sachen sollte man sich immer wieder ins Bewusstsein rufen. Ich glaube, das ist ganz wichtig jetzt gerade in der Zeit.
Das, oh Gott, das war jetzt so versöhnlich. Das ist nicht gut.
Sorry, tut mir leid. Ich hab gerade mein versöhnlich.
Also wirklich. Wenn du jetzt habe ich ein ganz schlechtes Gewissen, dass du hier so einen super versöhnlichen, deine Ausbildung, deine Umschulung zum Pfarrer merkt man langsam durch. Ach ja.
Das ist einfach der Wein, nicht der
Geruch. Ach so. Der feine Herr trinkt Wein.
Ich habe ja tatsächlich mir vorgenommen, ich trinke jetzt kein Bier mehr bis zum Ende der Corona-Zeit, sondern werde jetzt sozusagen die gesamte Isolationslage mit Wein bekämpfen, weil das ist einfach irgendwie, das passt besser zur Isolation als Bier. Bier ist mir zu gut drauf.
Okay. Nee,
hier Bier ist mir zu sozial.
Nee, ich trinke tatsächlich, ich habe neulich Rotwein getrunken und mir ging es danach nicht gut. Und darum werde ich auf jeden Fall meinen Rotwein konsumieren. Und das war jetzt auch nicht das allererste Mal, dass es mir danach so ein bisschen so nicht ganz so geil ging. Und darum werde ich wahrscheinlich einfach meinen Rotweinkonsum komplett einstellen. Und darum ist jetzt für mich wahrscheinlich dann bald Alsterzeit jetzt angesagt.
Alster, natürlich auch geil, ja. Gut.
Kannst ja Wein mit Sprite trinken.
Lass uns dabei bewenden und
auf die Alsterzeit.
Genau, und auf die Post-Corona-Zeit, die hoffentlich irgendwann bald kommt.
Bald, also bald glaube ich nicht. Wir werden sehen.
Also irgendwann kommt.
Okay, bis zum nächsten Mal. War sehr schön, mal wieder mit dir zu reden. Und ich hoffe, das Audio-Equipment hat gut durchgehalten für uns alle. Und
ich musste zwei Recordings machen. Mal gucken, ich weiß gar nicht, ob das jetzt alles geklappt hat.
Schick mir. Aber es gab auch hin und wieder ein Knacksen in der Leitung. Aber ansonsten war das auch alles ganz okay. Bis auf den einen Ausfall da halt. Dinge passieren, ne? Lustig.
Okay.
Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.